Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 50. Heute mit Marc.
Internet.
Leidi.
Felix. Auch Internet.
Ja. Okay, ich sage einfach nichts mehr dazu. Ich bin Ingo. Ja. Hallo. Und wir sind auf Up.net.
Ja.
Ja. Mhm. Alle. Sogar der Felix, habe ich
gesehen. Sogar der Felix? Echt? Ich folge dir noch gar nicht. Das...
Weißt du, lass mich einfach mal rum mit dem Scheiß. Kannst du ja auch auf Twitter schicken.
Er hat sich jetzt einfach einen Account gemacht, damit...
Warum? Damit alle nicht mehr
damit.
Das ist quasi schon...
Damit, okay.
Damit. Damit ich sagen kann, ich habe einen Account.
Also folgt jetzt mal alle dem Makefu.
Ja.
Wie heißt du da? Makefu?
Makefu mit richtig geschrieben diesmal.
Also mit O-O.
Nee, mit U. Nur mit U. Makefu. Aha. Ja. Ingo, aber, du bist ja heute mit deinem neuen neuen Computer da.
Mit meinem neuen...
Mit deinem Reverse Hackintosh.
MacBook mit Linux drauf.
Ja, okay. Na, so wie es sein muss. Dafür sind die gebaut worden, die Dinger.
Ich glaube nicht.
Nicht? Da gab es doch letztens auch so ein irgendwie... Analysten haben gesagt und haben irgendwie das tollste...
Amerikanische Forscher haben das
tollste Windows-Notebook gekürt und das war dann irgendwie das 13 Zoll MacBook Pro. Ist das beste Windows-Notebook.
Wer hätte gedacht.
Ja.
War das auch auf Ars Technica oder?
Macht total Sinn.
Nee, weiß ich nicht. Flog irgendwie durch Twitter.
Okay, na gut. Ich mache nächstes Mal auch einen Blog und schreibe da Sachen drauf.
Ja, wirklich?
Ja.
Dann sagen wir, deutsche IT-Podcaster haben herausgefunden.
Nein, deutsche Leute.
Spezies.
Deutsche einfach. Das reicht ja schon.
Genau.
Das
ist
ja
gar nicht schon. Deutsche haben herausgefunden.
Die Deutschen sind auch ziemlich viel auf Up.net unterwegs irgendwie. Alle anderen sind etwas unterrepräsentiert.
Das ist, glaube ich, alles nur Flydie, der irgendwie Dinge tut.
Ja, ich habe halt am Wochenende 5 Accounts eingerichtet oder so. Muss halt auch mal sein.
Für Leute oder?
Nee, für. Nee, es waren keine 5, es waren irgendwie 3.
Für andere Leute.
Für Podcasts. Für Podcast-Projekte.
Ah, kann man also, da nicht irgendwie sagen, ich habe irgendwie diese Podcasts und habe dafür einen Account?
Nee.
Oder so?
Nee. Oh. Nee, weil das ist ja, das muss ja dann dem auf Twitter entsprechen und.
Ach so, ja. Oh, ja, du hast ja diese Legacy-Dinger, die du nachziehen musst.
Ja. Nee, wir haben also Retinacast und Retinauten zumindest hat jetzt einen Account und dann kann man da mal folgen, wenn man Bock drauf hat.
Genau. Ich habe deine Mail gesehen und habe danach gleich beschlossen, gut, das habe ich auch schon lange auf meiner To-Do-Liste gehabt und habe auch gleich für Binärgewitter und Radetux und so auch mal gleich Up.net-Accounts angelegt.
Genau, ich habe dann nochmal ein bisschen rumprobiert und das tatsächlich mal genutzt. Ich hatte ja da bisher nur so einen Account. Ist ganz okay bisher. Ist so ein bisschen ruhiger als Twitter. In Sachen Clients und so kann ich ja später
Handy noch an hier.
Den Pix
das
noch
Das Telefon
erzählen.
Hat keinen... Es hat nur UMTS. Ich habe keine Telefonnummer auf dem Telefon.
Das muss gar nicht deins sein. Ich habe ja nicht gesagt, dass deins ist.
Oh, wer hat hier sonst noch sein Telefon an?
Meins ist im Flug. Gedöns.
Dann muss es mein Telefon sein. Das tut mir leid. Ich nehme alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Aber ich habe trotzdem keine Telefonnummer.
Ja, und? Deswegen hängt es ja trotzdem vielleicht im Internet irgendwie. Egal. Wir waren auf up.net. Okay, das haben wir durch. Dann, oder? Gab es dazu noch letzte Worte?
Nee, keine Ahnung. Flydie sagte bestimmt noch was später drüber.
Ja, genau. Zu up.net Clients sagst du noch.
Zu Clients kann ich was sagen. Nee, ansonsten, probiert es halt mal aus. Ich denke,
oder auch nicht. Wartet, bis euch Twitter wirklich richtig nervt.
Och, ich weiß nicht. Kann man jetzt ja schon mal machen. Wenn man da irgendwie nett genug rumfragt, dann bekommt man ja überall an allen Ecken und Enden Invites für so diese Freemium-Accounts.
Ja, und ich habe dann auch gleich If This Then That genommen und die mal verbunden miteinander, weil irgendwie nervt es doch.
Twitter und
inwiefern verbunden?
Twitter geht ja nicht mehr.
Nee, das Interessante ist, ich habe nämlich
du kannst jetzt von ADN nach Twitter kannst du machen.
Ja, also du kannst quasi Twitter als Post-Target benutzen. Ja, ich habe es halt so gemacht, dass ich in den Clients Cross-Posting aktiviert habe. Geht auch.
Aber ja, dann musst du es wirklich in allen Clients machen, weil sonst Ja. Oder, also es gibt auch ein paar Dienste, die irgendwie kostenpflichtig sind, die es irgendwie machen. Oder jemand hat auch über RSS, über Twitter RSS, aber das wird ja auch irgendwann mal abgeschaltet.
Ja.
Aber du könntest über die RSS-Funktion von Twitter, könntest du auch nach ADN wieder posten.
Ja. Wenn du willst. Ja. Nee, If This Then That habe ich jetzt letztens auch mal mir einen Account eingerichtet, aber habe nur so ein paar Basic-Sachen, sodass halt irgendwelche Dinge, Bilder, die ich auf Facebook poste, in einen Dropbox-Ordner geschickt werden und so Geschichten. Okay. Aber es ist ein cooler Service. So.
Ja. Was geht hier ab?
Wie machen wir Geld?
Wir haben Fenster auf.
Das kann ich dir tatsächlich... Wie machen die Geld?
Machen die Geld? Machen die überhaupt Geld?
If this is, then that.
Ja.
Machen kein Geld.
Ich glaube.
Wie die meisten Dienste im Internet machen die einfach kein Geld.
Macht Sinn.
Ich glaube schon, dass die Geld machen.
Naja, wahrscheinlich haben die einfach viel Venture-Kapital gekriegt und gucken jetzt mal, was sie machen.
Ich glaube, sie haben kein Venture-Kapital bekommen.
Meinst du nicht? Kriegt nicht alles in den USA Venture-Kapital, wenn es danach fragt.
Warum haben wir kein Venture-Kapital?
Weil wir nicht in den USA sind.
Wollen wir nicht kurz in die USA? Marc, du bist doch auch bestimmt bald wieder in den USA. Kannst du dein Venture-Kapital mitbringen?
Genau, bring doch mal ein bisschen Venture-Kapital mit.
Kannst du auch die Kapitalisten mitbringen.
Er muss immer beim Zoll dann eintragen, wenn du über unendlich viel Geld
hast. Ja, das ist ja egal. Das ist ja trotzdem
das unendlich viel Geld. Das machst du über Bitcoin dann.
Ah, fuck yeah, Bitcoin.
Genau, ich hätte gerne mein Venture-Kapital in Bitcoins. So 300 Millionen Bitcoins.
Ja, ist doch gut.
Fuck macht yeah. Sinn. Macht Sinn.
Und dann tauscht das hier wieder zurück.
Genau. Hm. In welchem Exchange?
Nein, in Polen.
Achso, in Polen, ja.
Moddogs,
ja? Ja, Moddogs, ja.
Einfach gut. Ab dafür.
Finde ich richtig.
Kannst auch Bitstamp, macht auch Polen.
Bitstamp.
Wahrscheinlich Polen.
Bis sie wieder geownt werden.
Ja, gut. Muss halt in den 2,5 Minuten, wo sie nicht geownt sind.
Bis Polen wieder offen ist.
Sehr gut.
Apropos.
Polen ist offen.
Ja, immer. Genau. Google Talk.
Genau, wir hatten nämlich irgendwann mal irgendwas gesagt, dass Google Talk keine XMPP-Requests mehr annimmt. Und es war wohl laut diesem Blogpost von der Free Software Foundation, der Grund war, dass sie so viel Spam über diese Invites bekommen haben, dass sie dann kurzerhand erstmal dieses komplett geblockt haben. Und jetzt haben sie halt Filter eingerichtet und jetzt ist alles besser.
Also mittlerweile geht's tatsächlich auch wieder. Ich kann seit ein paar Wochen wieder mit dem Markt chatten. Und
wieso?
Weil ich habe ja meinen eigenen Jabber-Server und habe ihn ja, er ist ja auf Google Talk.
Ja.
Und die Kommunikation dazwischen.
Die ging da auch gar nicht,
die oder? Die ging was? Zwischendurch mal nicht. Und die okay. geht jetzt
vielleicht
wieder.
Hattest du so einen, quasi so einen Server, der nicht irgendwie gewitelistet war oder sowas, und deswegen warst du gefuckt.
Genau, das Böse.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass du dich nicht einfach immer connecten kannst, weil dann kannst du ja auch irgendwelche Evil-Sachen auf der anderen Seite machen und dann böse sein oder so.
Ja, du kannst halt Leute anschauen. Aber wobei, das sollte eigentlich kein Problem sein, weil die können ja ihre Clients so einstellen, dass sie nicht autorisierte Requests wegwerfen.
Ja, aber wie gesagt, da gab es bestimmt Gründe. Und jetzt ist alles gefixt von Google und alles ist besser geworden. Und ihr könnt euch wieder requesten lassen von außerhalb Google-Netzwerk. Alles wieder gut.
Sehr gut.
Okay.
Wollte ich mal angesprochen haben. Weil
Außer wenn was ist? Also
bei alles okay. Das passt alles.
Ach was? Und Google setzt jetzt richtige Filter ein, dass das nicht mehr passiert?
Richtig, genau. Die haben nämlich jetzt echte okay. Filter quasi die gebaut. Nicht so Retard-Filter, alles von außen des Burys oder so.
Sondern
anständig.
Machen das jetzt richtig. Deswegen geht's wieder. Tote der Woche. Ich fand ja am besten die Meldung, dass Delphi.net obsolet ist und tot ist und das nicht mehr
gibt. Geht das schon.
Also. Das ist doch irgendwie. Ich fand das eine coole Geschichte.
Ja, Delphi.
Delphi.
Das ist
erinnert mich an die Schulzeit irgendwie.
Es gibt halt auch wenig Gründe, außer du willst irgendwie so Legacy Code auf neuere Sachen portieren, dass du Delphi.net benutzen würdest.
Ja, dann kannst du es auch gleich neu entwickeln, oder? Aber ich kann mich noch erinnern, in der Schule mussten wir irgendwie mit Delphi.
Wie war denn das? War Delphi, war das der quasi der Nachfolger von Pascal?
War Objekt Pascal, ja.
Und Pascal war die Sprache, die designt wurde, um Leuten gutes Programmieren beizubringen.
Ja.
Ja. Also ja, irgendwie ist gut, Delphi ist ja dann so eine Weiterentwicklung von Object Pascal gewesen und du hast ja dann noch so Clicky Bunti User Interface Design.
So wie Visual Basic.
Sowas mit dabei gehabt.
Button reinziehen, drauf Eventhändler machen.
Ja, genau.
Genau, so war das.
Naja, schade. Nee, eigentlich ganz gut. Es gibt keinen Grund, nimmst du irgendwie normales .NET oder so, sieht wahrscheinlich sogar besser aus.
Ja, C-Sharp.net.
Ja.
Oder irgendwie F-Sharp oder was auch immer.
PowerShell, alles ist besser.
Mono.
Ja, Mono passt.
Ja, ist auch C-Sharp. Ja. Du wolltest jetzt irgendwie polarisieren, oder?
Ja.
Der Mono ist auch nur C-Sharp ohne .NET halt.
Mono rockt aber ein bisschen.
Nee, du kannst auch .NET dazu haben.
Aber doch nicht die ganzen UI-Bibliotheken außenrum. Das sind alle mit drin. Ist es komplett mit nachimplementiert worden?
Okay. Ja, Gonzalo, hier, mit dem wir arbeiten, der hat da ziemlich viel gemacht. Der hat die ganzen Netzwerkbibliotheken implementiert. Deswegen weiß er fucking alles über TCP/IP. Du kannst hingehen und kannst so sagen, hey, wie muss ich denn bei so einem TCP-Socket das Linker-Flag setzen, wenn ich einen Webcrawler bauen will? Und dann sagt er dir das. Und
das ist total gut.
Das ist sehr gut. Er sagt dann rechts.
Richtig. Hm. Der sagt einfach so ein bisschen, dreh's auf 11. Das ist eins mehr als 10. Okay.
Und das braucht man dafür.
Ja. Mhm. Immer auf 11 drehen.
Prinzipiell.
Upcoming.org ist tot. Was war Upcoming.org?
Das ist eine gute Frage. Ich muss das auch echt nachschauen, weil ich das nicht gewusst habe. Upcoming.org war eine Seite von Yahoo. Und zwar ging es darum, dass du da Events einstellen konntest. Dann konnten Leute da irgendwie mit sagen, dass sie da joinen und solche Sachen. Ist jetzt geowned worden, also beziehungsweise kaputt gemacht worden von Yahoo, weil es ja Teil davon war, und die haben gesagt, we're sharpening our focus. Das war vor
mal wieder.
30. April geht's zu, quasi noch 5 Tage habt ihr Zeit zu sehen, was es mal war. Vielleicht ist es auch vollkommen egal. Ihr müsst euch aber bei Yahoo anmelden, beziehungsweise bei Dings Mail. Ja, genau. Ja.
Wie komme ich aus dem T-Mux nochmal raus?
Ctrl B, D.
Ctrl B.
Steuern alt entfernen zweimal schnell.
Nee, das reicht nicht. Ist unser Stream komplett weg.
Dann mach das mal nicht. Ja.
Irgendwie springt der Stream mal wieder. Ich habe gedacht, ich hätte ein paar Einstellungen gefunden, die das irgendwie beheben würden, aber war wohl nicht der Fall.
Ingo, was kannst du eigentlich?
Also Leute aus dem Chat, die sagen, in Österreich sitzen, die sagen, es funktioniert.
Aha, ja, Österreich.
Macht Sinn eigentlich.
Ja. Vielleicht funktioniert nur vielleicht in Hamburg nicht oder so.
In Österreich geht's.
Der heißt Rappel, wie alle französischen Autobahnschilder. Ja.
Da rappelt's.
Rappel. Ja, genau. Da habe ich auch gedacht, irgendwie ist es kaputt, das, oder?
Macht Sinn.
Kaputt gefixt.
Wer ist Untoto der Woche? Chargen als DDoS?
Ja.
Felix, du bist Chargen. Du bist so unser DDoS-Mensch. Ach,
Chargen heißt es. Also.
So wie Chargen.
Character Generate heißt, glaube ich, ausgeschrieben. Ich weiß nicht genau.
Kann ich Schergen nennen? Das wäre cooler.
Genau, die dreckigen Schergen.
Ja, Schergen geht.
Ich glaube, Schergen ist
viel zu selten benutzt. Das ist so ein Protokoll, was noch so ein Port ganz weit unten bekommen hast, weil es auch wirklich eines der ersten...
19, holy fuck.
Port 19 ist halt schon fies.
TCP oder UDP.
Richtig. Das Interessante hierbei ist nicht TCP, weil dann quasi machst du ja quasi eine echte Verbindung und so auf, sondern den UDP-Port.
Wie gut ist denn das?
Weil für jedes Paket, was du hinschickst, ich glaube, weiß nicht, 12 Byte oder sowas, oder nee, müssen ein bisschen mehr sein, 14 oder so, kriegst du 512 Byte zurückgeschickt.
Und das ist auch, falls Leute Charge nicht kennen, die beschreiben es auch hier schön in diesem Post, wenn du auf TCP connectest, dann machst du den auf und der schickt dir einfach random Character, bis du wieder zumachst.
Ja. Richtig.
Was zum Teufel?
Das könnte man vielleicht gebrauchen, wenn man nicht genug Zufall hat.
Ja, klar, natürlich. Klar.
Nee, also er schickt nicht random Character, sondern er schickt A bis Z, also er schickt ASCII komplett durch A bis Z.
Der sagt, continues to stream random characters until you
close the connection. Ja, nicht wirklich random.
Random genug.
Also der macht ABCD, groß ABCD und dann 0123 oder so. Wahrscheinlich
Character
nicht in der
Generator Protocol.
Genau. Genau, das ist speziell dafür da, damals, als du noch Verbindungen hattest, die so Hardware-Probleme hatten.
Ah, ja.
Dass du dann sehen kannst, wo Bits geflippt werden.
It is intended for testing, debugging and measurement purposes.
Genau, dann kannst du nämlich sehen, wie schnell du bist und wie sauber deine Leitung ist. Weil er schickt halt wirklich A bis Z durch und dann, wenn da irgendwas geflippt ist, dann fällt es halt sofort auf. Und das ist halt für Debugging-Zeug. Wenn du ein HP Unix installierst, weil du Pech hast und einfach ein trauriges Leben hast, dann ist es standardmäßig einfach mit dabei und bei dem Inet-D-Zeugs einfach mit dabei. Und du musst es halt aktiv ausmachen und deswegen ist halt noch so viel an. Und dieses Protokoll wurde benutzt, um Distributed Denial of Service zu fahren. Quasi als Amplification-Angriff. Du spoofst deine UDP-Adresse auf den Server.
Macht Sinn.
Und dann kriegt halt der Server, dessen IP-Adresse da drin steht, kriegt halt den UDP-Traffic an. Und das funktioniert wohl relativ gut, weil du da wirklich relativ wenig Traffic brauchst, um das zu amplificaten. Also wie das DNS-Zeug, DNS-Amplification. Relativ ähnlich, nur viel, viel einfacher, weil du quasi nichts machen musst und das kostenlos dazu bekommst. Und das ist einfach sehr cool, dass es solche coolen Sachen im Internet noch gibt.
Und ja, ich würde sich auch mal lohnen, einen Portscan zu machen, zu schauen, welche Idiotin noch einen Service offen hat.
Und also das wurde tatsächlich in einem Angriff genutzt. Also Leute haben sich das gedacht, so, oh, Chuggin ist dieses coole Ding, wir scannen mal das ganze Internet nach Port 19 TCP oder also eigentlich, also du wirst nach TCP scannen und dann UDP benutzen, weil das meistens eh beides offen ist dann. Hm? Du wirst wenigstens versuchen, weil UDP-Scan ist immer ein bisschen blöd.
Wobei, du kannst einfach alles durchspammen mit UDP, einfach da rein.
Du kriegst ja direkt ein Paket zurück.
Wenn du was zurückbekommst, musst du halt merken. Du musst ja also fire and forgetten, dann wo was zurückkommt, hast es.
Genau.
Ja gut, du weißt halt nicht, ob jetzt ein Paket tatsächlich, ob dein Port tatsächlich nicht offen ist oder ob er geblockt wird oder
das ist ja, sonst nee, also das ist wenn egal. Wenn du suchst, ob Chuggin offen ist, dann guckst du einfach, ob du ein Chuggin-Paket zurückbekommst.
Richtig,
ja,
und genau. Das
ist ganz einfach. Also offen kannst du dann definitiv sagen.
Du musst, wenn du nur diesen einen spezifischen Port scannst, dann ist es ganz egal, dann kannst du auch das einfach selber machen. Und das ist sehr cool, dass es sowas noch gibt. Mhm. Und benutzt wird. Also nicht wie es intended ist, aber nah genug, würde ich sagen.
Bam, News. jQuery 2.0.
Also jQuery 2.0 ist released worden und das Interessante daran an der News ist eigentlich, dass sie komplett zur 1.9er Version API-kompatibel geblieben sind, aber gleichzeitig 12% kleiner geworden sind und somit kleinere Files, schneller laden, lässt sich schneller parsen und so weiter. Warum? Sie haben mal Support für die alten IE-Versionen gedroppt und zwar für 6, 7 und 8. So, einfach mal komplett.
Ja, weg, gut.
Weg mit.
Ich meine, wenn du jetzt heute noch IE 8 hast, da kannst du auch sagen, ja, ist mir eigentlich auch egal.
Ja.
Also.
Die Sache ist halt die, dass die sagen, okay, sie maintainen den alten 1.9er Branch noch ein bisschen weiter für die Leute, die dann halt unbedingt IE 6 oder 7 oder was auch immer Support haben.
Es gibt halt immer noch Enterprises.
Ja, aber ich glaube, so wenig, also wenn du einen Online-Shop hast, so wenig Leute wieder auf IE fucking 7 da Sachen einkaufen, das ist teurer, die Seite IE 7 kompatibel zu halten.
Vermutlich,
also ja. Für einen Webshop vielleicht schon, aber eigentlich willst du da auch solche Leute dann nicht verlieren, aber es geht dann speziell darum, wenn du irgendwie interne Seite hast und dann willst du irgendwas machen, aber da sind diese ganzen komischen Sales-Leute, die halt alle ihren
komischen
Internet Explorer haben.
Wer hat denn noch IE 7? Also selbst alte Firmen, was, Felix, du siehst so traurig aus.
Ich kenne echt Leute, die immer noch IE 6 verwenden.
Wirklich?
Ja. Das ist ganz schön traurig. Nicht,
okay, das ist...
Also weil der IE 6, der ist halt...
Fucking IE 6.
Der ist halt 12 Jahre alt.
Richtig.
Ja. Oder?
Ja.
Oder das ist XP ist 2001 rausgekommen, ja.
Okay. Gibt's da noch Sicherheitsupdates überhaupt für?
Nee. Windows XP wird in ein paar Monaten dann jetzt in wirklich...
Elf Monaten oder 11,5. Das war gerade erst vor kurzem die ein Jahr.
Total Message. Gut.
Ja.
Dann wird es so, alle Firmen, die es haben, das ist in so einem Irrenhaus, wo alles irgendwie anfängt zu brennen und nur noch nackte Menschen durch die Gänge rennen und so. Es wird gut, glaube ich.
Nee,
gut.
Also erstmal werden sie sich mitbekommen, bis sie dann alle hart geowned werden.
Man könnte ihnen ja sagen, so Leute, wie sieht's aus?
Ja, wissen sie
auch. Wie im Geschäft lassen jetzt auch, sind gerade richtig dabei, alle Sachen, die mit Hardy noch laufen, ab. Weil Hardy wird auch jetzt, ich glaube, Ende nächsten Monat oder so, gibt es auch keine Updates mehr.
In der nächsten Monat ist auch gar nicht mehr so weit.
Ja.
Wir benutzen ja auch immer noch Ubuntu
10.04. Ja, 10.04 passt ja. Das ist Lucid, das ist eine LTS, die geht noch eine Weile.
4 Jahre.
Nur Hardy war halt die 8.04, was dann auch eine LTS war, aber irgendwann hört es halt mal auf.
Aber lange
irgendwann ist dann auch mal gut.
Ja. Ja. Lange ist nicht mehr.
Nee.
Und dann explodieren die Computer direkt.
Ja.
Instantan. Deadman Trigger.
Aber
jetzt gibt es ja auch Ubuntu 13.04.
Genau.
Ja, ist keine LTS-Release, obwohl es so eine 04 ist, aber das ist auch nur, weil es im April rauskam.
Ich habe es mir auch nicht angeguckt, ich wollte einfach nur sagen, dass es da ist. Aber
wer hat denn nicht schon wieder Jodling Yeti falsch geschrieben?
Ich.
Warum?
Ingo.
Weil.
Was kannst du eigentlich?
Weil ich nicht nachgedacht habe, sondern einfach nur
Copy-Pasta gemacht habe. Merkt man direkt, ja.
Ja. Also eigentlich ist mir Ubuntu ja total egal, bis endlich Jodling Yeti rauskommt.
Finde ich gut.
Das wäre die nächste LTS dann.
Ich würde es mir auch installieren.
Oder,
Da sind noch ein paar Jahre zwischen, das hatten wir schon mal irgendwann ausgerechnet und das war dann immer noch lange.
Was ist es diesmal für ein komisches Tier?
Ich glaube Raring Ringtail oder so.
Was? Giraffe.
Was? Ringtail ist doch keine Giraffe.
Ja.
So ein Bär oder was ist es?
Wir haben keine Ahnung.
Ein Katzenfrett.
Katzenfrettchen.
Das ist ein Eichhörnchen.
Ja. Also eigentlich ist es ein Eichhörnchen.
Die meisten Leute wissen es nicht.
Das sind Chip und Chap, oder?
Eigentlich, der deutsche Name ist auch eineigiges Eichhörnchen. Oder dreiköpfiges Eichhörnchen?
Oh.
Reimt sich nicht, aber...
Mm. Hinter dir ein dreiköpfiges Eichhörnchen.
Nein, das ist der offizielle Codename. Ubuntu 13.04, hinter dir, ein dreiköpfiges Eichhörnchen.
Die hatten
ihr verwechselt, da zwei Computerspiele, das geht nicht.
Aber die sind beide gut.
Die verwechseln, die werden Mix and Match, wir sind doch in dieser Mix and Match Gesellschaft. Creative Commons, alles.
Okay. Everything is a remix.
Everything is a remix.
Na, wenigstens war es alles Lucasfilm Games, von daher ist das alles.
Aber die gibt es jetzt nicht mehr, deswegen ist es egal, ist ja quasi jetzt alles.
Genau, deswegen kannst du mixen, wie du willst.
Die Viecher sehen schon nett aus eigentlich. Ich glaube, ich will auch
nett
sowas.
Nett aus?
Ja, diese Ringtail-Dinger.
Die haben einfach einen komischen Schwanz.
Ja, ich glaube, das ist so. Das ist. Ingo. Das ist aber auch. Nee, das ist aber auch, glaube ich, auch so ein Mix von irgendwas, was so gestreift war und dann ein Frettchen so, oder so.
So eine Zebra und
Frettchen. Genau, Zebra und Frettchen. Zebra-Frettchen.
Das ist nicht in Ordnung.
Frettchen-Zebra.
Also Ubuntu entfernt sich ja immer weiter von allen anderen Distributionen.
Vom Netzsein.
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Sie gucken halt, dass sie. Das machen,
entfernen sich von allem, was die anderen so machen.
Nee, ich habe im Felix widersprochen, nicht dir.
Ach so, okay. Was habe ich denn gesagt?
Vom Netzsein.
Ach so, okay.
Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, sie gucken halt, dass sie dieses benutzerfreundliche und irgendwie viel über GUI konfigurierbar und viel irgendwie auch mal anders machen als andere Linux-Distributionen, dass die halt versuchen, mal innovativ zu sein und nicht immer nur dem Upstream hinterher zu rennen. Also kann man
die
sehen,
sind ja quasi der Upstream.
Nee. Nicht? Upstream ist ja da, wo die Software ursprünglich herkommt und sie machen ja genau das Gegenteil.
Also ich meine, in bestimmten Teilen sind sie jetzt auch der Upstream. Sie haben jetzt Gwibber gegen ihren eigenen Dings getauscht.
Was war denn Gwibber nochmal?
Na, dieses Status-Ding, was ja. Twitter und Identica.
Ach so, sowas wie Alfred oder so. Nein.
Twitter-Client halt ein
bisschen. Ach so, Twitter-Client. Twitter. Okay.
Nicht nur Twitter, sondern alles.
Ja, so Meta-Zeug.
Also. Genau. ICQ, alles, keine Ahnung. Message-Zentrale. Mhm. Und da haben sie jetzt auch eine eigene geschrieben. Und mir kommt ja auch in der nächsten oder übernächsten Version oder so, ist jetzt auch schon, du kannst es da auch schon ausprobieren, den neuen Xorg-Nachfolger quasi. Mhm. Und alle anderen benutzen ja
Wayland hieß dieser.
Wayland.
Hat es nicht mal Ubuntu selber enforced, dass sie sagen, genau. So, wir machen jetzt nur noch Wayland und dann hat es ihnen nicht gepasst, in welche Richtung sich das Projekt entwickelt hat und jetzt machen sie ja.
Und alle anderen hatten sich jetzt aber schon drauf verständigt, dass sie jetzt Wayland machen und deswegen.
Wie gesagt, halt du musst halt überlegen, das ist halt auch immer ein enormer Aufwand, sich da in Diskussionen mit irgendwelchen Open-Source-Menschen zu begeben und die dann davon zu überzeugen, das zu tun, was du selbst denkst, dass es Richtige ist, dann kannst du genauso gut sagen, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Scheiß.
Aber das hätten sie auch einfach forken können, so wie die bei Chromium es auch bei Chrome auch gemacht haben.
Beziehungsweise,
hätte man machen können,
beziehungsweise
aber,
wenn du dein Produkt halt darauf basierst, auf Open Source und auf dieser Gemeinschaft und so, dann solltest du dich halt doch an diesen Diskussionen beteiligen und nicht einfach ständig immer sagen, juckt mich nicht, mir egal, ich mach mal
also
ein eigenes
Ding. Also ganz ehrlich gesagt, mit vielen der Persönlichkeiten, die sich da rumtreiben, da möchte ich auch nicht in der Gegend rumdiskutieren. Also es wäre mir tatsächlich dann zu aufwendig und du willst dann halt auch als Entwickler oder als Angestellter von Canonical, willst du dann halt auch sagen, okay, du machst jetzt dein Zeug und du machst es gut und du willst das Beste für deine Kunden, würde ich jetzt mal so potenziell ihnen unterstellen vielleicht. Oder zumindest wollen sie Geld verdienen, das kann man ihnen definitiv unterstellen. Und das bedeutet halt, dass sie sich da nicht Tage und Wochen und Monate lang in irgendwelche Grundsatzdiskussionen verstricken können, weil getting shit done. Also ich kann das schon nachvollziehen, das muss man nicht gut finden, man muss ja Ubuntu auch nicht zwingend benutzen, aber das ist halt deren Philosophie, Sachen hinzukriegen.
Naja, wenn die bei Z angekommen sind, wird
jetzt erstmal der Yodin-Yeti
dicht gemacht, von daher.
Dann schauen wir mal.
Genau, dann heißt es nämlich anders. Könnt ihr raten, wie es dann heißt?
Nee, dann ist Canonical einfach das Geld ausgegangen und sie werden dicht gemacht.
Na gut. Das einfach.
Nginx.
Ja, ist cool. Also
neue Version.
Nginx hat ja auch dieses Konzept von ungerade Release-Nummern sind irgendwie Testversionen und gerade sind dann irgendwie Stable Releases und da ist jetzt die 1.4.0 rausgekommen, was dementsprechend ein Stable Release ist. Und viele Features wurden schon in dem 1.3 Branch getestet und kommen jetzt mit in 1.4 mit rein und beziehungsweise sind da halt schon jetzt mit drin. Unter anderem WebSocket-Support, was cool ist, weil dann kann man endlich Nginx auch als Reverse-Proxy für irgendwelche Applikationen benutzen, die WebSockets sprechen.
Du hast doch total viel mit WebSockets gemacht. Was bedeutet denn das, wenn ein Webserver WebSockets unterstützt?
Das
ist das auch nur HTTP oder ist da mehr oder weniger?
Ja, das ist auch nur HTTP, aber das ist eine lange Verbindung und das ist nochmal ein eigener Handshake und du musst halt dann den quasi weiterreichen. Und du musst halt dann die Verbindung offen lassen und du musst die Semantik können und das hat er bis jetzt nicht gemacht. Also du konntest auch, es gab mal so ein experimentelles Add-on, was du dir reinkompilieren musstest, wo du dann irgendwie beliebige TCP-Sessions weiterleiten konntest, aber du konntest nur sagen, ich nehme jetzt hier ein TCP-Socket entgegen und reiche das an den Server dahinter weiter. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwelche Application-Server hast, dann willst du halt schon vielleicht, dass dein Reverse-Proxy auch mal ein bisschen in der Lage ist, da den vielleicht auch SSL zu terminieren und so Geschichten.
Ja, bei Nginx ist es eh so, dass du alles immer reinkompilieren musst. Du hast da keine Module.
Genau.
Also es sind quasi schon Module, aber du musst es trotzdem selber
bauen. Ja, du musst es halt selber reinbauen.
Das heißt, von Hand reinbauen ist nichts Besonderes beim Nginx.
Das ist richtig, das ist richtig. Ja genau, und Speedy unterstützt jetzt auch als Protokoll, was cool ist, weil...
Das ist die schnellste Maus von Mexiko.
Ja, genau.
Mehr schnell. Mehr schnell ist gut.
Richtig. Ich find's krass, dass es schon auf Platz 3 von den ganzen Webservern ist, laut Netcrafts Webserver-Server. Mhm.
Ja, die nehmen ständig zu, also Nginx. Obwohl, ich habe auch gerade von einem Nginx Fork gelesen.
Die haben U-Boot als Logo, das ist schon awesome. Ja.
Kann man schon sagen. Ist auch gar nicht größtenteils russisch alles.
Nee, nordrussisch.
Nee.
So wie der Source Code.
Nein, Quatsch, wir sind russisch, kann ja jeder.
Nee, die haben einfach keine Kommentare, das ist so einfach.
Ja,
richtig.
Ja, wobei mittlerweile...
Soviet Russia, Code comments you.
Ja.
Da schreibst du dann so
fuck
und dann, genau, dann sagt der Code so zu dir, druckt dir irgendwas aus und sagt dir, Arsch, ja, soll mal ein bisschen abnehmen, to do abnehmen, lol.
Lol.
Ja.
Das wäre nicht schön. So. Das wäre doch mal ein geiles IDE-Plugin, dass der irgendwie irgendwelche Kommentare über dich schreibt. Genau, so.
Er macht Fotos von dir und dann macht er damit irgendwas und rechnet so aus, oh, ja, du musst es mal wieder essen.
So LOL-Commits oder auch so Sachen, wenn er merkt, dass du irgendwas immer und immer wieder refactorst, dann macht er einfach einen Comment drüber und sagt, na, da war sich der Programmierer aber nicht sonderlich sicher.
Du bist ein Noob.
Ja, so anhand von Metriken. So, richtig. So LOL-Noob. Da gibt es doch dann auch so, wie heißen dieses... Findbugs für Java zum Beispiel, das ist so eine statische Code-Analyse, die auf Bug-Patterns, also die haben Bug-Pattern, eine Bug-Pattern-Datenbank, die quasi über deinen Code, ohne den auszuführen, drüber geht und dann sieht, oh, da machst du was falsch. Oh. Und dann könnte man das kombinieren mit einer mit irgendwie im Urban Dictionary.
Genau, so Beleidigungen dann auch.
Er beleidigt sich einfach.
Nee, ich fände es total geil, wenn das rüberlaufen lässt und der sagt dir dann, welcher Idiot hat denn 8 Parameter an der Funktion? Fragezeichen. Was sind das? Richtig, was soll denn der Kack?
Ja, oder wenn du dann zu lange am Rechner sitzt und dann irgendwie so Sock-Pooping-Fragezeichen.
Richtig.
Sock-Pooping. Oder Poop-Socking? Was war's denn von Poop-Socking?
Poop-Socking. Ja.
Das hatte ich schon angetan.
Da war ich einmal nicht da.
Ich fand es halt verstörend. Und
warum bringst du es dann in jeder darauf folgenden Sendung ein?
Ich weiß nicht, vielleicht weil ich das verarbeiten muss.
Genau, dein Bild geht nicht mehr aus dem Kopf.
Wir sind Fleidys Therapierunde hier.
Ja, natürlich. Wir sind ja eine Selbsthilfegruppe, deshalb können wir da jetzt auch
sehr gut
drüber reden. Also dieser Fork vom Nginx heißt Tengen.
Oh, stimmt.
Richtig.
Ja.
Da war
Irgendwelche Chinesen machen
das. Tabao, ja, das sind die Leute von, oh Gott, wie heißen sie? Tabao, das ist so eBay auf China.
Genau, die machen Nginx-Fork irgendwie.
Ah, okay, die unterstützen.
Ah, Tengine, hier, schauen wir mal, wie viele Seiten haben wir denn da?
Die unterstützen dynamisches Modulladen, also das, was wir gerade bei Nginx irgendwie kritisiert haben, scheinen die jetzt zu supporten und dann halt noch so ein paar Zusatzfeatures. Also die können dann irgendwie auch automatisch CSS und JavaScript combine und ausliefern, sowas wie das Mod-Page-Speed zum Beispiel macht.
Ja, ich habe jetzt auch insgesamt habe ich hier irgendwo habe ich herausgefunden, dass ich da irgendwie 20.000 Domains habe, die auf so einem Tengen laufen. Mhm. Die größten sind wirklich Taobao, das zweite ist Kobay, dann kommt schon Alimama.com.
Alimama.
Hier net.cn und dann diese ganzen komischen asiatischen Zahlendomains, 56.com zum Beispiel.
Das ist so gut, dass sie einfach nur Nummern haben.
Ich kapier's nicht. Ich glaube, dass sie auf dem Handy irgendwie total gut eingeben können oder so.
Aber auf den Feature-Phones geht das halt voll gut ein.
Es gibt so viele asiatische Seiten, die irgendwie 52yn.com. So, was da? Mhm. Und irgendwie können die sich das merken. Vielleicht geht es irgendwie besser im Asiatischen.
Vielleicht guck mal, was ist im Asiatischen.
What Web. Ich finde What Web übrigens immer noch gut.
Ja, also das ist wohl ein Fork, der, den kann man sich auch mal angucken, ist auch Open Source, logischerweise, wenn Nginx, wenn
es Nee, nicht logischerweise. Nginx ist, glaube ich, Apache lizenziert.
Warte mal. Okay.
Ich guck mal schnell.
Ja, guck mal schnell. Ja, auf jeden Fall ist es,
ist eine BSD-Lizenz. Also deshalb müsste man das nicht zwingenderweise.
Ja, okay. Müsste man nicht, aber ist auf jeden Fall Open Source, kann man sich auch angucken und man soll wohl auch zwischen den einzelnen Server relativ einfach auch wechseln können, wenn man jetzt schon fertige Konfiguration für Nginx hat. Mhm.
Aber ich denke, also Speedy ist schon eins der coolsten Sachen, weil das ja doch einiges bringt. Ist natürlich die Sache gerade, also wir haben viel Zeug auf Amazon, wenn du sowas halt hinter einen ELB, so einen Elastic Load Balancer steckst, dann kannst du es wieder vergessen, weil der wahrscheinlich auch kein Speedy durchlässt, sondern nur HTTP.
Vermutlich. Also da kommt dann wahrscheinlich an deinem Load Balancer kommt dann letzten Endes wahrscheinlich auch nur normales HTTP an.
Ja, genau. Und deswegen,
bis die Load Balancer das auch alles können.
Ja gut, ich meine, wenn du kein ELB hast, sondern direkt mit Nginx Load Balancer oder so, das ist die Frage, wie sieht's denn mit Varnish aus? Weil Varnish steckst du ja auch oft vor einen Nginx. So als wirklich Edge-Dingens, dass es in Varnish reinkommt und dann durchgereicht wird.
Ja, oder man hat halt so.
Gut, man kann es dann wieder.
Also Varnish kann Websockets, so viel weiß ich.
Varnish Software.com, Blogpost, Why I Don't Like Speedy.
Ja.
Naja, gut, aber das kann ja alles noch kommen. So alt ist Speedy ja auch noch nicht. Was ist denn das, 2 Jahre oder so? Seit wann reden wir
drüber? Speedy,
also,
2,5 vielleicht.
Ja, Daumen. Also, und das ist ja in Webzeit, gerade wenn man auf solcher Ebene was macht, einfach nichts. Ja.
Ja.
Also, naja. Wenn man sich mal anguckt, wie lange IPv6 vor sich hin dümpelt, dann wissen wir, dass das auch ewig dauern kann, bis sich sowas durchsetzt. Wenn man nicht so doll auf seine Community aufpasst, passieren ja Sachen wie, dass OpenOffice einfach totgegangen ist und MySQL auch langsam tot geht.
Würde ich jetzt nicht sagen, dass die nicht auf ihre Community aufgepasst haben, dass die Community einfach umgezogen.
Die haben die aktiv die, gearscht.
Genau, die haben die aktiv zum Ausziehen gedrängt.
Ja. Wäre es nicht mal nett, wenn ihr langsam, ne? Ja. Kinders.
Okay, wir wollen Leute, die hier Geld bringen. Nicht euch.
Ja. Loops. Big Business, Jungs. Big Business.
Ja, also Oracle findet es mit Open Source ja irgendwie so halb cool und naja, jedenfalls.
Schön.
Jedenfalls meinten da dann so ein paar Leute, scheiß drauf, wir machen unser eigenes Ding. Und
mit
haben
Blackjack.
Mit Blackjack.
Genau. Und MariaDB.
Und MariaDB und haben halt, haben sich mehrere Firmen gegründet, die MariaDB supporten, weiterentwickeln, unter anderem natürlich auch der MySQL-Gründer eigentlich. Und eine hieß
Monty.
SkySQL, die andere hieß Monty Program und die zwei fusionieren jetzt bald.
Ja, gut.
Ja, also zumindest die zwei größten Anbieter, Supporter von MariaDB.
Ja,
macht
ja auch Sinn. So.
Werden jetzt ein Unternehmen in den nächsten paar Monaten und ja, Monty ist natürlich auch noch immer noch dabei und ja.
Ja, es ist schon, ist bei, gut, bei MariaDB, ich meine, ich selber bin ja auch, leider ja auch bei Acquia, die machen ja auch so Open Source Dienstleistungen, in dem Fall eben Drupal, da bietet es natürlich Hosting an. Im MySQL Percona haben wir zum Beispiel recht viel zu tun, dass man denen Geld in Rachen wirft, weil die dann eben reinkommen und sagen, ja Leute, für euer Lastprofil, schaut doch mal, dass ihr die Buffer-Caches so anpasst und pipapo. Hosting kannst du ja fast nicht machen für Datenbanken, weil allein die Latenz, wie weit du weg bist, ist schon doof.
Du willst es halt so nah wie möglich bei dir haben. Also ich meine, das geht vielleicht bei manchen Sachen so, aber so richtig.
Gut, es gibt ja so Datenbank-as-a-Service, die ganzen Heroku-Add-ons oder so, aber dann kriegst du halt auch nicht die beste Latenz. Selbst gut, wenn sie im selben Datenbankzentrum sind. Also wenn die auch irgendwie auf EC2 was anbieten würden, so macht es Amazon ja mit RDS, war es, glaube ich. Replicated Data Store, RDS. Ich glaube, das war die Amazon MySQL-Geschichte. RDS für MySQL, genau. Da kriegst du noch eventuell Hosting, aber was die machen, ist dann eher so Support. Mhm. Und es gibt viele Bugs da drin, wo du denen dann Geld geben kannst, die sagen dann, ja, keine Angst, wir kennen den Source Code, fixen wir raus.
Und genau sowas machen die ja auch. Also wird die neue Firma ja auch machen und halt sich auch noch neue Produkte überlegen, Richtung Cloud, alles geht ja richtig
gut. Das ist ja auch so, also da würde ich auch sagen, das ist fast, was so ein Merger fast Sinn macht. Weil die haben natürlich diese ganze Payroll, Human Resources Geschichte, die können sie sich teilen. Und ihre Leute, die wirklich was von MySQL verstehen, da wird schon
genug zu tun geben. Die haben wahrscheinlich alle was zu tun.
Genau, bedeutet, da kannst du einer der drei Merger, die jemals sinnvoll waren. Nehme ich mal an.
Vermutlich, ja.
Immer mehr Projekte steigen ja auch auf MariaDB um. Wir hatten ja in letzter Zeit schon mehrere Linux-Distributionen, die gesagt haben, sie hauen jetzt MySQL raus und nehmen MariaDB rein. Mhm. Und auch die Wikipedia, einer der größten Anwender von MySQL auf diesem Planeten, würde ich mal sagen, haben jetzt auch gesagt, zack, MariaDB, machen wir.
Ich meine, das macht auch Sinn, das ist ein Drop-in-Replacement. Die MariaDB, wie heißt die nochmal, die Storage Engine?
Aria.
ARIA-DB oder nur Aria?
Aria.
Die ist auch ziemlich performant und wird aktiv weiterentwickelt. Und im Endeffekt ist die Community halt auch eher bei MariaDB und die haben ja alle keinen Bock mehr auf Oracle. Und
ja. Was interessant ist, dass gerade Wikipedia hat vorher ja den Facebook-Branch benutzt. Dieses MySQL at Facebook, wo die immer noch so ein paar Performance-Patches draufgepackt haben. Aber gut, ich denke, die werden... Ich glaube, MariaDB ist recht, ich sag mal, schnell, was das Reinziehen von Patches angeht. Bedeutet, die werden da wahrscheinlich auch recht offen sein, so Performance-Patches.
Ja, es ist das Gleiche, was mit LibreOffice, OpenOffice auch passiert ist. Da ist die Community, hat halt sich das Teil genommen und marschiert das voran und das andere dümpelt so ein und bisschen. Und halt
Jenkins, Hudson, genau dasselbe Hudson, benutzt auch keiner mehr.
Genau.
Da. Was traurig ist, weil das gibt's dann immer noch. Ich will echt nicht den Job haben, wo du dann noch dieses sinkende Schiff noch irgendwie die Flagge schwenken musst und sagen, ja, uns gibt's
hallo,
auch noch.
Hallo. Ja, das ist genauso wie hieß dieses CMS, was später mal Joomla geworden ist, Mambu zum Beispiel. Mambu, das kennt heute auch kein
Fuck, ja,
das richtig. Kennt heute auch kein Mensch mehr. Ich meine, Joomla ist schon Schmerzen im Hintern, aber ich meine, ich glaube, Mambu benutzt auch keiner mehr.
Ich hoffe mal stark nicht.
Ja.
Die haben sich auch mit der Community verscherzt gehabt, ja. Krass.
Was alle benutzen, ist ja 64-Bit.
Ja, hoffentlich.
Naja, ich habe immer noch ein paar Server, die immer noch 32-Bit laufen.
Weil was hoffentlich alle benutzen, ist ja 64-Bit.
Genau.
Und das ist jetzt 10 Jahre alt geworden.
Aber also nur bei AMD.
Ja, ja, also das, was AMD halt vor 10 Jahren mal vorgestellt hat und was sich durchgesetzt hat.
X86,
genau, das gab 64, noch i64.
Genau, Intel. Titanium.
Ah, nee, Titanium gab's noch.
Selbst Intanium. Mein ältester Server ist schon 64-Bit.
So muss das sein. Neulich hatte einen Kollegen, der hat kein 64-Bit. Irgendwie,
und du hast ihn dann erstmal ausgemacht.
Wir haben so einen kleinen Bildloop, der launcht eben irgendwelche Virtualboxes und kompiliert da so Zeug. Und er so, ja, fuck, ich kann die 64-Bit-Sachen nicht kompilieren. Ich so, warum? So, ich habe 32-Bit installiert.
Alter, warum?
Und warum hast du so gemacht, du das?
Ja,
weil meine CPU älter ist als 10 Jahre. Warum?
Wer hat eine CPU, die älter? Niemand. Hallo?
Nee, wirklich niemand.
Also,
ich meine, selbst den Rechner, den ich vor meinem aktuellen Rechner jetzt hatte, der war schon 64-Bit fähig.
Ja, bei mir auch, aber es gibt immer noch
Pentium 3 war, glaub so, das war vor 10 Jahren grob. Nee.
Ja.
Also von 10 Jahren meine ich. Also.
Aber viele Pentium 4 sind nicht 64-Bit.
Ja, die anfänglichen.
Aber andererseits
Pentium 4. Also die meisten sogar. Ja, also ich hatte mal so Northwood Pentium 4, das war so, glaube ich, mein zweiter Rechner, der hatte dann so 2 GHz, der war noch nicht 64-Bit fähig. Ich glaube, die ab der Pentium D-Reihe. Nee, ich glaube, Pentium D war auch noch nicht 64-Bit fähig. Ich glaube, das kam erst mit der Core 2-Reihe.
Genau, es gibt ein paar Pentium 4, die tatsächlich 64-Bit sind, aber es sind wenige.
Mhm. Genau, okay. Davor gab es nämlich das Dual.
Core 2 Duo.
Nee, wie heißt
Duo.
Davor gab es ein anderes, nämlich, die hießen auch so ähnlich.
Pentium D?
Xelon ist ja nur, sind Pentium. Ja nur billig ja. Pentiums gewesen.
Aber reden wir jetzt über Prozessoren oder über was
für Prozessoren gerade? Und ich wollte, also Cyrix? es gab zwischen Core 2.
Cyrix? Nein?
Nein, da
es gab nicht.
Core Solo, Core Duo, Core 2 Duo.
Nee, es gab ja diese Core-Reihe und dann Core 2 gab es ja dann. Normal-Core und Core 2.
Ja, genau. Und dazwischen, also davor gab es irgendwas anderes, was so ähnlich hieß, aber auch in den Laptops verbaut war, aber kein 64-Bit konnte. Das war nicht mein Laptop vorher.
Ja, das hatten die ganz normalen Core, also nicht Core 2.
Centrino war das, was
dann. Nee, das Centrino ist ja nur.
Das ist ja nur die Kombination mit dem Chipsatz und so Geschichten. Ja.
Nee, Intel Core Duo waren 32-Bit.
Genau, dann hatte ich den. Core Duo.
Core Duo, Core 2 Duo.
Ja, genau, Core Duo war es einfach.
Genau, die ging auch bis 2,3 GHz.
Ja, genau, ich hatte noch 2x2 GHz, aber das hat halt 32-Bit, das war ganz schön doof.
Gute Sache.
Ja, also ich habe, weil kann ich gleich mal Mimimi machen, ich hatte letztens einen Server, nämlich hab gedacht, ja, kein Problem, installiere ich ein neues System drauf. Wundere mich die ganze Zeit, warum bootet der denn nicht? Warum bootet denn nicht? CD irgendwie kaputt gebrannt, kann ja alles mal sein, irgendwie. Gut, nimmst du eine neue? Nee, der bootet nicht. Ich musste erst eine Nacht drüber schlafen und bin dann darauf gekommen, mal zu gucken, was diese scheiß CPU eigentlich alles kann. Die konnte kein 64-Bit. Ich hätte echt fast ein Wesen gefressen. Ich hätte gedacht, das kann nicht wahr sein. Da hätte ich nie im Leben dran gedacht, ja. Weil irgendwie jede CPU auf diesem
Planeten. Hast du aber.
Ja, dann irgendwann, nachdem ich drüber geschlafen habe und meine ganzen Synapsen so die Nacht drüber nachgedacht haben, was das Problem sein könnte.
Traurig.
Ja. Also ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, das war die Prescott-Reihe vom Pentium 4, die 64-Bit konnte und die wurde Anfang Februar 2004 eingeführt. Also.
Ja, sind noch nicht ganz 10 Jahre.
Ja.
Ja, ja. Weil AMD hat ja damit angefangen und Intel hat ja dann auch diese Sachen übernommen und lizenziert, die AMD sich ausgedacht hat, weil die sind ja mit ihrem Intanium vorgeprescht, der ja, nur 64-Bit konnte und gar kein 32-Bit.
Ja, die haben ja gesagt, Itanium wird das neue super, ultra, mega tolle Ding und das war dann unglaublich teuer und konnte sich keiner leisten und keiner wollte es bezahlen und alle haben halt dann weiterhin x86 benutzt.
Ja. Genau. Was aber auch schon 64-Bit-Prozessor hatte, war der Atari Jaguar.
RISC.
64-Bit RISC Grafikprozessor. Ganz wichtig, Hauptprozessor war nämlich ein Motorola 68000 mit 13 MHz.
Ja.
Aber von 1994, das heißt schon vor.
Jetzt musst du überlegen, die Dreamcast, die kam
hatte
ja.
Hatte aber keine 64-Bit.
128.
Die hatte 128 Bit sogar.
Die Grafik hatte 128 Bit 1998.
Ja, das also ist. Ich habe meine
Dreamcast. Aber es ist halt doppelt so viel Bit, was doppelt so viel gut ist.
Ja, aber es ist auch doppelt so viele Jahre.
Ja.
Und auch doppelt so viel Speicher.
Und sie hatte ein Modem. Du konntest damit irgendwie Tutu Rocket über Modem spielen,
richtig,
Multiplayer.
Aber das haben sie irgendwann mal ausgeschaltet. Ja, dann haben sie gesagt, das ist jetzt scheiße. Sorry. Ja,
aber wirklich, du hast ein 56K-Modem drin gehabt. Hm. Ich wollte das immer mal ausprobieren, hab's dann irgendwie eigentlich nie gemacht. Ich glaube, ich habe im Jahr 2000 meine Dreamcast gekauft. Ja, müsste 2000 gewesen sein.
Das Coole beim Jaguar war ja, dass sie Werbung gemacht haben und dann haben sie gesagt, zu der Zeit war gerade Super Nintendo in. Und es hatte nur 16-Bit und dann haben sie gesagt, wir haben 64-Bit, das ist viermal so gut. Ja,
Nintendo 64.
Ja, dann kam genau Nintendo 64 auch mit 64-Bit.
Genau, und sie haben aber gesagt, sie sind schon 64-Bit, das heißt, sie sind viermal so gut. Do the math, haben sie immer gesagt. So, rechne doch einfach nach, wir haben viel mehr Bits. Wir
mehr Bits, mehr gut.
Sein,
mehr Bits, mehr gut.
Mehr gut.
Und vielleicht für die jüngeren Zuhörer unter uns, was der Vorteil bei 64-Bit ist, dass du A, natürlich ein bisschen mehr Speicher adressieren kannst, aber das ist gar nicht so wild.
Ob das ist bei heutigen
Das Mengen kannst du aber auch mit 32 Bit mit den komischen Switching-Dingern. Linux kriegst du auch massig.
Ja, du kannst dann remappen und so, aber das ist alles Schmerz.
Ja, das ist alles Schmerz, aber das Wichtige ist ja, dass dieses Kackding endlich mal mehr Register hat, bedeutet der Code, den du für 64-Bit kompilieren kannst, kann einfach wesentlich eleganter diese kleinen Variablen und herflupschen.
Es geht einfach alles schneller.
Dann geht alles fucking schneller und das ist einfach schon mal ziemlich gut und im Gegensatz zu dieser uralten x86-Architektur, die einfach nicht gut war. Also irgendwie grob ein Register hat, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber 12. Gefühlt eins.
Ja, gefühlt eins, aber wahrscheinlich 12.
Wahrscheinlich 12, aber gefühlt eins, ja.
Das Ding ist ja dann halt, du hast dann noch so Geschichten wie den Unix-Timestamp, der halt auch immer so sich an den nativen Gegebenheiten orientiert und der ist dann halt, der läuft halt, der 32-Bit-Unix-Timestamp, der läuft halt im Jahr 2000, was war es, 38? Läuft der halt voll.
Ja,
und dann ist halt doof.
Bis dahin patchen wir das irgendwie alles.
Ja, alle.
Ich glaube, die 32-Bit-Rechner, die bis dahin noch laufen, die werden nie wieder gepatcht.
Die haben es einfach verdient.
Ich bin sicher, da läuft noch irgendwo ein Cobol-Programm
auf irgendeiner
Riesenbank. Und dann gehen die alle natürlich weg und dann Bitcoin. Bam.
Genau.
Bam, Bitcoin.
Das muss man mal auf Cobol portieren und dann irgendwie.
Fucking Cobol-Bitcoin. Ja. Was auch mit Bit anfängt, ist der BitTorrent. Und zwar der Sync ist aus der Beta raus. Darüber geredet, das habe ich ja mal benutzt und das ist auch immer noch total dufte eigentlich.
Funktioniert's?
Funktioniert super, funktioniert mit Magic ein bisschen auch. Bedeutet, du kannst dann irgendwelche beliebigen Folders freigeben und dann sagt er dir, ja, hier ist der Hashcode. Dann kannst du das irgendeinem beliebigen Honk geben und der sagt einfach hier, neue Freigabe, Hashcode, bam, und dann wird das automatisch gesynkt. Du kannst auch Read-Only-Hashcode machen oder einen anderen, so einen normalen. Und dann geht es alles automatisch.
Das ist echt eine coole Sache.
Ja, und gerade also so, ich denke mir halt, ich frage mich, wie so die nächste Stufe der Internetpiraterisierung aussieht, dass du da nämlich quasi so einen T-Bow machen kannst über Internetpiraterie. Dass du quasi sagst, hier, ich will irgendwie meine, quasi wie eDonkey-Links früher, dass du dann sagen kannst, hier, ich würde gerne die Simpsons immer sehen auf Englisch in HD und dann sagt er, ja, das ist der Hash dafür. Okay. Und dann
musst du halt nur nette Leute finden, die nicht immer Shit löschen aus dem Ordner raus. Ja, und dann kriegst du den Read-Only, genau.
Klar, und
Read-Only, aber das heißt, das muss eine machen.
Ja, dann sagen sie halt, ja Leute, also da sind irgendwie die immer die aktuelle Version,
die kopierst dir raus. Genau, du hast dann die Scene-Groups, die haben dann ihre quasi Read-Only-Hashes und da fallen dann immer die coolen Sachen rein und du kannst dann einfach, oh, holy crap, ich glaube, ich brauche es auch. Warte mal, wo kann ich runterladen?
Genau, das Problem ist natürlich, dass es nachher für BitTorrent ist, du kannst wahrscheinlich einfach alle IPs sehen, die das Zeug sharen oder so. Oh. Aber gerade so für Freunde wäre das ja eigentlich eine ganz...
Durch Tor einfach, fuck that shit. Ich muss sagen, ich komme später auch noch
einfach, zu. Einfach alles durch Tor.
Tor ist echt schnell geworden, aber ich komme da später
noch zu. Da kommen wir später zu, genau. Auf jeden Fall, BitTorrent Sync ist ganz cool. Das Coole ist auch, dass es natürlich vorbildlicherweise gibt es das Ding für Windows, für einen Mac, für Linux ARM, Linux PowerPC, Linux i86, 64, PPC, irgendwelche alten glibc-Dinger. Kannst du dir alles runterladen bei denen. Das Ding hat standardmäßig ein Webinterface, bedeutet, du musst auch gar nicht irgendwie grafisch gefrickelt, was weiß ich. Du hast schon grafisch, aber halt nicht irgendwie über einen UI-Framework. Was ich eher eigentlich recht angenehm finde, wenn Programme sowas machen. Hat irgendwie ML Donkey hat das früher immer gemacht. Das ist ganz cool, weil dann kannst du dir einfach irgendwo auf dem Server installieren, das Interface nur lokal machen, per SSH Port Forwarding
drauf. Das ist einfach der richtige Ansatz.
Einfach der richtige Ansatz. Und ich habe jetzt die Final nicht gesehen, ob was sich da alles groß geändert hat. Also ich habe es mal installiert und geschaut, aber
ist es jetzt eigentlich Open Source?
Nee. Würden sie auch nicht machen, glaube ich.
Ist ein Blob, oder?
Ist ein Blob, genau, aber du kriegst ja für alle die Binärklopse.
Und Download from GitHub hört sich aber richtig an, eigentlich.
Download from GitHub?
Steht hier. Also es sieht...
Hä? Wo ist denn da vom GitHub?
Oben.
Das kann sein, dass das jetzt die Final Experiments Download?
Oben? Einfach... Achso, BitTorrent Talk habe ich gedrückt, sorry. Das ist natürlich ein anderes.
Die Labs Sync. Ja, ich weiß nicht. Es wäre auf jeden Fall... Sieht für mich ganz gut aus, irgendwie. Ich meine, man könnte es ja auch irgendwie dann legal machen, dass du so DRM-Kisten hast, die dann über dieses Protokoll sich das Zeug holen und dass es nicht zentral irgendwie immer runterspielen muss. Auf jeden Fall, wir diskutieren gerade ein bisschen in der Firma drüber. Eigentlich nicht wirklich, eigentlich hat nur einer was gesagt. Aber
du musst es ausprobieren.
Bei uns gibt es ja die ganzen Grafiker, die sich immer ihre Assets irgendwie auf Dropbox teilen, dass wir die immer dabei haben. Nur ist es halt ziemlich nervig, weil sobald du eins von den Assets willst, geben sie dir die ganze fucking Folder frei und dann hast du irgend so ein 5 Gigabyte Grafikmüll.
Ja, ja.
Was ja eigentlich kein Thema ist, weil es sind nur 5 Gigabyte, aber andererseits machst du halt deine Dropbox voll. Und gerade für sowas ist es eben ganz cool, wenn du dir einfach in der Firma einen zentralen Rechner hinstellst, wo du sagst, ja, oder einen Server irgendwo, du sagst, der ist immer on. Wenn ihr irgendwas haben wollt, was in der Firma geshared wird, geht doch einfach aufs Webinterface bei dem, edit euren Hash und dann kann sich das jeder holen. Und der Server hat immer die aktuellste Version. Und das wäre eigentlich eine ganz coole Idee, um so in Teams Sachen zu teilen, was du nicht auf Dropbox willst.
Mhm.
Das ist ein zentraler Server und ich meine, das geht ja auch sicher mit irgendwie SparkleShare oder OwnCloud oder irgendeiner anderen Frickellösung, aber die sind alle wesentlich
frickliger,
klopsiger. Das Ding hier hat nicht mal mehr ein Megabyte oder so und es ist einfach fucking super schnell. Das sind sicher auch, ich bin sicher, die Leute, die damals das MyTorrent gebaut haben, sind da auch dran. Einfach sagen, hier 300 Kilobyte fucking Torrent Client, ja, sack schnell.
Die Leute haben es ja eingekauft.
Genau. Und ich denke, das war auch gar nicht so die schlechteste Idee. Ich frage mich, was sie damit machen wollen. Ich glaube, die sind jetzt auch so ein Technologieunternehmen geworden, diese BitTorrent-Leute, dass sie einfach sagen, ja, wir lizenzieren das Zeug jetzt irgendwie oder wir helfen euch, wenn ihr irgendwelche großen Medien verteilt, das da elegant zu machen oder World of Warcraft, hocken sie ja auch sicher mit drin. Und BitTorrent Sync, eigentlich eine ganz coole Sache. Für so Deployments oder so ist vielleicht ein bisschen zu dezentralisiert, dass du da eine Hash-Table brauchst und sowas. Ja. Aber
Config-File ist ein JSON.
Genau,
was ich recht cool finde.
Ja, ist ziemlich nett. Und wie gesagt, du kannst es aber auch über das Web-Interface voll einfrickeln.
Ja, cool.
Coole Sache. Das nächste, die Travis CI-Infrastruktur hat ein Update bekommen. Da gab es einen kleinen Blogpost. Und die haben jetzt irgendein Partnership mit Bluebox, was auch immer Bluebox ist. Sie haben es blöderweise nicht verlinkt. Aber das sah so aus wie irgendwie so ein Hosting-Provider.
Bluebox habe ich schon mal gehört. Kann das sein, dass die irgendwelche relevanten Podcasts sponsern, die wir hören.
Ah, Blue Box Group. Ja, doch, klar.
Ich weiß nicht Ich weiß nicht, welcher Podcast das war, aber ich habe das schon mal gehört.
Wir sind nicht
The USA. Changelog Show.
Nee, höre ich schon eine Weile nicht mehr.
Aber Shit. Die wurden auch mal. Ich verlinke mal gerade zu Blue Box Group, die haben da auch was drüber geschrieben. Auf jeden Fall hatte ich in Erinnerung, dass Travis CI eigentlich mal VirtualBox benutzt hatte.
Haben sie auch.
Und jetzt halt nicht mehr.
Ja.
Also
die haben ja sehr exzessiv Vagrant benutzt. Und ich glaube, mit Vagrant 1.1 hast du ja da quasi customizable Backends. Mhm. Und dann jetzt nehmen sie halt was anderes.
Gut, wenn sie da wirklich ein Backend für haben. Aber Blue Box Vagrant, wenn ich das mal so suche. Normalerweise hätten sie es dann ja wahrscheinlich released. Razer Vagrant Lab. Blue Box Group gibt es einen GitHub-Account. Hm? A Razer Cluster Laboratory with a Vagrant. Derp, 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 derp. Ja, auf jeden Fall geht da irgendwie Travis CI von weg, warum auch immer. Muss sagen, ja, wir machen auch gerade ein bisschen was mit VMs und Vagrant. Das sieht eigentlich halbwegs okay aus, aber mal schauen. Auf jeden Fall gibt es da einen netten kleinen Blogpost.
Jupp. Litecoin.
Litecoin bei Mount Jox. Die haben irgend so eine hässliche PDF-Datei herausgegeben, die recht mäßig geschrieben war, irgendwas über DOS-Attacken und so. Aber da steht auch drin dann bei den Frequently Asked Questions, wie sieht's denn mit Litecoin aus? Und dann sagen die, ja, bald. Eigentlich wollen wir es in 2 Wochen machen, aber irgendwie gab es zu viel DDoS und dann hat sich das ein bisschen verschoben.
Das heißt, ihr seid schuld. So.
Quasi. Nun gibt es eine zweite Kryptowährung bald auf Mount Jox. Man sieht es auch schon in den ganzen APIs, dass die alle APIs irgendwie auch den Litecoin nach US-Dollar, Litecoin nach Bitcoin-Kurs zurückgeben. Und dann gibt es eventuell bald Litecoins. Ich nehme an, der Preis wird ein bisschen nach oben gehen. Weil dann sehen es die Leute. Und ja, ist wie Bitcoin, nur mit S-Script.
S-Script, ja.
was dann bedeutet, noch kann man es nicht auf ASICs oder FPGAs machen.
Das ist Quatsch auch, aber...
Es gibt halt keine bisher, die es machen.
Ja gut, aber das ist prinzipiell kein Problem.
Natürlich kann man es prinzipiell bauen, braucht mehr RAM, also mehr als diese... Ich meine, SHA braucht ja echt kein halbes Megabyte, das braucht wahrscheinlich 100 Kilobyte an RAM oder so, das da rumzuwirbeln. Ja. S-Script, das kannst du diesen Work-Faktor ein bisschen besser anpassen. Und es geht ein bisschen schneller, aber bla. Ich habe eigentlich nicht einmal ein Zeug so clustern sollen, deswegen
tja, jetzt
Python im Browser als Java-Ersatz kommt jetzt, weil ich habe meins jetzt da runtergeschoben.
Makefu.
Makefu. Genau.
Wir hatten es, ich weiß nicht, vor 2 Wochen oder sowas, Ruby im Browser
ja.
Als Java-Ersatz und jetzt ist halt Python.
Ja, macht Sinn.
Also ist jetzt dasselbe, kann man da auch mit aufs DOM zugreifen und so?
Ja. Nee, weiß nicht. Also du hast.
Ja, was jetzt?
Nee, also pass auf, du hast sogar ein Turtle. Also kennst du das?
Fucking Turtle.
Turtle, so Malzeug.
Ja, 180 und, Grad
gerade. Genau, und du hast das jetzt quasi direkt im Browser.
Hm. Sehr
gut. Was, haben wir noch für komische Sachen?
Aber ist das jetzt eins, Client-Side? Ja, jetzt klicke ich hier drauf, dann ist es einer, der das nach JavaScript kompiliert. Weil wir hatten ja neulich dieses. Ah, wie ist denn das
genau,
im Browser? Das war ja irgendwas, wo sie wirklich so ein WebKit-Fork gemacht hatten noch. Ja, was ja ziemlich sinnfrei ist.
Das brauchst du hier nicht. Das, also du kannst auch mit deinem normalen Computer darauf gehen, ohne dass es, dass du irgendwie einen neuen
Browser genau, brauchst. Das gibt's ja, gab's ja bei Ruby auch, aber ja.
Aber es sieht irgendwie, also du hast ein Canvas und kannst da direkt draufschreiben, was eigentlich eine ziemlich coole Sache ist.
Ja.
Ja.
Fand ich cool. Macht Sinn.
So, jetzt darfst du wieder.
Ah, fuck. Zach Braff hat einen Kickstarter gemacht, was ganz cool ist. Ja. Zach Braff kennt man aus Scrubs.
Und der hat JD in Scrubs gespielt.
Ja. Genau, und er hat ja auch schon selber einen Film gemacht. Also das ist jetzt auch ein Film von ihm. Er hat damals Garden State gemacht.
Das ist
auch
ein ziemlich cooler Film.
Sehr cool, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, wo sagt er auch in dem Ding, dass er irgendwie damals war, so Anfang der 20er, seiner 20er. Und war immer auch so ein bisschen, ja, was passiert jetzt, bla bla bla. Und das hat er ein bisschen im Film verarbeitet. Und er redet zu dem Kickstarter ein bisschen drüber, dass er das jetzt im Grunde auch für seine aktuelle Situation machen will. So Anfang 30 langsam. Und er hätte zwar Leute, weil Garden State war ja auch, hat überall super kam an, und er hätte jetzt auch Leute, die ihm das sponsern wollen, aber immer wenn du Leute da reinlässt und sagst, ja, ich nehme dein Geld, dann wollen die halt irgendwie den Final Cut haben. Bedeutet, die sagen, ja, tu doch mal alle anderen Leute, die du da eigentlich drin haben wolltest, lass das doch mal, nimm für alle anderen Rollen Justin Bieber, weil dann machen wir mehr Geld. Und dann sagt er, ja,
die Leute mögen Justin Bieber.
Genau, anscheinend mögen die das. Und er sagt eben, nee, ich hätte aber gern irgendwie andere Leute, zum Beispiel sein Real-Life-Kumpel, also der Turk spielt, keine Ahnung, wie der wirklich heißt.
Turk.
Ich nenne ihn Cuba Gooding Jr., obwohl das falsch ist. Und auch sein anderer Kumpel, der auch in diesem Kickstarter vorkommt, Sheldon aus Big Bang Theory,
ja.
Der soll da auch irgendwie noch mitspielen. Ist auch wohl ein echt guter Schauspieler in anderen Rollen. Und ja,
aber dann... Der hat übrigens auch schon Garden State mitgespielt.
Hat er damals?
Ja, der war der Typ in dieser Ritterrüstung, der da durch die Gegend gelaufen
ist. Muss ich auch mal wieder anschauen, ja. Garden State.
Ich habe den vor ein paar Monaten mal gesehen, da ist er mir aufgefallen. Ich hatte den schon mal davor gesehen, aber da kannte ich Sheldon Cooper noch nicht. Aber,
richtig, das wird wahrscheinlich auch mein Problem sein. Aber ja, auf jeden Fall macht er einen Kickstarter für 2 Millionen Dollar, ist gerade bei 2 Tagen und hat schon 1,5 Millionen. Bisschen traurig finde ich, dass er alle möglichen Backer-Level haben keine digitale Kopie von dem Film drin.
Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich dem jetzt $20 gebe oder so, dann sagt er ja, dann kriegst du irgendwie die MP4-Datei oder sowas.
Ja, ich hab mal ein bisschen drüber geguckt. Du kriegst halt irgendwie so die super Bonus-Level. Da kannst du dann halt irgendwie vor Premiere in großen Städten zum Screening halt hingehen. Ja, kannst du
London oder New York oder Chicago.
Das ist echt praktisch.
Und ansonsten bekommst du halt irgendwie Artwork und den Soundtrack und so, aber den Film bekommst du nicht.
Ja, es ist ein bisschen komisch, aber doch, ja.
Ich glaube, du bekommst irgendwo unterschriebene Blu-Rays oder sowas. War da nicht sowas?
Nee.
Okay, dann vielleicht doch nicht.
Auf jeden Fall, ja, schade. Ich denke mal, der wird den Film bekommen, der wird den machen, was ganz cool ist. Freue mich auf den Film, werden wir dann halt irgendwie anschauen. Aber ich hätte gerne gebackt, aber ich würde den nur backen, wenn ich den Film auch komme. Sonst irgendwie, ich habe keinen Bock, da ein Poster von dem rumliegen zu haben.
Gut, dass sie mal jetzt aber nach 2 Tagen auf Kickstarter schon bei 1,5 Millionen $
ganz von
ausgehen, 2, das also das wird schon klappen.
Richtig, richtig. Zach Braff. Hm? Ack. 2.0.
Ist rausgekommen, kann jetzt mehr, durchsucht jetzt standardmäßig alle Dateien, auch die, von denen er den File-Type nicht kennt, was ganz cool ist, weil macht's dann deutlich besser benutzbar. Ansonsten ist scheinbar ein bisschen schneller geworden und so, ist halt eine coole Alternative und auch schneller als Grep.
Und richtig.
Ist in Perl geschrieben.
Da.
Muss man deshalb kein Perl können, aber kann man mal sagen. Nee, ist ein nettes Tool, was ich gerne ab und zu benutze und macht auch bunt.
Genau, da kommt dann mein Pick. The Silver Searcher ist a code searching tool similar to Egg, but faster. Und das war sehr irgendwie 3 bis 5 Mal so schnell wie Egg.
Okay.
Ignored Sachen, bla bla bla. Command Name ist
quasi not Egg.
Richtig, es ist SS als oder SS. Doch, ich glaube, SS als Kommandozeilentool. Bedeutet auch allein schon, der Name ist 33% kürzer als ACK. Ist ein Buchstabe weniger. Ist total gut.
In was ist denn Silver Searcher geschrieben?
The Silver Searcher ist aber nicht richtig.
C.
In C, ja.
Ja, ja muss ja auch.
ACK ist bestimmt ein Perl oder so ein
Scheiß. Ja, ACK ist ein Perl. Bah. Guck mal auf den Link, das ist irgendwie Perl News.
Vorüber.
Und die benutzen auch den Boyer-Moore-Horsepool-Algorithmus, um Sachen zu machen.
Sie benutzen quasi Grep.
Quasi Superpower Grab, nur mehr besser.
Ja, gut.
Genau.
Kommen wir doch zu den lustigen Sachen in diesem Leben. Nokia bringt ein neues Handy raus.
Ja, und das Superfeature ist, es hat einen WhatsApp-Knopf.
Yeah. WhatsApp-Knopf.
Ja, es hat einen Hardware-Knopf, wo dann WhatsApp aufgeht. Also ein Button.
Die Möglichkeiten, die sich damit ergeben.
Ich habe keine Ahnung.
Sie sagen auch, sie werden diesen Button eventuell auch für andere Märkte mit anderen Sachen belegen, wie zum Beispiel Facebook.
Ja. Also das handelt sich da konkret um das Nokia Asher 210.
Ich glaube,
das heißt Asher.
Ja, ich glaube, die haben
das ist aber,
wir können froh sein, dass das nicht Asher genannt haben.
Nee, das ist ein indisches Bollywood-lustiges Ding. Da gibt's irgendwie doch von Corner Shop Brimful of Asher. Und Asher ist irgendwie aus Bollywood-Filmen irgend so ein lustiges Wortspiel, bedeutet, das wird auch so für einen indischen Markt sein. Also das kauft dir keiner, weil es irgendwie.
Deswegen hat es auch keinen
Umsatz. Dir Volltastatur-Handy mit 1,5 Monaten Akkulaufzeit für 80 Euro.
Ja.
Querz. Ja. Also an und für sich 80 Euro Querztastatur, 1,5 Monate Akkulaufzeit.
Das macht dann halt WLAN, auch echt, das macht dann halt auch echt nur
WLAN, GPS, Twitter.
Oder? Macht da auch echt nur GPS dann, oder?
Fucking GPS, schneller als alles für Twitter.
Nee, es macht GPS.
Edge.
Und Edge
ist kein Internet, aber für so Twitter ist es genug Internet, sagen wir.
Ja, Twitter ist halt auch kein Internet. Aber
nicht für YouTube. Also ich habe gerade mal ein Bild in den Chat geworfen, da ist halt irgendwie auch noch so ein YouTube-Icon drin. Und das kannst du damit vergessen.
Nur Kommentare, kannst du nur YouTube-Kommentare lesen.
Ja, nee, genau, das kann schon sein, dann kannst du halt
nur 240. Es hat ja WLAN.
Genau. Und du kannst ja auch einfach einen halben Tag buffern.
Aber das ist ein winziges Display. Einfach
buffern.
Ja, ne und?
Nee, macht schon Sinn.
Genau, also härter buffern.
Ja, also sie hätten es auch Justin Bieber genannt, aber sie hatten kein Geld dafür einfach. Sie mussten es Asher nennen.
Macht Sinn.
Jedenfalls.
Ist ich hätte gerne, wenn der nicht ein WhatsApp-Knopf, sondern so ein WhatsApp-Knopf.
Und du kannst dann mit anderen lustigen Sachen belegen.
Nö, nur der ist einfach hardcoded, weil du einfach, das braucht man einfach manchmal.
Ich würde es cool finden.
Das wäre cool. Ich würde es auch kaufen.
Natürlich. Ich würde es kaufen für 80 Euro, fuck that.
2 Megapixel Kamera.
Gut genug, das reichen.
Hast ich meine, das ist halt so ein
User Interface Series.
Dumbphone. Also ein Dumbphone.
Nein,
mit
Featurephone.
Da gehst du mit weg, wenn du weißt, dass du betrunken sein wirst.
Ja.
Das hat, iPhone kannst du ja nicht machen, das da kommst du irgendwo gegen und bringt es.
Ja, weißt du, dann kommst du auf die Idee, wieder Bierflaschen mit dem Handy aufzumachen. Mit meinen alten Nokias habe ich das gemacht. Aber
mit Azure geht auch.
Ja, genau, mit Azure. Du kannst es
doch nur der Offene sagt immer so, oder und so.
Scheiße.
Ja, du kannst es auch als Aschenbecher benutzen, dann kommt der Name vielleicht auch besser raus.
Ascha.
Okay, Ascha.
Genau.
Dann doch lieber Samsung. Samsung kauft Studenten.
Ja, sie kauft Studenten ein.
HTC-Bashing.
Um HTC kaputt zu sagen, dass sie
gedacht.
Aber dafür braucht man, also die muss man doch nicht kaufen.
Nee, das Gute ist ja, Studenten sind billiger, als wenn du Leute im Internet dafür bezahlst, das zu machen.
Ja, macht HTC Sinn. Sich nicht selber tot so langsam gerade?
Ach, Quatsch, Kram. Die machen HTC kaputt mit den
Studenten. Hier gibt es das HTC Neo.
Ja.
Keine Ahnung. Ich habe Fußball geschaut, blöderweise. Echt? Oder was First?
Oder nur HTC? Oh.
Ich finde, auf jeden Fall immer so One, HTC One, nicht und Neo. Two. Wobei die NEO, ONE, selbe quasi.
Stimmt.
Und one,
HTC
two,
One three. Ist auf jeden Fall gut.
One, two, three, four.
Mit einem schicken Aluminiumgehäuse.
Schick ist
Aluminium.
Es. Und die Aluminium. Haben da irgendwie ihre Studenten gesagt, oh Gott, die müssen irgendwie schlecht darüber schreiben, damit keiner es kauft.
Ja.
Ja.
Nee. Ich will es jetzt auch nicht.
Also das, was Microsoft schon seit Jahren macht, macht Samsung auch.
Ja, genau. Bloß die haben sich halt so doof angestellt, dass und sie haben die Studenten wahrscheinlich nicht in Knebelverträge eingebunden, dass sie nie wieder darüber reden dürfen und ihre Zunge abgeschnitten wird, wenn sie fertig sind.
Ja. Ja.
Man lernt ja aus seinen Fehlern.
Apropos Microsoft, Balmer Peak.
Ja, es scheint jetzt eine Studie zu geben, die
amerikanische Wissenschaftler
haben herausgefunden.
Also ich fand es eigentlich nur lustig wegen dem Balmer Peak. In der University of Illinois haben sie so eine zwei Gruppenstudie gemacht und haben halt mal irgendwie den Leuten Rätsel zum Lösen gegeben. Und Fakt war, die beiden Gruppen...
Die mit Wodka hatten mehr Spaß. Die hatten aber viel mehr Spaß bei denen.
Ja. Tatsächlich war es auch so, am Anfang hatten die ähnliche Ergebnisse, dann wurde der einen Gruppe halt Alkohol zu einem gewissen Level eingeflößt und irgendwie bei 0,75 Promille haben die dann besser abgeschnitten als die anderen.
0,75 Promille ist auch schon ganz schön.
Das ist schon gut, ja.
Du hast schon ein bisschen einsitzen.
Bist du leicht angezwitschert.
Mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also, und ja, schon lange nicht.
Also beim XKCD waren es 0,137 pro.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr fragwürdige Studie und es gibt auch keine direkten Links und überhaupt.
Ja, es gibt nur Links zu irgendwie einem CBS-Artikel und da sind noch irgendwie Sachen weiter verlinkt.
Ja, aber keine
Studie. Ich habe mich da jetzt nicht weiter durchgeklickt, ich fand es lustig. Also man muss es nicht unbedingt für gegeben nehmen und ich weiß auch nicht, ob das unbedingt wahr ist, aber es ist lustig.
Ja.
Und der Balmer Peak. Da war er wieder.
Has no reason why.
HTML5?
Ja, genau. Also Netflix sagt jetzt auch, für Video-Streaming im Browser wollen sie HTML5 einsetzen.
Endlich mal clevere Leute, ja. Statt irgendwie die anderen, ist, die irgendwie die auf Silverlight setzen, wo du dir echt nur denkst.
Ja, aber sie...
Ganz kurz zu,
Premium.
Zu dem davor. Betabeat sieht einfach aus wie eine The Onion, wenn ihr mal andere News angeguckt hättet.
Ja, aber es ist auch die Seite ist auch ungefähr wieder so zwei Abschnitte geschrieben und der Rest ist irgendwie wohl
also,
keine gute Seite.
Kann man ignorieren. Wir können hier zum Beispiel Ray Kurzweil sees no reason why he should accept death.
Rayquan, was?
Ray Kurzweil.
Ach, Ray Kurzweil, okay.
Ja, und die nächste ist Professor who apparently never left third grade wants to study health benefits of eating boogers. So.
Ja.
Ich... fragwürdig, ob es den Balmer Peak wirklich...
Sehr fragwürdig.
Ingo, was machst du da wieder rein? Unglaublich.
Was? Ingo, das war was ich. Kannst du eigentlich?
Ich? Nein, Ingo, ich will überhaupt... Ingo, echt? Wieso bin ich daran jetzt schuld?
Wieso, was hast du denn gemacht? Ach, ihr habt dieselbe Farbe fast.
Ja, also...
Ich wollte einfach Ingo beschuldigen, aber ja, Ingo, das ist jetzt verkackt. Ja, Ingo, warum hast du
dieselbe Farbe wie Flydi?
Nee, das war ich. Oh, warte
mal. Flydi
ist pink, das ist richtig.
Ach, super, danke Flydi. Auf jeden Fall, so. Ja, die wollen HTML5 machen, aber nur HTML5 Premium mit irgendwie 3 Extensions, wo sie sagen können, ja...
Also
eine Extension, wo du JavaScript benutzen kannst, um da Video reinzufrickeln, dein Encrypted Media Extension und die Web Cryptography API. Und das wird dann in Chrome irgendwie implementiert und die arbeiten
mit dem die wollen halt DRM reinmachen.
Also die wollen das machen, was Silverlight eh schon macht und Flash. DRM in HTML5.
Ja.
Die Assis. Dann sollen sie es doch lassen.
Gerade hast du noch hochgelobt.
Ja, HTML5, aber...
Ja gut, doch, aber die müssen
aber
ja...
Die, also
ja, nee,
also lieber eine anständig beschleunigte Video API anstatt. Ich meine, du kriegst den Content nicht ohne
das DRM. Das Ding ist halt, die Content Producer Mafia. Oder sagen wir mal, die Content Mafia, die lässt es halt nicht zu. Die sagen dann, entweder ihr macht da DRM rein oder
dann haut die
Checking doch. Ja, ist auch besser so. Also komm, wenn Netflix kein DRM hat, dann hast du da irgendwie in 12 Zeilen Perl ein Skript geschrieben, das den ganzen Tag alles von fucking Netflix runterladen auf The Pirate Bay stellt.
Und?
Dann gibt denen keiner mehr Content. Ich hätte lieber eine Seite mit DRM und einen Content, den ich gern sehen würde und das DRM geht, weil es HTML5 ist, als...
Ja, aber das funktioniert dann doch auf deinem Fernseher
wieder nicht. Wir hatten es aber...
Überall nicht.
Genau, wir hatten das...
Läuft im Browser, das
reicht. Ich hatte da mal...
Machst du groß, Artikel. Hab da Mac dranhängen.
Ja.
Ich meine, das Ding ist halt, solange
das... Das funktioniert auch auf dem Fernseher, wenn der HTML5 mit den Extensions kann, solange das offen ist, weil Silverlight portieren die den nicht auf den Fernseher, aber wenn die nur Chrome oder so portieren
Interessant müssen. Fand ich, das habe ich jetzt auch da drunter verlinkt, das fand ich eigentlich interessanter als den Post selbst. Und zwar hat da einer, der mal was bei Netflix gemacht hat, der Bill Scott, der hat getwittert, dass Netflix für iOS, Android, für die Wii, für die PS3 und für Blu-ray-Player tatsächlich schon seit 2010 HTML5-Apps einsetzt, aber halt mit diesen Erweiterungen. Ja. Also, ich vermute mal in der Webview.
Ja, aber dann ohne Erweiterungen.
Wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
iOS, die haben auf gar keinen Fall eine fucking komplette HTML5 Browser Engine mit Webcrypto API und
vielleicht haben sie es vielleicht haben sie es noch zusätzlich mit rein implementiert. Ich kann das gerade nicht sagen.
Bill Scott ist ein Honk. Das ist die Apps, die du da hast, die waren dann irgendwelche Apps, wo du halt keine Ahnung, deine Netflix Queue managen kannst oder so, und das haben sie in HTML5 gemacht.
Das könnte sein.
Senior Director UI Engineer.
Das ist die Sache ist halt, sowas kriegt man nicht in 140 Zeichen rein. User Experience
Leader, ach der doch. Naja.
Solche Informationen. Egal. Genau, also das, ich hatte schon mal über das DRM-Zeug, glaube ich, einen Artikel verlinkt, der beschrieben hat, warum es DRM geht und das ist halt nicht im ersten...
Ja, hat man mal drüber geredet.
Genau, im ersten Punkt darum geht, dass du es auf Pirate Bay hochlädst, sondern dass du quasi diese ganzen Viewer Provider, also wenn du irgendwie einen DVD-Player baust, dass du den dazu zwingst, diese Lizenzkosten abzudrücken und diese Sachen und den unterdrückst und nicht den User selber, das ist halt einfach nur ein Byproduct.
Lizenzkosten für einen offenen Standard für HTML5?
Nee, um das DRM-Zeug.
Ja, das ist ja der offene Standard,
die Webcrypto-API. Du zwingst die anderen dazu, quasi zu sagen, dass es sie gibt und dass sie sich bei dir melden und dass du...
Ach so, meinst du, dass du weißt, wer den ganzen Scheiß macht. Ja, und gut, die Chinesen bauen es dann irgendwie hinter deinem Rücken wieder.
Ja, aber dafür hast du DRM. Das ist dann quasi illegal und zwar per Design. Und darum geht es einfach nur, dass du quasi die Macht behältst über die Leute.
Ich denke auch nicht, dass irgendeins von den großen Studios dir Videos gibt ohne DRM. Ich meine,
Musik, ja, genau, da sind wir jetzt schon so. Nee, darum geht's ja. Das ist ja genau das. Darum hat man DRM. Und zwar nicht, um den User zu verkrepeln, das passiert halt, sondern wirklich darum, dass du die Leute, die das dann anbieten, dass die dann quasi, oder beziehungsweise, dass die Abspielgeräte, diese Sachen dann lizenziert sind.
Du wirst es nie verhindern können, dass die Leute sich irgendwie auf Pirate Bay und
Zeug... Wenn du es siehst, dann hast du es. Und an deinem Computer kommt es dann an deinem fucking Display irgendwann raus.
Hey, die verschlüsseln selbst bis zu deinem Display und dann müsstest du es abfilmen.
Ja, aber hier Retina-Display mit unendlich viel Pixeln und
dann halt eine super hochauflösende
Mark II, eine 1080p-Kamera. Tja. Dann hast du dann deine 1080p-Auflösung.
Du kannst...
Dann hast du es einmal halt
in Echtzeit, aber
zwischendurch.
Nee, zum Beispiel, du hast dein FVDS-Display an deinem Computer. Da ist dann zum Schluss nichts mehr verschlüsselt.
Doch, bis zu deinem Display.
Bis an meinem LVDS.
Ja, dann kannst du keine Blu-ray-Filme so abspielen.
Nee, Blu-ray, ist wirklich so.
Blu-ray verlangt, dass da DHC, wie heißt es?
DHCP
drauf ist. Das heißt, es muss bis zu deinem Display, im Display, muss das noch verschlüsselt sein.
Ist tatsächlich auch so. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich irgendwie einen DRM-geschützten Film runterlädt, zum Beispiel bei iTunes.
Kannst du den nicht über jeden Fernseher gucken?
Richtig, über jeden Beamer. Wenn du da irgendwie einen älteren Beamer dran hast und ziehst dann dein Videoplayer-Fenster auf den Beamer rüber, sagt der
Hier könnte jemand
Computer says no.
Den Stream abgreifen über dem Kabel. Ja.
Aber wie gesagt, darum geht es nicht zwangsläufig. Nicht im ersten Schritt.
Ja. Nein, aber wir sind uns doch einig, die bräuchten den ganzen Scheiß nicht, wenn sie es, also zumindest nicht für die User-Gängelung, wenn sie das Angebot so machen würden, dass da jeder einfach sein Geld reinschmeißt und glücklich ist. Und diese Lösung haben wir nicht.
Ja,
Bei Musik müssen wir, genau, deswegen habe ich da auch kein Problem. Da kaufe ich mein Zeug auch bei den einschlägigen Händlern. Da wäre mir das auch viel zu blöd, irgendwie erst auf Pirate Bay suchen Knopf und dann irgendwas runterzuladen, sondern du sagst einfach hier haben will und dann landet es auf deinen ganzen Devices schön. Mhm. Und es funktioniert, ja. Und bei Filmen und Serien, da geht's halt nicht. Gut, da denken sie dich hier und da und dort und es funktioniert nicht und ganz oft und bla. Und
aber in Sachen funktioniert nicht, wurde im Chat korrekt angemerkt, HDCP ist ja auch schon seit einer Weile geknackt. Also da haben Leute, in den ersten paar Jahren haben Leute angefangen, aus irgendwelchen Software-Playern im Speicherbild die Keys rauszufrickeln und irgendwann ist dann auch der Master-Key geleakt und dann, du kannst jetzt im Endeffekt dein Zeug...
Alles revoken,
ja.
Sorry Leute, also, alle eure Geräte gehen nicht mehr. Ja.
Also das, wie gesagt, ja, also das ist mittlerweile halt auch schon kaputt. Und eigentlich ist es auch kein Grund, dann zu sagen, ja, nee, also gut, vielleicht ist es dann halt wieder gesetzlich so, du darfst keine Kopierschütze
wirkungsvollen
Kopierschütze.
Ja, super. Die Frage ist jetzt, ist sowas wie CSS oder irgendwie HDCP wirkungsvoll, wenn schon Master Keys geleakt sind?
Ich würde sagen, nein, aber dummerweise sind sie keine Richter.
Ja, ist auch egal jetzt.
Genau, also ich habe den Artikel nochmal, beziehungsweise.
Purpose of DRM.
Genau, und the purpose of DRM is to give Content Provider is leverage against creators of Playback Devices.
Bam. Yep.
Und das war nämlich der Satz dazu.
Taschenmesser
werden jetzt wohl bald wieder von der TSA erlaubt.
Nein.
Bis zu einer bestimmten Messerlänge.
Nein, da hat die Politik gesagt, wollen wir nicht und deswegen kommt es.
Okay. Dann ist es quasi schon wieder vorbei.
Ist schon wieder vorbei.
Fliegst du Lufthansa, kriegst du ein Metallmesser.
Ja, ich fand es ja krass, dass sie einfach pro Tag 2000 kleine Messer einziehen. Ja. Das ist halt schon ganz schön viele Messer. Und Taschenmesser und so.
Also TSA ist ja Amerika, ne?
Genau,
Amerika. Und die wollten das beim Fliegen wieder erlauben und irgendwie haben die ganzen Politiker gesagt,
und welche hast du dazu Artikel? Ansonsten glaube ich dir nicht. So.
Doch, wenn ich dir das sage, ist es so.
Ach so.
Nee.
Wobei es auch ein bisschen komisch ist, weil die TSA, die sagt jetzt auch, du kannst ein iPad im Rucksack lassen. Wenn sie scannen, das hast du früher rausholen müssen und
ja, irgendwann das haben sie ist gesagt, halt komisch.
Fucking iPad kann drinbleiben.
iPad ist okay, so aber Nexus 7? Nee, vergessen. Kannst vergessen.
Nee, oder auch die ganzen, alle Tablets, aber die meisten haben halt irgendwie ein iPad. Ja. Haben sie gesagt, alle Tablets gehen wieder, aber in Deutschland geht's nicht. Da ist irgendwie, keine Stuttgart oder München, da haben sie, nein, das muss aber raus, einzeln durch den Scanner. Ja. Also, selbst die Amis wollen nicht,
also, dass man also das so, einzeln so wie ich das verstanden habe, ist es halt auch, die wollen das da raus haben, dass sie den Rest vom Rucksack scannen können. Weil bei mir war es halt so, an jedem deutschen Flughafen, wo ich international geflogen bin, musste ich letztens meinen kompletten Rucksack ausräumen, weil ich hatte da so viele Kabel drin, dass die den nicht durchleuchten konnten.
Ich habe immer, also Ladegeräte, Batterien, Headsets mindestens zwei, iPads. Also
bei mir war es halt so, ich hatte.
Versuch mal mit so einem Zoom H irgendwas zu fliegen.
Das sieht aus wie eine Bomben-Trigger.
Also nee, ich hatte halt das Headset, was ich gerade auf dem Kopf habe, dieses Biodynamic-Headset dabei mit dem langen Kabel, dann hatte ich meine digitale Spiegelreflex mit drin, dann hatte ich noch jede Menge Akkus und USB-Kabel und sonst die Nupsis mit drin und da haben die gemeint, können wir nicht richtig reingucken, mach mal den Rucksack auf.
Bald wird es aber so sein, dass du für alles nur noch USB-Kabel hast und dann ist gewonnen.
Total gut. Aber das kommt erst nachher, ne?
Ich wollte schon mal vorgreifen.
Ja, Kreditkartendaten, das war ein bisschen scheiße, weil sie wieder irgendwie so Versager sind.
Was ist denn passiert?
Ja, denen wurde dieses Traveltainment, was irgendwie die Leute sind, die alle möglichen Kreditkartenabrechnungen für irgendwie Opodo und was weiß ich wen machen.
Also wirklich größte für Anbieter für dieses für Reisedaten.
Reiserechnungszeugs
und Rechnungserstellung und so.
Ja.
Und die wurden teilweise wohl aufgemacht. Und das ist
das Gute ist, dass sie offiziell keine CVV-Nummern haben. Bedeutet, das ist eigentlich recht sinnfrei. Also es ist noch nicht so schlimm, weil überall, wenn du was meine Kreditkarte kaufen willst, musst du auch die CVV-Nummer hinten angeben.
Außer bei Amazon.
Amazon braucht keine CVV-Nummer? Mhm.
Das hatten wir aber schon mal, weil bei dem Twitter-Account, der immer Kreditkarten twittert, wo du auch keine CVV-Nummer hast, aber das egal ist, weil du ganz viel einfach bloß eine Kreditkarte brauchst.
Interessant.
Jedenfalls, ja.
Die dürften sie aber auch nicht speichern und irgendwie hieß es am Anfang, ja, die sind dabei und dann haben sie gesagt, nein, wir haben übrigens das nicht gespeichert. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwann mal auf irgendeinem deutschsprachigen oder europäischen Reisedingens Opodo zum Beispiel, was gekauft habt, schaut mal irgendwie.
Ja, Opodo hat sich entschuldigt und hat gesagt, oh, ist gar nicht so schlimm, das sind bloß ein paar gewesen. Und ich find das einfach super dreist. Oh, das ist, es war nur ein kleiner Teil unserer Kunden wurde betroffen. Und die CVV-Nummern sind ja gar nicht dabei. Deswegen ist ja eigentlich gar kein Problem. Ja. Huren. So.
Ja, deswegen. Es wäre so schön, wenn man bei seinen ganzen Kreditkarten-Providern irgendwie einfach sagen könnte, neue Nummer generieren und dann.
Genau. Wie bei dem Bitcoin-Sync, da kannst du nämlich auch machen. Kannst einfach sagen, neues Secret.
Ja, genau. Sehr cool. Einfach bam. Und es ist ja auch, es wäre eh schöner, dass du so mehr Two-Factor-Auth-mäßig das machen würdest. Ja. Wie schwer kann es denn sein? Ich meine, diese fucking SMS schicken, wenn du irgendwie was mit Kreditkarte kaufen willst. Oder zumindest sagen können, dass du dir virtuelle Kreditkarten generierst und die dann revoken kannst. Dass du dann sagst, ja, ich kaufe jetzt irgendwie bei denen.
Das macht auf jeden Fall viel mehr Sinn.
Mit meiner virtuellen Karte was. Und ich meine, es gibt viele, gerade in den nordischen Ländern, so Schweden, glaube ich, hat Bekannte, kann bei ihrer Bank einfach sagen, hier, ich hätte gerne für meine Kreditkarte, die ich schon habe, eine alternative Nummer. Und die kann sie dann auch löschen im Nachhinein. Also die kann einfach sagen, hier generier mir eine, die aufs selbe Konto geht, gib sie irgendwo an. Und wenn der Einkauf fertig ist, kannst du abbrechen sagen und dann hat sich's.
Das ist einfach genau der richtige Ansatz. Aber
die Nummern sind ja auch so fucking lang, da kannst du ja beliebig viel generieren im Grunde.
Ja, das Problem ist halt, dass du voll viel Einschränkungen hast, weil du hast die erste Hälfte kannst du quasi nicht benutzen, weil das quasi auf dich
als Institut geht. Kannst wahrscheinlich irgendwie, solange wie die Kreditkarten gültig sind, kannst du da irgendwie unendlich viele Unterkarten bauen.
Ja.
Wäre auf jeden Fall schön, wenn es das öfter geben würde, aber gibt's halt nicht. Also hier zumindest.
Kommen wir zu was ganz Deprimierendem. Also nach dem Kreditkartenkartenzeug, was ja schon deprimierend war. Noch viel deprimierender sind ja die Geschichten rund um die Telekom.
Ja, also ihr habt es unter anderem bei uns auch schon gehört.
Und zwar als erstes hoffentlich.
Nee, wir haben ja eine Woche, nachdem alle anderen drüber berichtet haben. Wir sind zu langsam. Also wir hätten da schneller reagieren müssen. Aber an uns wurden die Sachen ja auch nicht geleakt, sondern an andere Laber-Podcasts. Mhm. Aber ja.
Die hört ihr ja nicht.
Vielleicht. aber wir haben auch schon drüber geredet und uns drüber aufgeregt. Und das scheint jetzt Realität zu werden, dass die Telekom
2. Mai.
Traffic-Grenzen einführt. Also ab 2. Mai werden die ganzen Neukunden dann auf solche Verträge umgebucht und ich glaube, ab 2014 wollen sie dann konkret anfangen zu drosseln.
Ich glaube, 16 erst.
Ab 2016.
Ja, also okay. die Technik dafür steht ja noch nicht ganz. Die müssen ja.
Ja, die müssen ja noch die Package-Inspection überall einbauen.
Genau, und bis dahin wollen sie auch ISDN und sowas komplett abgeschafft haben. Also die wollen erstmal ein All-IP-Netz haben. Und dann machen sie den Scheiß. Wirklich. Aber jetzt steht es dann schon mal in ihren AGBs drin.
Das
und
stand
dann,
schon seit Jahren da drin.
Nicht in allen Verträgen. In ein paar ja, aber nicht in allen.
Die VDSL-Verträge zum Beispiel, die waren schon immer mit Stand halt drin.
Also stand drin, sie behalten sich das Recht vor, mal demnächst einzuführen. Mhm. Deshalb haben das dann dementsprechend halt auch die ganzen Bestandskunden.
Das Problem war, dass sie damals in den originalen AGBs geschrieben hatten. Ja, aber das war nicht so wild damals, weil sie damals gesagt haben, wir drosseln von 25 auf 6 Megabit.
Ach so, ja, das war nicht so viel.
Mit 6 Megabit kannst du noch arbeiten. Da kannst du noch Skype machen, da kannst du noch YouTube schauen. Ja. Ist zwar doof, aber angenehmer als was sie jetzt machen, wo sie irgendwie auf DSL Lite drosseln, wo du
da kannst du, das kann, ich kenne das ja, ja immer, wenn ich zu meinen Eltern gehe, das ist, da du, nein, das, also das hältst du vielleicht ein paar Tage durch, aber.
Ja, weißt du, aber irgendwann gehst du daran auch kaputt. Ja,
genau, elendig am DSL-Entzug verenden.
Ja, ein bisschen DSL, 100 Megabyte nur.
Hast du ein bisschen Traffic für mich? nee, aber das ist tatsächlich ein großes Problem, weil.
Gehst du immer deine UMTS-Karten im Supermarkt dann kaufen?
Nee, in der Schweiz.
Ja, in der Schweiz so über die Grenze importieren.
Genau. Auch 500 Megabyte habe ich dabei.
Nee, aber das ist tatsächlich dann auch so noch so ein, also zu den ganzen Problemen, die man sonst so hat, man lässt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so ohne weiteres so seine Freunde in sein WLAN. Weil
einen Scheiß kriegen die.
Kriegen Arschtritt.
Ich meine, das ist halt wirklich das Problem, wenn Leute bei mir zu Besuch sind, also die mein engerer Freundeskreis, die kennen die Zugangsdaten zu meinem WLAN, dann laden die sich halt mal ein paar Podcasts für unterwegs auf dem iPhone runter. Das ist ja mir persönlich
Podcasts,
total.
Da kannst du so viel Podcasts laden, bevor du da gedrosselt wirst. Was haben wir? 20 Gigabyte
ist ja, das kommt so drauf an, wenn 75 Gigabyte, wenn du DSL, normalen DSL-Anschluss hast.
Und das ist mal nicht so richtig viel.
Haben wir eine VDSL?
Nicht zwingend.
Und es kommt drauf an, wie viele Freunde du hast. Ne?
Ja, das kommt auch drauf an.
75 Gigabyte, wie viel?
Das geht
pass mal auf.
Podcast hat 100 MB oder so.
Pass mal auf. Geh mal auf dieses drossel.de, was ich hier verlinkt habe. Da ist.
Ich lade nicht 10 Stunden mit 50 Megabit. Wer lädt denn sowas? Du kannst dir 750 fucking Podcasts laden, einfach mal. Und das sind die großen.
Das ist trotzdem, ist es doof, weil da geht einfach eine Schere im Kopf aus, auch wenn das vielleicht, weißt du, normale Benutzer haben keine Ahnung, die können mit Gigabyte oder mit Kilobyte, Megabyte, die können mit Verbrauchsdaten nichts anfangen. Ist ja
auch egal, weil 200 Gigabyte, wer verbraucht denn 200 Gigabyte?
Nee, da geht darum, also...
Darum geht's nicht.
Erstens,
nee, ich so für normale Benutzer.
Nee, erstens, normale Benutzer fahren vielleicht auch Backups übers Internet, die haben vielleicht auch Dropbox, die gucken sich vielleicht IPTV an.
200 Gigabyte.
Das
kannst
ist,
du vielleicht mal für ein initiales Backup.
Nee, 200 Gigabyte ist schon echt kacke, wenn du Backups machen willst.
Ja.
Und zwar richtig.
Und auf dem Land hast du kein VDSL.
Da wirst du auch nicht gedrosselt, weil du nicht so schnell hochladen kannst.
Natürlich wirst du trotzdem gedrosselt. Du bist ja bei
auf DSL Lite, was sie schon haben.
Nee, guck mal, du musst mal überlegen. Du machst jetzt irgendwie 2 Gigabyte Bilder, die lädst du auf dein Dropbox. Und dann hast du aber noch ein doofes Telefon und das lädt dann diesen ganzen Scheiß wieder runter.
Da hast du ein Problem.
Ja. Nee, und das Ding.
Aber das kannst du dann 100 Mal im Monat machen, bedeutet, wenn du jeden
Tag. Nee, du kommst dann
50 Mal im Monat.
Ja. Und dann hast du vielleicht noch ein Device und dein,
also
dein
Bruder
hat
das
auch noch, kommt dann
zu dir.
Weißt du, du hast im Endeffekt Leute gucken, jeder Idiot und sein Hund guckt YouTube-Videos, am besten in HD, dann hast du irgendwie, Leute laden Spiele.
Nee, 200 Gigabyte.
Leute laden keine Spiele.
Natürlich, lad doch mal ein Spiel bei Steam runter, wenn du da irgendwie die hoch.
5 Gigabyte.
Ja, bis zu 10 Gigabyte sogar oder 8 Gigabyte.
Ja, kannst du 20 Mal im Monat dir ein fucking Spiel.
75 Gigabyte ist nicht so viel.
Also, ich weiß nicht, das
Problem.
Also
es ist schon scheiße, aber ich sehe nicht, dass ein Normalbenutzer Probleme bekommt.
Heute.
Wenn du keine Omi bist, die eh quasi das Internet benutzt wie.
Ich verbrauche im Monat 250 Gig. Grob, habe ich über die letzten 3 Monate geschaut, 250, und ich lade jede Menge kranken Scheiß runter.
Ja, und du bist gedrosselt.
Und das ist, ja, aber Normalbenutzer, ich sage einfach nur, normale Benutzer haben damit kein Problem.
Ich denke schon.
Ist natürlich, Netzneutralität ist alles eine sehr blöde Idee, aber generell haben normale Benutzer mit 200 Gigabyte kein Problem.
Die normalen Benutzer gucken dir nur mal an, was Apple macht, wenn du dein Gerät neu installieren willst.
Ja.
Dann musst du schon das ganze Betriebssystem nämlich übers Internet neu laden.
4,5 Gigabyte.
Ja, jetzt hast du mal vielleicht ein paar Rechner, du hast ein paar Devices,
Leute halt nicht. Ich sag ja, normale Leute, natürlich renne ich daran, aber normale Familie, 4 Personen, da kann das schon mal passieren.
Richtig. Dann laden die alle 4, dann machen die jeden Monat, tun alle 4 ihren Rechner neu installieren,
aber
dann haben sie fucking 20 Gigabyte und können
ja,
die 10 Mal machen.
Und dann gucken die immer noch YouTube-Videos, dann hören die immer noch Online-Streams,
Online-Streams, da kannst du durchstreamen wahrscheinlich und kommst da nie ran.
Ne, weißt du, pass mal auf, du hast jetzt zum Beispiel normalen DSL-Anschluss, da hast du 75 Gigabyte Traffic. Du musst mal bloß...
Das ist ein normaler ADSL 2, 16 Megabit.
Ja, bis zu 16 Megabit. Weißt du, das sind so Sachen, so viel Traffic habe ich teilweise mit dem DSL 1000
mit
Anschluss.
Mit 16 Megabit, 75 Gig, da sage ich, das könnte man noch irgendwie schaffen, dass du da irgendwie rankommst.
Und das Problem ist halt, die Internetanschlüsse werden immer schneller, es gibt immer mehr Dienste, die Traffic verbrauchen. Und heutzutage kannst du vielleicht sagen, okay, so
die werden die Dinge auch anpassen.
0815
Wenn die Internetanschlüsse schneller werden, werden sie auch den Traffic hochsetzen.
Nee.
Also, wenn sie runtersetzen, sagen sie dann am Ende hast du das ein Terabyte pro Sekunde, aber nur 200 Kilobyte darfst du laden.
Ja.
Dann
ist aus. Nee, das Ding ist ja, die machen das ja nicht, um an den Leuten zu verdienen oder weil denen der Traffic so teuer wäre, sondern die wollen halt tatsächlich ihre eigenen Dienste pushen, die halt da nicht in diese Volumenrechnung mit reingehen, und das ist dann halt wiederum ein Problem für die Netzneutralität. Und dann wäre es für ihr Geschäftsmodell, wäre es ja dann sinnvoll, wenn diese Kontingente in den nächsten paar Jahren
nicht erhöht werden. Das ist mir alles klar. Ich sag nur, dass die Traffic-Grenzen für die meisten kein Problem sind. Es gibt natürlich so Rapid-Share-Kinder-Assis, die pro Monat 2 Terabyte laden.
Das ist, glaube ich, auch noch nicht mal das Problem, weil wir gehen weg vom Broadcast, was das normale Telefonnetz oder normales Radio und
gehen zu
TV,
so Unicast,
gehen zu Unicast.
Und wir machen alles über IP.
Und das wird sich in den nächsten Jahren noch verstärken, und wirklich, dann wird halt jedes, wenn du so eine 4-Personen-Haushalt nimmst, dann guckt halt jeder sein Fernsehen Unicast übers Netz, und dann guckt halt und dann hört halt jeder sein Radio. Und dann wird, dann kommst du
dann
an die 75 Gigabyte sofort dran.
Ja, und dann
4 Personen.
Ja, das ist
jeder
doch so ein
Medienkonsum über IP macht.
Ja, klar, dann, und du denkst natürlich, die Telekom lässt dann auf 75 Gigabyte und lässt sich alle Leute irgendwie da weg.
Sie schreiben es ja jetzt erstmal rein.
Pass mal,
2016.
Pass mal auf, die Ansage war ja auch, dass sie auf 2016 ihre ISDN-Anschlüsse und Geschichten abschaffen werden und das durch eben IP-basierte Systeme ersetzen wollen. So, jetzt hast du halt natürlich das Problem, du könntest jetzt irgendwie Zipgate oder einen sonstigen Zip-Provider benutzen, wenn ja, ihr alles nur alles, VoIP
ist? Ja, klar. Das ist natürlich Netzneutralität, dass sie sagen, unser Zeug kommt auf dem eigenen VLAN, wird nicht gerechnet, macht Sinn.
Ja.
Das ist, macht schon alles Sinn, aber andererseits verbieten dir heute auch alle Handyanbieter, dass du irgendwelche VoIP-Sachen ja,
das,
oder Skype
das ist das Richtige, aber ich hatte bis jetzt immer, weiß ich, ich war so naiv, ich hatte die Hoffnung, dass diese normale Flat vom Festnetz auf die Mobilfunktarife überschwappt und nicht umgekehrt. Das ist, also ich nenne mich naiv, das ist ja, vielleicht so. Ja, das ist so. Naiv. Nee, aber was
wir haben halt, doch gesehen, dass man damit Geld machen kann.
Nee, was ich auch sehe, ist vielmehr ein psychologisches Problem und kein technisches. Wenn die Leute wissen, da wird irgendwann gedrosselt, dann geht denen eine Schere im Kopf auf und dann lassen sie vielleicht nicht mehr ihre Freundinnen und Bekannten in ihr WLAN, dann benutzen sie vielleicht Dienste nicht mehr, die sie eher machen wollten,
Wenn du mal gedrosselt wirst, ja.
Dann, ja, warte
ich würde sagen, sobald es eintritt, sobald du mal gedrosselt wirst, sagen sie, ist ja doof langsam. Mhm. Und
ja, aber weißt du, dann benutzen die Leute dann halt vielleicht nicht mehr irgendwie Watch Ever oder iTunes oder sonst irgendwas, sondern dann benutzen die halt den Dienst der Telekom, was ja genau das ist, was die Telekom will. Mhm.
Genau, und ich glaube, das ist halt, dass du über sie telefonierst, genau. Die wollen, dass du das Fernsehen guckst über Telekom Entertain Gedöns, dass sie das halt alles nicht abrechnen. Haben auch mit Spotify irgendwie
ist ja auch ein gutes Abkommen. Recht. Gut, sie haben natürlich
Nein,
durch Steuergelder
das Zeug gebaut. Nein, das ist gutes Recht.
Dreist einfach.
Wir haben
die Marktwirtschaft geht doch zu einem anderen Anbieter.
Ja, machen wir. Das ist ja das Ding.
Geht zu Kabelanbietern,
Nein, wenn die dann nicht draußen. Wir haben in Deutschland noch verankert das Recht Netzneutralität. Und das brechen die halt da mal gerade auf.
Ja, und das Problem
ist halt so.
Das Problem ist halt auch,
dann verklagt man sie einfach.
Ja, das wird sicher auch passieren. Ja,
dann ist das Problem gelöst.
Nee, nicht Problem gelöst.
Problem ist immer noch da.
Ja.
Sie müssten eigentlich selber mal nachdenken.
Haben sie ja, und da haben sie gesehen, oh shit, da lässt sie Geld machen.
Sie versuchen es jetzt halt.
Also ich meine, da gab es ja auch, das haben wir auch verlinkt, da gab es ja auch diesen Hardwarehersteller, der gemeint hat, ja, die lügen doch alle, es gibt einen Haufen Kontingente und die Peering-Kosten für die Telekom, für die paar Power-User, die sie haben, die sind halt irrelevant.
Ja, klar.
Ich meine, klar, das ist nochmal was anderes, was die Telekom intern im Netz hat. Ob die da irgendwie.
Wobei sie haben komische Peering-Abkommen. Das war auch immer mit den billigen Usenet-Anbietern so, dass du die aus dem Telekom-Netz nie erreichen konntest. Wieso EWK und die ganzen anderen Holländer, weil es da kein Peering gab, weil die Telekom irgendwie als einer der wenigen Anbieter gesagt hat.
Peeren ja selber.
Da habe ich
peeren
keinen
nicht
Bock.
Peeren nicht an D-Kicks, sondern peeren selber einen eigenen Peering-Point. Ja, weil sie halt groß genug sind. Die können sich das in Deutschland leisten.
So wie ich das mitbekommen habe, hat die Telekom auch keinen Bock, direkt zum Beispiel mit Google zu peeren. Darum ist im Telekom-Netz auch YouTube langsamer als bei anderen Providern. Ich bin mir nicht sicher, da gab es dann auch mal wieder Meldung, dass es gar nicht so ist und dass die Telekom das alles dementiert.
Ja, die haben auch Caching-Server teilweise. Ja. Wenn du die Edge-Nodes irgendwie in der IP-Firewall blacklistest, dann spielst du direkt von Google ab und dann geht's wieder irgendwie halbwegs schnell. Das ist alles komisch.
Ja. Ein Problem bei der Telekom ist halt auch, ein Großteil der Aktien hält momentan immer noch der Staat und die komplette Infrastruktur von denen ist halt durch Steuergelder finanziert.
Abgeschrieben, schon lange abgeschrieben. Und was sie ja sagen ist, wir müssen irgendwie so viel Geld investieren, und deswegen müssen wir.
Gut, aber sie haben doch, also wie heißt denn das, dass wenn andere Leute sich einmieten, da gibt es dieses Grundgeld, das sie zahlen müssen.
Die letzte Meile und sowas.
Ja, aber den wird ja vorgegeben, für wie viel ihre letzte Meile rausgeben
müssen. Von der Regulierungsbehörde.
Genau, richtig. Ja. Bedeutet, wir haben einen Wettbewerb da, bedeutet, andere Provider können sich da reinmachen und die Telekom klagt immer natürlich rum,
geht ja jetzt erstmal zurück, weil sie wollen ja Vectoring machen, deswegen kriegst du dann halt nicht mehr die letzte Meile so einfach.
Mhm. Richtig.
Vielleicht.
Aber gut, dann gibt es die Kabelanbieter, die auch ein eigenes Netz haben.
Aber
dann,
wie gesagt, die letzte Meile, die haben wir mit Steuergeldern bezahlt.
Ja, klar.
Ja, über Jahrzehnte. Das ist
natürlich
das
sehr fragwürdig.
Das hat die Telekom nicht selber dahin gelegt, den Anschluss in die ganzen Häuser. Also jetzt vielleicht ja in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren, aber vorher, die Häuser, die stehen, sind ja größtenteils älter als 20 Jahre. Von daher haben wir das als Gemeinschaft bezahlt. Und dafür kriegt die Telekom, dass sie die vermietet, Geld. Und das im höherstelligen Millionenbereich.
Die muss die maintainen, weiß ich nicht. Also die müssen dann auch schauen, dass die Leitungen ganz sind, wenn die mal kaputt gehen und so.
Müssen sie.
Aber ich glaube,
gut, momentan geht es da wahrscheinlich auch eher um die Backbone-Infrastruktur bis zum Kunden hin. Also quasi bis zum D-Slam. Im D-Slam wird ja auch schon neuere Technik geschalten. Das müssen sie maintainen. Ja, aber
Glasfaser.
Ja, klar. Aber
also ich meine, da kommt Glasfaser hin und da bist du schnell wie geht nix.
Nee, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das auch irgendwie...
Zur Not legst du zwei Glasfaser hin. Das ja,
ja. Nee, ich glaube, wir sind uns einig, dass die Argumentation mit dem, die Infrastruktur ist so teuer, auch ein Strohmann ist, dass sie da halt ihre eigenen Services pushen wollen und Geld.
Ja, klar.
Also im Endeffekt können halt am Ende nicht sagen, wir wollen mehr Geld verdienen.
Nee, weil wenn, halt sie, wenn, so nee, wenn sie das machen wollen...
Müssen ja, sonst kriegen die von Aktionären was aus. Ja, da, richtig, aber die müssen aber das, so viel Geld halt wie möglich da rausnehmen.
Sie können es halt nicht in irgendwelchen News-Dingern sagen.
Das ist klar. Und das ist auch... Ja. Was mich interessiert, ist, ob die anderen Anbieter, die sagen, nein, wir drosseln nicht, ob die wirklich nicht drosseln oder ob die... Ist natürlich klar,
stark.
Es wäre falsch, wenn die sagen würden, ja, das machen wir auch. Die müssen jetzt natürlich sagen, also bei uns gibt es das aktuell nicht und wir werden es auch schwer überlegen. Die
werden sich, da, also wenn das wirklich so kommt und umgesetzt wird bei der Telekom, dann werden die anderen Anbieter sich das angucken und wenn das funktioniert, wird es bei den anderen Anbietern kommen. Da können die jetzt sagen, was sie wollen.
Außer
die führen das
Kabelanbieter gibt es keine, gibt's ja oft keine Tarife, die dir irgendwie ermöglichen, das getrennt davon. Ja, du hast dann ja immer noch einen Kabelanschluss, allein dafür haben die eine Grundgebühr. KabelW, manchmal haben sie irgendwas, wo sie das TV verblompen oder so. Bei mir
zum Beispiel.
Genau, aber die meisten Leute, würde ich sagen, wenn es da Fernsehen mitgibt, nehmen viele, oder ich würde sagen fast den Großteil noch halt diese paar Euro, um den Kabelanschluss dann zu haben. Und da wird es interessant, weil die sind halt die einzigen, die dann wirklich auch als Alleinstellungsmerkmal sich dagegen stellen können und sagen, ja, erstmal schaffen wir mit DOCSIS 3 irgendwie die 400 Megabit oder so und haben ein eigenes Netz. Gibt's nicht bei allen, Kabel ist immer noch so mäßig verbreitet irgendwie. Also sobald du mal irgendwo, selbst in der Stadt gibt es manchmal Straßen, wo es einfach die Satzschüsseln stehen.
Ja. Aber dafür kriegst du halt auch teilweise im letzten Dorf noch Kabel-TV. Also wenn es so ein Dorf ist mit ein paar Einwohnern, dann hast du da meistens dann auch Kabel liegen. Da kommt es wieder darauf an, ob die Häuser dann dran angeschlossen sind oder
gar nicht.
Das kommt auf die
Gegend. Allein mein Bruder wohnt irgendwie in so einem kleinen Fort vor Esslingen, was ja echt nicht weit draußen ist. Da fährst du irgendwie 10 Minuten, bist du irgendwie in der Innenstadt. Und da gibt es halt einfach kein Kabel. Haben niemand hingelegt, fertig.
Ja. Haben wir übrigens auch alles mit Steuergeldern finanziert, die Kabelnetze.
Kabel
die
gehörten auch?
Ja auch mit zur Telekom
früher. Auch die verneuerten, erneuerten?
Dass darüber Internet gemacht werden kann. Nee, das nicht. Trotzdem, also die Kabelnetze gehörten ja früher auch zur Post, zur Telekom und sind ja dann irgendwann mal ausgegliedert
worden. Ist die Frage, ob die Telekom das hinbekommen hätte, wenn sie noch ein Staatsunternehmen gewesen wäre, schnelles Internet zu machen.
Die hatten mal die Pläne, in jedes Haus Glasfaser zu legen.
Andererseits war die Post ist ja schon, war schon, also was so Telefone und so. Ist eben die Sache, du willst es nicht im Staat überlassen, weil der Staat nur von Pfeifen geführt wird, weil da keiner hingeht, der gut ist.
Nee, was ich trotzdem finde, der Staat, dem müsste das Netz gehören. Der müsste dafür gerade stehen, dass diese Dinge ausgebaut werden, dass die maintained werden und dass sie funktionieren. Und dann sollten die Provider drauffahren und Tarife anbieten, von mir aus Zusatzservices und was weiß ich, und damit Geld machen.
Oder andersrum, dass man es halt macht.
Also im Endeffekt, analog wie das Straßennetz.
Ja, genau, wie auf Straßennetz.
Da
darf auch jede Spedition fahren.
Oder machst du so wie die Frequenzvergabe. Sagst du einfach, Leute, ihr könnt die Frequenz kaufen. Also ihr habt dann das Recht, bei uns in Deutschland ein Telekommunikationsanbieter zu sein, aber ihr müsst so und so viele Leute mit so und so viel Megabit versorgen. Ja. Bedeutet, dann sagst du halt irgendwie 5 Jahre später, dann sagst du ja, ratet mal was, nächstes Jahr müsst ihr alle 25 Megabit mindestens machen und wenn nicht, dann kriegt ihr Lizenz entzogen, dann war's das. Und du kannst dir natürlich auch vorgeben zu sagen, also der Standardanschluss, so und so viel Daten, keine Drosselung, so und so viel Euro, das wäre die andere Alternative. Dann sollen sie es privatwirtschaftlich machen, da können sie ihre Effizienzen rausziehen und das ist so... Aktuell ist es auch Krankenkassen ähnlich gemacht, wo du quasi das Leistungsspektrum vorgegeben hast. Du hast vorgegeben, wen sie versichern müssen. So im Grunde, also welche Kriterien, dass du da reinkommst. Das Einzige, was sie machen können, ist halt über ihre Effizienz von der inneren Verwaltung das Ganze zu bestimmen. Und das wäre ja gut.
Das wäre tatsächlich ein Modell, was man sich vorstellen könnte. Ich bin ja auch momentan noch so ein bisschen naiv. Immer noch.
Immer noch.
Nee, meine Hoffnung ist...
Du bist jung und naiv.
Ja, okay. So jung bin ich auch nicht mehr.
Alt und naiv.
Vielleicht. Nee, meine Hoffnung ist momentan, dass es gab vor ein paar Jahren mal die Geschichte, dass die Telekom die Subventionen bei Handys, bei Mobiltelefonen wegfallen lassen wollte und dass dann so viele Kunden da Radau gemacht haben, dass die da wieder zurückgerudert sind und das mehr oder weniger...
Die USA haben es, T-Mobile USA hat es gemacht. Also jetzt neulich und die sind ja ein 100%iges Telekom-Unternehmen.
Noch.
Ja. Bald soll mehr. Ja bald an AT&T übergehen.
Nein, nee.
War das nicht
Metro, AT&T? Metro PCS zusammen.
PCS, genau, fusionieren. Und dann ist Telekom irgendwie nur noch 70% oder so.
Also ich meine, die Frage ist halt, was können wir da momentan machen? Bei uns ist, glaube ich, im Raum hier keiner noch Kunde bei der Telekom. Deshalb können wir da jetzt nicht kündigen.
Umwege.
Ja.
Also mit dem Handy schon, aber.
Ja, also im Endeffekt, was man halt machen könnte, wäre vielleicht kündigen. Ich bin gerade auch am Überlegen und am Rumgucken, ob ich mal versuche, meine Eltern davon zu überzeugen, auf einen anderen Anbieter zu wechseln.
Gibt es einen?
Also Reseller, ja. Es gäbe Reseller. Also es gibt halt also tatsächlich, das ist so weit auf dem Land draußen.
Wenn sie sagen, dass noch ein Port frei ist.
Ja. Nee, du musst halt überlegen, das ist halt, das ist 3,5 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt auf dem Berg. Da ist, also ich habe da mal, ich habe ja mal selber bei der Telekom gearbeitet, ich habe da mal Kollegen durchmessen lassen. Das ist halt eine Leitungslänge von über 6 Kilometern, wo zwischendrin schon Repeater drin sind, damit da überhaupt DSL hingeht.
Da.
Also da kannst du nichts anderes machen, als irgendwie einen Telekom-Reseller nehmen, der dann halt eben dementsprechend auch kostet.
Da wäre ich so gemein, dass ich sagen würde, die kriegen einfach kein Internet, wenn man meint,
also wegzuwohnen. Ich glaube, dass tatsächlich, also dass zurzeit es nichts bringt, bei der Telekom zu kündigen, deswegen. Das ein, und ich meine, was es ja noch gibt, sind irgendwie Petitionen gegen die Drosselung.
Habe ich mal unterschrieben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das überhaupt was bringt, aber genau, kann man mal machen.
Ich glaube auch nicht, dass das was bringt. Das Einzige, was bringen könnte, ist die Politik aktiv werden lassen.
Das ist richtig.
Und dass die nämlich erstens, weil sie größter Aktionär sind der Telekom, aber das ist noch nicht mehr das Wichtigste, über Regulierung zu sagen, hey, ihr dürft diesen Scheiß nicht machen. Ja. Das heißt, was man machen könnte, ist zum Bundestagsabgeordneten für seinen Wahlkreis zu gehen, mit dem darüber zu reden, dass das irgendwie scheiße ist, was die Telekom macht und dass wir dringend ein Gesetz dagegen brauchen.
Ja,
dass das nicht zugelassen
wird. Also wir brauchen ein Gesetz, was zumindest mal sowas wie Netzneutralität gesetzlich festschreibt, weil dann würde die Telekom auch nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen.
Da dürfte sie es nicht.
Ja,
ganz einfach.
Würden es trotzdem machen.
Nein, na wieso, wenn das im Gesetz drinsteht, darfst du es nicht, dann wirst du verklagt und dann machst du
das
nicht.
Das ist wie die ERF.
Das ist das Problem.
Das ist genauso
wie... Die machen das halt trotzdem.
Nein, hallo?
Hast du nicht gesagt, wir haben Netzneutralität bisher noch festgeschrieben?
Ja, so halb.
Das ist halt nicht gesetzlich
verankert. Du versuchst natürlich, wenn keiner klagt oder wenn du klagst, dann irgendjemand sagt, ja, dürfte doch machen. Ich meine, wie schnell ist denn so eine Drossel wieder rausgemacht? Das ist wahrscheinlich irgendwie 2 Datenbanksysteme, die sagen natürlich, ja, machen wir mal. Und dann sagen die vom Gericht, ja, dürft ihr. Und dann sagen die, ja, schade, Versuch was wert. Machen tun sie es trotzdem.
Ja, das Problem ist halt auch, dass du dann halt für die Dienste, die da ausgeschlossen sind, da musst du dann halt auch authentifiziert sein und so weiter. Das heißt, bist du dann halt auch dementsprechend für die Telekom oder für deinen Provider transparent. Das ist eine und das andere, was ich halt auch schon gelesen habe, dass es vielleicht dann sein könnte. Ich weiß nicht, wie der Mensch hieß. Vor ein paar Jahren hat mal einer bis zum Bundesverfassungsgericht durchgeklagt, dass, wenn man dagegen widerspricht, dass die Telekom die IP-Daten nicht für 3 Monate speichert. Zumindest. Weil es ja eine Flatrate ist, die unbegrenzt ist und die ohne und die für die es keinen Grund gibt, die Daten zu speichern. Jetzt kann natürlich sein, dass sowas wieder durch die Hintertür kommt, weil jetzt haben sie ja einen Grund wieder, diese Daten zu erheben, weil Abrechnungen und Geschichten.
Ja.
Ja.
Also, weil es ist ja keine richtige Flatrate mehr. Also sagen wir es mal so, ich hätte überhaupt kein Problem, wenn die sagen würden, das kostet Geld, das auszubauen, dann bieten wir die, wenn du mehr Bandbreite willst, dann kostet dich das mehr.
Dann kostet dich das 10 oder 20 Euro mehr im Monat,
ja.
Bums aus Ende,
und wenn
mehr
du,
haben wollen.
Und wenn du es billiger haben willst, dann kannst du dir ja eine 200 Gigabyte Volumen-Flat buchen oder also keine Flat, sondern einen 200 Gigabyte Volumentarif. Oder sowas, was ich zum Beispiel früher mal bei 1&1 hatte, allerdings auch unfreiwillig, weil meine Eltern da ein bisschen geschlafen haben. Ich hatte damals, wir hatten DSL 768 bei 1&1 und da war, haben die irgendwie mal still und heimlich den Vertrag umgestellt von, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das? Das war so eine, in Anführungszeichen, Fairflat, wenn du unter 100 Stunden im Monat gekommen bist, dann hast du da irgendwie 10 Euro mehr im Monat, weniger im Monat gezahlt, ansonsten mehr, und irgendwann haben die das auf Volumen umgestellt und das teurer gemacht, und dann war es irgendwie, wenn du unter 30 Gigabyte Traffic im Monat geblieben bist.
Hast es günstiger ansonsten.
Ja, aber weißt du, sowas fände ich sogar zumindest noch akzeptabel, wenn ich sagen würde, okay, wenn ich über 200 Gigabyte Traffic im Monat komme, dann zahle ich 10, 15 Euro mehr, aber dann werde ich nicht gedrosselt, sondern ich habe trotzdem noch eine Flatrate und ich werde dann halt dafür belohnt, wenn ich da runterkommen. Also,
wobei es natürlich auch Innovationen stoppt, wenn du Leuten zwangshaft sowas auferlegst, weil da könnte ich dann sehen, dass irgendwelche, was weiß ich, was es in Zukunft gibt, so Dropbox-Sync-Geschichten, bla bla bla, das kannst du dann nicht mehr machen.
Ja.
Und das war ja eigentlich der Grundgedanke von auch diesem ganzen UMTS-Zeug und so, dass halt sichergestellt wird, dass alle Leute sowas machen können. Und da ist ja auch dieses, wie hieß denn das damals, Breitbandoffensive oder so. Da war doch auch so eine Merkel-Geschichte, glaube ich, wo sie gesagt hat, ja, jeder kriegt 2 Megabit.
Ja, haben wir ja immer noch nicht.
Ja, gut.
Ich hätte gern 2 Megabit ist auch nichts. Also
ich hätte gern 2 Megabit.
Du hast 2, also mehr. Ja.
Aber ich hätte gern noch 2 Megabit drauf.
Extra.
Ja,
mehr. Einen kleinen B-Kanal quasi. Ja,
genau, nur ja. Upstream.
Nur für VoIP.
Einfach ja. Nur 2 Megabit Upstream.
Nee, weißt du, ich hätte da überhaupt kein Problem damit, wenn die dann halt sagen würden, okay, wenn wir es billig anbieten wollen, dann bieten wir halt Volumentarife an und sagen halt dann, das ist jetzt keine Flat, sondern das ist ein Volumentarif.
Ja,
und wenn es die normalen Flatrates trotzdem noch gibt, lass mich doch 50, 60 Euro im Monat dafür bezahlen, dafür will ich einen schnellen Anschluss und dafür will ich einen guten Service und dafür will ich nicht gedrosselt werden.
Das Komische ist ja, dass die anderen Länder, Frankreich zum Beispiel, die machen ja wirklich Triple Play, also so richtig. Und bei denen klappt es irgendwie. Die kriegen dann hier, haben schon lange ihre ADSL 2 24 Megabit, so die Maximalausbaustufe für 20 Euro im Monat mit
also 24 Megabit Upload, oder?
ADSL 2 plus Downstream. Ich glaube, ja. ADSL 2 plus hört bei 24 Mbit auf. 16 haben wir, 24
also ADSL
VDSL 2 plus. Wäre dann.
Ja, genau.
Auf jeden Fall haben die Franzosen das schon recht lange. Und es geht ja auch in irgendwie den meisten anderen Ländern so in der Umgebung, dass die alle. Und
die Franzosen, haben aber eine Pflicht, also Routerpflicht, glaube ich. Du kriegst da einen hingestellt, wo du am nichts machen darfst.
Kabelmodems zum Beispiel haben wir ja auch bei uns.
Ja, ja.
Da kommt aber auch ein DHCP raus und dann.
Bei allen anderen ist es ja so, dass das Netz oder dass die Kontrolle des Netzes eigentlich an der Dose aufhört.
Ja, bei denen ist es
außer wenn man wenn man O2 hat oder so.
Gut, bei denen ist es halt natürlich das Triple Play Zeug, dass die ein anständiges QoS fahren können, weil da alles über IP geht und wenn dein Arschlochkind dann natürlich von Rapid Share wieder mal mit 100 Megabit irgendwas runtersaugen will, dass dein Fernseher da nicht abkackt, da musst du halt den Traffic beim Benutzer shapen. Sonst.
Also sie können auf jeden Fall deinen Router rekonfigurieren und das finde ich schon ein bisschen gut.
Das geht aber bei uns mit den, Gott, wie hieß denn der Standard?
Ja, klar, TL 0.80 oder sowas.
Irgendwie sowas, TL, wo du nichts mehr eingeben musst, sondern nur dein Passwort und der macht dann den Rest.
TR 0.68,
fuck. Irgendwas war das. Aber bei den Kabelmodems ist es tatsächlich auch so, weil ich habe mich ja mal gefragt, ich bin ja vor.
Ja, bei Kabelmodems ist
ATR 0.90.
Da ist es halt per Design so, ich bin ja vor knapp einem Jahr, bis noch nicht ganz einem Jahr umgezogen und ich habe mich dann gewundert, warum ich denen dann mein Kabelmodem zurückschicken musste, dass da ein Techniker vorbeikommt und in der neuen Wohnung ein neues Modem installiert. Wo ich doch schon eins hatte. So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass deren interne Prozesse so laufen, dass die dich quasi über die MAC-Adresse von deinem Kabelmodem freischalten.
Tun sie?
Und du deshalb auch nicht auf dem freien Markt zum Beispiel eine Fritzbox mit Kabelmodem-Anschluss kaufen kannst, sondern die bekommen.
Klonen, aber.
Aber ja, gut.
Bei mir ging's. Ich bin umgezogen, habe selber Kabelmodem einfach angesteckt. Also
bei mir war das.
Das geht nur, wenn du im selben, die haben auch so Unterverteiler, so wie MSCs beim Mobilfunk, wenn du da innerhalb von dem noch derselbe bist.
Gut, ich bin halt in einem anderen Stadtteil umgezogen.
Dann soll's immer noch gehen, weil ich bin von Feingen nach Fellbach raus. Und das
ich war bin von Mitte Problem. Nach Wangen.
Und bei mir war es dann auch so, ja, da müssen wir einen Techniker vorbeischicken. Und ich so, nee, geht alles. Wirklich? Mhm. Ja. Yeah. Super, haben sie auch die Dose nie verblombt. Ja, Leute, ist mir egal alles.
Ja. Da habe ich noch
einen. Der Konfigurationsstandard heißt TR069.
Total gut.
Das ist so SOAP-HTTP-Zeugs, das ist schon ein bisschen weird. Auf,
über dein Modem.
An dein Modem,
ja.
Also der Wirtschaftsminister, der Rüssler, hat ja gesagt irgendwie, das, was ihr da macht, finden wir nicht gut.
Das hat er wirklich so gesagt.
Ja, genau.
Kommen rein.
Hat er da so Brief geschrieben. Ich meine, der ist von der FDP. Das alleine ist schon mal lustig, dass der
FDP.
Der FDP-Fuzzi sagt, die Telekom, wir sind ja, also FDP ist ja für große Konzerne und Markt regelt alles und so, ja. Und die kommen bei der Telekom an und sagen, eure Ideen sind irgendwie blöd, das mögen wir nicht. Deswegen glaube ich ja sowieso, dass das nur halbherzig ist. Aber auf jeden Fall hat der da mal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, finden wir jetzt mal nicht so gut. Hat die Telekom gesagt, aber wir sind total gut, wir sind fürs freie, offene Internet, aber den Scheiß machen wir trotzdem.
Die Argumentation hier war, wir sind für, ja, für dieses freie, offene Internet, aber dieses mit der Kostenlos-Kultur, das muss aufhören. Da habe ich gedacht, was, ihr wollt irgendwie 50 Euro im Monat für diesen scheiß Internetanschluss, was ist denn da Kostenlos-Kultur?
Ja, ja gut, man muss sagen,
Internetanschlüsse
sind ja auch so viel billiger geworden. Ich meine, ist ja keine 50 Euro, du kriegst ja problemlos für 25 irgendwie
ja, den
dicken Anschluss. Ja, ich denke, mach's wieder auf 50 hoch, ist okay. Ja.
Dann, nee, ja. Oder sag einfach, du drosselst halt die billigen Anschlüsse und dann bietet halt noch 10, 15 Euro für 10,
Bonus 15 Premium
Euro mehr.
Anschluss.
So ein Premium-Anschluss wäre ich gern bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, wenn der dann auch läuft. Ja, also zum Thema, wir haben jetzt hier noch, da haben Leute noch Webseiten dazu gemacht. Unter anderem drossel.de mit dem, ja, ohne E. Da kann man dann mal so.
Milchmädchenrechnung.
Ja, nee, kann man halt mal ausrechnen, weil ich finde das halt schon, das veranschaulicht euch das ganze Problem halt auch relativ gut, dass wenn du so einen VDSL 200-Anschluss hast, dann ist halt nach 4,5 Stunden deine Leitung gedrosselt, wenn du mal die Bandbreite komplett ausnutzt. Das macht zwar keiner, aber das ist halt schon mal interessant zu wissen. So, finde ich. Oder bei DSL 16.000, da bist du halt auch nach 10 Stunden für deine 75 Gigabyte gedrosselt und 10 Stunden DSL 16.000 ist jetzt nicht so viel. Also, ja. Ja, meine Hoffnung ist immer noch, dass das so ein PR-Gau für die Telekom ist, dass sie halt irgendwann wieder zurückrudert und dass es dann halt mehr oder weniger auch als Beispiel für die anderen gilt, dass da keiner mehr auf die Idee kommt, sowas zu tun. Natürlich wäre es am sinnvollsten, wenn wir da gesetzlichen Riegel vorschieben würden. Aber
ja, aber also, ich glaube nicht daran, dass die FDP das macht.
Was auch noch interessant ist, werdrossel.de, da gibt es irgendwie so eine Übersicht, wer drosselt und nicht.
Genau.
Runde Telekom, Kabel Deutschland, O2, alle anderen irgendwie nicht.
Ja.
Gerüchten zufolge.
O2 auch nur, wenn die komplette Leitung von der Telekom gemietet wird.
Ja. Interessant ist, dass so Sachen wie Kongstar zum Beispiel, die ja eigentlich auch Telekom-Reseller sind.
Telekom,
nein,
Tochter.
Genau.
Komplett hundertprozentige Telekom-Tochter.
Das wird ziemlich egal sein.
Ja.
Wenn da einer von der Telekom reinkommt und sagt, Kongstar macht mal so, Kongstar hat ein eigenes Management, Kongstar ist eine eigene Unternehmensform. Die gehören der Telekom 100%, aber die können trotzdem machen, was sie wollen, nehme ich mal an.
Ja, was sie wollen bestimmt nicht.
Ich meine, die Tarife sind komplett anders wie bei der Telekom. Bei der Telekom bekommst du keinen 9 Cent pro Minute sonst was Tarif. Und ich denke
ja auch nicht Telekom drauf, aber trotzdem.
Normalerweise kaufen die ganzen Reseller ja so Kontingente, dass du sagst, ja, wir kaufen irgendwie 1 Million Minuten pro Monat und dann sagt die Telekom, dafür zahlt ihr so und so viel und dann kann Kongstar quasi die Tarife selber machen, wie sie wollen. Und ich denke auch, die werden dann halt 1 Million Gigabyte kaufen und dann sagen, ja, hier, wie sieht's aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass die immer noch irgendwie nicht drosseln.
Ja. Bisher. Das kann sich in den nächsten 2 Jahren alles noch ändern. Nee,
Glasfaser Ostbayern zum Beispiel drosselt auch nicht.
Mhm.
Bestätigt auf der Facebook-Seite.
Ja, das ist halt auch, die haben da halt die Leute angefragt auf Twitter, Facebook oder irgendwelche offiziellen Pressemitteilungen genommen. Aber zumindest ist es mal da verlinkt und man kann mal vielleicht, ich weiß nicht, ob man da was drauf geben kann, weil momentan in der aktuellen Stimmung werden wahrscheinlich alle sagen, nee, machen wir nicht. Und dann, wenn es bei der Telekom funktioniert, machen sie es vielleicht doch.
Ja.
Meine Hoffnung ist halt, dass es halt nicht so weit kommen wird und dass man halt da was dagegen tun sollte.
Was man dagegen, und ich sag nochmal, was man dagegen tun sollte, ist wirklich, ruft euren Bundestagsabgeordneten an, geht zu dem in die Sprechstunde, die haben alle, und redet mit denen.
Genau, erklärt denen das Problem.
Genau, und sagt, bitte, liebe Leute, macht ein Gesetz und wenn das nämlich jeder, der uns hört und noch alle anderen aus diesem ganzen Podcast, die das auch hören, machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich demnächst so ein Gesetz und dann könnte die Telekom das überhaupt gar nicht machen.
Ich finde es so gut, dass das auch auf change.org irgendwie ist. Es war change.org nicht ursprünglich die US-Regierungsseite, also gibt es ja auch so eine Petition.
Die haben das mal geöffnet für andere Geschichten.
Genau, und jetzt gibt es irgendwie super Bonus.
Okay, Thema abgeschlossen, oder?
Ja, also wir finden uns alle doof und haben alle keine Lust drauf und hoffen, dass es nicht so weit kommt.
Hier, Felix, dein Thema. Japan. Tor-Provider, nicht?
Nee, das ist tatsächlich nicht mein Thema.
Ah,
aber
ja, doch, du bist doch Tor, der Experte.
Genau, ich wollte mich auch später noch über Tor reden.
Na gut, trotzdem. Okay, vielleicht jetzt reingeschrieben.
Das stand, ich habe das, glaube ich, da nur...
fucking Scheißmeldung.
Ich habe das tatsächlich nur...
Will möglicherweise Internet dazu auffordern.
Moment. Ich glaube, ich habe das
but
dann
wait,
nur...
But wait, there's more.
Ich
auch nur gegen Heise. Yeah. Weil wenn du sagst, will möglicherweise Internetprovider dazu auffordern, dann hält mal lieber deinen Mund, wenn du nicht weißt,
ich glaube, ich habe das nur... Das stand schon Pat drin, ich habe das nur irgendwie rumkopiert. Aber also, ist egal. Ja, sie überlegen sich, ob sie das drosseln.
Japan überlegt, ob sie Tor blockieren.
Ja.
Genau. Das ist eigentlich.
Warst du schon?
Ja, das ist schon
Ende der Geschichte.
Ihr könnt euch das
tun. Sie es.
Ja.
Tun Sie es, die Frage.
Wir wissen es nicht. Vielleicht.
Und ja, also die Sache an Tor ist ja, dass du hast diese Exit Nodes, wo du eine große öffentliche Liste hast, aber du hast ja speziell für China, hast du ja ein super ausgeklügeltes System, wo dann eigene Leute so Jump Nodes bereitstellen können, die dann aber nur in bestimmten Intervallen freigegeben werden, und wenn du zu oft nachfragst, kriegst du auch keinen neuen mehr und solche Sachen. Das heißt, Tor zu blockieren ist relativ schwierig. Als unterdrückendes Regime geht es, du hast ein paar Möglichkeiten, aber so richtig, so einfach so, ja, übrigens, block doch einfach mal Tor, das ist ein bisschen schwierig. Und das macht halt Tor auch so besonders.
Ja.
Also es sind ganz viele Freiwillige und da auch Hut ab, von meiner Seite jedenfalls, weil da geht einiges, speziell in so Regimen, die halt wirklich das Internet hart unter ihre Kontrolle haben.
Es sei denn, du machst es so wie Nordkorea.
Ja, und genau, sagst, du machst ein eigenes Internet.
Das genau, geht auch. Wir sind nicht mit dem ganzen Internet, wir haben da so unser
eigenes. Wir haben da unser eigenes
Internet.
Kim Jong-Net.
Kim Jong-Net.
Kim Jong-Net.
Ach ja.
Ja.
Aber dafür kommt Power über USB.
Vielleicht. Ja, es kommt. Und ich weiß nicht, ob es morgen kommt, aber es kommt auf jeden Fall bald. Und wenn es kommt, dann will ich 100 Watt über meinen USB.
Schön, dass du das willst.
Ja. Also ich will auf jeden Fall meinen Laptop mit USB laden. Und ich will in meiner Wohnung will ich dann so neben den 230 Volt will ich dann auch die USB-Steckis haben, und damit kann ich dann alles laden. Und das wird so gut.
Ich will immer noch Power over WLAN.
Das Problem ist halt, du wirst verstrahlt.
Die Geräte laden sich alle automatisch.
Ja, lass einfach mal die Liebe ein bisschen frei flowen. So.
Ja. Ja. Komm.
Also wenn
du könntest ja dein Gerät über Liebe aufladen. So.
Nee, tatsächlich würde ich auch WLAN-Power schon gerne haben, aber USB 3.0 ist schon standardisiert.
Ist schon okay.
Also
gibt's schon.
Für den Anfang. Für den Anfang ist es okay, aber genau. Wir hätten eh mit diesem ganzen Wireless-Zeug direkt anfangen sollen, hätten wir keine
blöden Kabel. Ah, geil, kann ich bald bei so chinesischen Dropshippern Defibrillatoren über USB kaufen?
Ja.
genau.
So ist geil.
Ich hänge mal kurz meinen Rechner hin und dann so USB, wupp.
Nee, ja. Also das wäre halt schon cool, wenn du nicht irgendwie 1000 Netzteile überall mit haben willst, musst, weil du hast einfach irgendwo, ein anderer hat auch USB und du kannst überladen dann.
Ja,
deinen Laptop mit quasi seinem Laptop.
Ich stelle mir das gerade so vor, dann irgendwie ist deine Autobatterie leer und dann zack, hängst du deinen Laptop dran und kannst du dann irgendwie mal fremd starten.
Ja, also das
die über Idee USB. Ist, über USB.
Die, also ich finde die Idee sehr cool einfach.
Mit Liebe laden, fremd starten, also seid ihr denn heute schon wieder?
Ich, ihr seid so ein bisschen
mach
dagegen,
mach dich mal ein
oder?
Bisschen locker einfach. Ja, ich finde eigentlich geil schon, so über USB. Also, gerade es gibt so viele, die Bitcoin-Mining-Geschichten zum Beispiel, dann immer so ein fucking externes Netzteil brauchen. Ja. Da habe ich ja total keinen Bock drauf.
Überall, wo du ein externes Netzteil hast,
und kannst
du
es ja
quasi wegrationalisieren.
Wir haben auch keine guten Stecker für so richtig Strom. Das ist gerade auch die Grafikkarten, siehst ja, da brauchst du dann immer noch zwei von diesen 6-Pin-Dingern oder irgendwie Molex-Nupsis noch rein.
Ja, wobei,
oder
die sind ja auch standardisiert.
Ja, aber die kannst halt nicht extern oder meist hat dein Netzteil dann insgesamt nur zwei. Ne. Andererseits, Netzteile werden jetzt auch langsam irgendwie zu groß.
Ja, das ist halt voll blöd. Und wenn du nur ein Netzteil oder, keine Ahnung, zweimal das gleiche Netzteil hast und du kannst damit alles laden, wie cool wäre das denn bitte?
Ja. So, gerne, ja.
Also weiß ich, ich stelle mir dann halt auch so Geschichten vor, wie zum Beispiel, du kannst dann dein Monitor über USB mit Strom versorgen. Sowas sollte halt auch gehen.
Mhm.
Also es fände ich dann halt schon cool. So.
Ja.
Genau.
Also ja.
Nur, weißt du, du hast dann einfach ein Kabel weniger, dann hat dein Monitor vielleicht noch ein USB-Hub drin.
Das stimmt, aber dann braucht dann halt das Gerät, das den Monitor damit versorgt, das kannst du nur mit Desktop-Rechnern machen.
Das ist halt das Problem, da müsste dann halt
das dein Desktop... ein passiver Powerbrick, wenn du den da auf, keine Ahnung, was braucht so ein großer LCD? An Watt?
Also die sind relativ...
100, wenn er richtig
abgeht. Nee, die brauchen weniger.
Vielleicht
weniger.
So 50, 60
Watt? 60 hätte ich jetzt auch gesagt. Vielleicht sogar noch
wie viel
es kommt halt darauf an, wie hoch du die Helligkeit drehst. Ja, genau, was eben so maximal.
Also ich, aber wahrscheinlich weniger mittlerweile.
Ja, aber allein
also
schon
die kommen bestimmt auch schon mit 30 oder so.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die sehr viel Strom sparen.
Integriertes, ja, allein
also
die
hier
Monitore.
Haben wir hier so 22 Zoll Monitore, die brauchen hier von 18 bis 50 Watt hoch Strom. Also das ist echt nicht so richtig viel.
Ja, nee, 27-Inch LED Cinema Display bei 100 Watt, toppt's aus. Und das ist halt, wenn du so einen richtigen guten Monitor mit guten Boxen drin noch vielleicht.
Ja, du kannst halt natürlich nicht alles machen, aber da, wo es dann Sinn macht, wenn du so ein großes Teil hast, dann hast du eh noch Platz für einen Stromstecker, aber wenn du irgendwo hinkommst, dann steckst du einfach nur an, das ist halt schon eine coole Sache eigentlich.
Ja, brauchst dann halt gleich wieder, wenn der so ein dickes Netz hat, das Kühlung, dann reicht es nicht mehr nur extern mit ein bisschen Luft drumherum.
Ja, also du kannst natürlich nicht alles aber machen, aber ich möchte zum Beispiel meinen Laptop mit USB
Bitcoin laden. Mine, sag einfach nur Bitcoin Mine, dann bin ich voll auf deiner
Bitcoin
Seite.
Bitcoin Mine.
Fucking FPGAs ran, total gut.
Ja. Aber so, ich komme irgendwo hin und sage, oh shit, ich habe schon wieder mein Netzwerk vergessen, kein Problem. Du brauchst kein Netz, weil du hast nur ein USB. Und dann sagst du, okay, ich habe mein USB-Kabel vergessen. Dann hat einer vielleicht auch noch ein USB-Kabel.
Oder vielleicht Drucker zum Beispiel. Ich weiß nicht, was Drucker, die brauchen wahrscheinlich nicht so viel. Da kannst du einmal
kurz extra. Wobei das Ding ist halt, ein Drucker würde ich mir nicht mehr im Ansatz kaufen, wenn der nur über USB benutzbar wäre. Also ich will halt einen Drucker in meinem Netzwerk als
ein Gerät. Ja, du hast das ist ein anderes Dings.
Aber ja, im Prinzip kann man schon sagen, wenn man so einen 0815 Desktop-Drucker, der irgendwie
den. Wenn er halt neben Monitor steht, wäre es cool, wenn ich nicht noch ein Stromkabel bräuchte, sondern es einfach so Daisy Chain durch.
Genau, du könntest zum Beispiel an deinem Smart TV, kannst du dann irgendwelche anderen Sachen direkt anschließen, zum Beispiel deine Setup-Box per USB direkt anschließen, so ohne dass sie mehr Zeugs brauchen.
Genau, oder die ganzen kleinen Media Player oder so, die dann.
Ja. Apple TV.
Ja. Wobei dann, aber dann brauchst du noch ein.
Was
denn? Dann brauchst du ja wieder noch ein Display-Kabel, weil du kannst über USB ja kein Video.
Ja. Also es gibt.
DisplayPort würde. Dings.
Lightning.
Lightning war das andere. Thunderbolt würde gehen.
Ja.
Aber da kriegst du ja nicht Strom. Dann kriegst du aber nicht genug Strom.
Das ist halt
darum geht's.
Das ist halt wahrscheinlich das Ding.
Es geht ja wirklich darum,
Power. Wir brauchen ein Kabel für alles.
Genau. Okay. Genau, und wenn wir dann mal ein Kabel für alles haben, dann können wir das irgendwann durch Wireless ersetzen. Und dann,
bam. Ein Wireless-Kabel für alles dann.
Genau, ein Wireless-Kabel für alles.
So machen wir das.
Also ich bin auf jeden Fall dafür und ich finde es sehr cool.
Der Marc ist ja so wirtschaftstreu und will noch über Wirtschaft reden.
Ach so, Themen. Ja, ganz schnell machen wir das, weil es wird auch nicht spät. Das erste war ganz lustig, ein NPR Planet Money Podcast, eine Folge. Das ist jetzt nicht direkt ein Pick, weil dann würde ich einen Podcast picken. Das ist ja nur dieses eine Ding, aber es ist auch kein Lesefu, weil es ist ja nicht zum Lesen.
Ja, okay, komm, erzähl, was es ist.
Es geht darum, wie viel sollten wir denn diesen ganzen Economy-Menschen trauen, weil das sind ja auch alles nur schlechte Mathematiker und stellt sich raus, dass jetzt in einer von dieser großen Papers, die irgendwie was darüber aussagen, wie sich Staaten entwickeln, wenn ihr GDP, ihre Bruttoinlandsprodukt, irgendwie die Schulden übersteigt, wie das so, oder unterfällt, keine Ahnung, wie das da läuft, stellt sich raus, dass einfach in dem Excel-Sheet, das die benutzt haben, dass da Fehler drin waren.
Das ist
so. Bedeutet, die haben so ein dickes Ding rausgebracht, nicht peer-reviewed, einfach nur so, und alle so, ja, total krass, da machen wir jetzt diese ganze Austerity-Politik, also wo man irgendwie Staaten zwingt zu sparen, ist auch größtenteils basiert auf dem Paper, oder auf dieser Publikation, die da gemacht haben. Und stellt sich raus, das hat dann irgend so ein Grad-Student einfach mal versucht nachzubauen. Und der hat es dann irgendwie versucht und geht dann zum Professor und sagt, irgendwas kriege ich nicht hin. Und der so, ja, ist doch nur ein bisschen Mathe. Und dann ging halt nicht. Und dann schreibt er den und sagt, habt ihr noch das Original-Spreadsheet? Schicken die ihm? Und er so, ja, ist falsch hier. Und die so, hat irgendwie gar keiner bemerkt. Ne? Also es hat echt keiner versucht, diese Dinger nachzubauen. Und stellt sich raus, ja, ist wohl nicht so wirklich viel problematisch.
Interessant, dass du sagst. Ich glaube, das wurde uns letzte Woche auch per Twitter zugetragen, dieses Thema. Excel aber
kaputt.
Genau, und wir konnten alle damit nichts anfangen. Aber es ist gut, dass du es jetzt erklärst.
Ja, das ist auf jeden Fall total assi. Ja. Der Typ hat es eben irgendwie rausgefunden. Und die so, ja, total, Entschuldigung. Und es ist wohl echt, also in dem Podcast geht es dann noch weiter mit irgendwie allen anderen Sachen, gerade so Statistiken über Todesstrafe und so. Es ist wohl echt unglaublich viel schlechte Wissenschaft im Umlauf. Blöd. Gut, und das andere, im Grunde habe ich es nur verlinkt, weil ich diesen Link mir merken will. Da geht's.
Ich habe das auch gerade gemacht. Ich benutze auch Binärgewitter, unseren Blog, als
Social Bookmark. Genau, ich blogge so wenig und irgendwie vergesse ich immer auf Pinboard zu klicken. Auf jeden Fall, was mich interessiert hat, ist, ich habe ein bisschen geschaut, was gibt's denn so für Alternativen zum Tagesgeld, weil Tagesgeld kriegst du ja ungefähr gar nichts mehr und alle Aktien geben im Normalfall, also alle Indexe irgendwie auf längere Zeit mehr. Und ich habe nach einem sicheren Index gesucht, der halt nicht runtergeht. Und da gibt es diesen Eonia ETF. Eonia ist irgendwie Europe Overnight, was heißt?
Wie viel Provision kriegst du dafür, wenn du das jetzt hier ansprichst?
Das ist gar keine, weil das eigentlich gar nicht so gut ist. Den Euro Overnight Index Average bedeutet, normalerweise werden ja immer diese Zinssätze von der Europäischen Zentralbank irgendwie festgelegt, Intrabank, Zinssatz, bla bla bla. Und dieser ETF bildet quasi diesen Zinssatz ab. Das Problem ist eben, dass das früher ganz okay war.
da hast du da rein investiert und du wusstest genau, okay, diesen ETF, das kann ich mit Aktien machen, habe ich immer genau den Intrabankzinssatz. Und wenn der hoch oder runter geht an einem Tag, habe ich exakt das. Was cool ist, weil die Banken machen es meist ein bisschen tiefer, weil dann sagen, ja, weiß nicht, vielleicht hoch, runter. Das Problem ist, dass der aktuelle Zinssatz irgendwie auf 0%
grob aktueller ist. Zinssatz 0%.
Nee, richtig. Und die machen dann noch eine Kostenquote von irgendwie 0,1% oder so. Du verlierst Geld, wenn du da rein investierst. Und es war, es gibt einfach sehr wenig Infos und das ist ein echt schöner Blogpost, der da so ein bisschen drauf
der das hinweist. Halt.
Genau, also als Anti-Pick quasi oder was weiß ich,
Anti-Thema. Als Not-Pick.
Genau, also wenn ihr wissen wollt, irgendwie, also es gibt aktuell irgendwie nichts, was so sicher ist wie ein Tagesgeld und auch entsprechend viel bringt. Es gibt natürlich viele Indexe, wo du davon ausgehen kannst, dass die nicht so stark nach unten gehen. Aber EOINA, ETF, interessant zu lesen.
Aber nicht gut.
Bringt leider nichts aktuell.
Also ist gut zu lesen.
Wenn irgendwann mal die Intrabank-Dinger wieder hochgehen würden, kann man da auch was reintun, aber aktuell verlierst du nur Geld.
Das ist ja blöd.
Bam. Genau.
Wenn man es in seinem Portemonnaie lässt, wird es auch statistisch weniger.
Richtig. Seine aber dann hast du zumindest ein bisschen Kokain dran.
Lesefu.
Ah, okay. Ja, mache ich halt. Ja.
Der Marc hat wieder was.
Ah, ich mein, Marc,
You're Doing It Wrong von acm.org. Irgendwie, da gibt es so ein...
kann man das auch einfach lesen oder muss man sich da kaufen?
Nö, kann man einfach lesen.
Voll gut.
Also, was interessant ist, ich will jetzt eigentlich gar nicht so tief drauf eingehen. Es geht irgendwie einen Algorithmus, der eigentlich davon ausgegangen wurde, dass der optimal ist für eine gewisse Klasse von Problemen. Und der macht hier so in bunt und groß, dass irgendwie der B-Heap-Tree und der Binary-Heap-Tree, wie die sich unterscheiden und dass den alle benutzen, dass der echt gar nicht so gut ist und dass es immer noch besser geht. Und das ist schon ein paar Jahre her, 2010 irgendwie das Ganze. Aber ich fand es mal nett zu sehen, dass irgendwie selbst dieses alte Wissen immer noch in Frage gestellt werden kann und dass du selbst auf Algorithmenebene noch was ändern kannst. Was ganz cool ist.
Sehr cool.
Und das nächste war von The Atlantic, was echt, The Atlantic ist total gut. In letzter Zeit super viele echt gute Artikel. What Tylenol's Doing to Our Minds. Tylenol ist so eine fiebersenkende Geschichte. Wie heißt denn das bei uns? Paracetamol.
Ah. Mh.
Genau. Acetaminophen ist Tylenol, die Wirkungsgeschichte. Und das ist auch ein Paracetamol drin. Auf jeden Fall, das tut nicht nur dein Fieber senken und irgendwie Schmerzen wegnehmen. Die haben auch mal so ein paar psychologische Studien gemacht und haben geschaut, wie Leute, die das Zeug genommen haben, gegenüber einer Kontrollgruppe, die es nicht genommen hat, moralische Sachen bewertet. Irgendwie so, was wäre denn die Strafe für Prostitution? Oder die haben okay. So irgendwie vorher die Simpsons schauen lassen und die anderen irgendwie David Lynch und wie das da so abläuft. Und es scheint wohl, dass es auch so ein bisschen mit deiner Gehirnchemie so ein bisschen rummacht und du dann irgendwie ein bisschen
Sachen anders beurteilst.
In welche Richtung jetzt?
Also ging das in eine Richtung? Das sagen wir jetzt gar nicht, weil das müssen sich die Leute dann im Artikel durchlesen.
Sehr gut. Ja, oder hören die Aftershow.
Oder genau, die Aftershow-Party, dann werden wir es auch sagen.
Genau, erstmal anteasern und dann, ist sehr gut.
Einfach, genau. Auf jeden Fall, Atlantic,
du kannst jetzt sagen.
Coole Sache.
Muss ich
den Artikel lesen?
Du musst den Artikel lesen.
Ja. Ja, ja.
Oder einfach bis zur Aftershow bleiben, das kann das auch.
Nee, das geht nicht, das ist, nee. Thinking, Fast and Slow.
Genau. Das ist ein Buch, was ich in irgendeinem Artikel gelesen habe und dann habe ich mir die Rezension durchgelesen und die Leute haben gemeint, das Buch ist super voll gut. Ja. Und dort geht es darum, wie wir quasi denken,
wie wir Entscheidungen treffen,
woraus die sich bilden und welche Einflüsse das hat, solche in die Richtung. Und das soll gut sein und das ist... wie viele Seiten sind es, Flydie, du das schon gekauft hast?
Ich glaube so 450 rum.
450? Mhm. Dafür ist ja quasi ein Schnäppchen.
Mhm. Also ich habe das Buch auch im Regal stehen. Ich will das seit bestimmt anderthalb Jahren mal lesen. Ich habe das auch irgendwo mal empfohlen bekommen von mehreren Seiten, habe das dann immer mal wieder in irgendwelchen Blogposts gesehen. Habe gedacht, ja, kaufe ich mir mal. Ich kam bis jetzt noch nicht dazu, das zu lesen, hab's aber stark vor. Das ist auch so Sachen, das ist, steht bei mir direkt neben Gödel Escherbach, was ich mal
du auch angefangen
habe. Ich mal angefangen zu lesen, ist ja, eigentlich auch cool geschrieben. Nicht?
Doch, also, angefangen habe ich es, aber ja. Ich kam auch nicht durch.
Ja.
Aber es steht doch da.
Aber das ist das Wichtigste eigentlich.
Also, weißt du, das sind so ein paar Sachen, die ich dann einfach mal irgendwann, wenn ich mal Zeit und Muße habe, dann werde ich es mal lesen.
Klar, wenn du alt bist, kannst du mal lesen.
Ja.
Und dann, was du alles verpasst hast, wirst du dann merken, wie du dein Leben quasi anders gestaltet hättest, hättest du dieses Buch früher gelesen? Oder auch nicht?
Aber ist ja auch interessant. Kommen wir zum Mimi der Woche.
Ja.
Scheiß Feedburner.
Scheiß Feedburner, ja, das ist ein Problem.
Also ich habe die Sendung wie immer am Freitag released und dann Samstag irgendwann haben die ersten Leute angefangen zu twittern, ist die neue Sendung ist nicht im Tweet. Die neue Sendung ist nicht im Feed.
Hm? Ja, das heißt, wir sind relevant.
Ultra relevant, ja.
Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt schon wieder los? Rum die Bar geguckt, ist nicht drin. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass irgendjemand mal gesagt hat, ja, Feedburn hat da so irgendwie so eine Grenze von irgendwie 512 Kilobyte oder so, keine Ahnung. Hm. Na, okay, guckst du mal, ja. Unser Feed war halt schon 533.
Ja.
Also es gibt's doch wohl nicht. Und dann hat auch noch Octopress irgendwie Murks gebaut. Und jedenfalls war ich an dem Tag irgendwie vormittags nur mit beschäftigt, das zu fixen und hab dann irgendwo eine Stelle gefunden, wo ich eintragen konnte. Ja, dann tragt man nicht alle Sachen ein, die wir haben in dem Feed, sondern nur
irgendwie die letzten 30. Ist halt auch, wir fahren ja da kein plain Vanilla Octopress, sondern ein stark aufgebohrtes, an dem der Mark und ich uns mal vergriffen haben.
Tut uns leid.
Tut uns nicht leid, sonst hätten wir jetzt keinen Podcast-Feed und keine HTML-Player.
Genau, geschieht euch recht, ihr... Genau. Lumpen.
Ja. Das Ding ist,
das war ja
also ich kann mich tatsächlich noch an den Gedankengang erinnern, warum ich da reingeschrieben habe, 100 Posts in den Feed reinpacken. Oder die letzten 100, weil ich das halt immer super nervig finde, wenn ich Podcasts höre und die dann irgendwie nur die letzten 10 Sendungen im Feed haben und ich dann irgendwie mal Sachen nachhören will, aber das ist halt nicht in meinen ordentlichen Podcast-Client.
Bam, Online and Pearl, boom.
Ja klar, könnte ich machen, aber ist jetzt, was wir vielleicht machen könnten, wäre, wir könnten entweder ein Archivfeed oder wir könnten den Content im eigentlichen Feed runterkürzen, aber das will man halt auch nicht.
Oder irgendein Hörer oder sowas kommt auf die Idee, einen Feedburner zu bauen, was richtig schön ist,
diese Einschränkungen. Also ich habe mich da auch schon mal umgesehen. Genau. Es gibt da so ein paar, also es gibt da so auch so kommerzielle Anbieter, da weiß ich halt auch nicht so richtig. Das Ding ist, warum wir eigentlich mal mit Feedburner angefangen haben, ist ja die Geschichte, zum einen haben wir da einen Cache, das kann man sich selber bauen, das geht schon, das kann man irgendwie ein Nginx konfigurieren oder Varnish oder sonst was davor klemmen. Das ist nicht das Problem. Das Problem damals oder das Problem generell ist halt, Feedburner bietet einem Statistiken an, die wir gerne hätten. Wir wollen ja wissen, welche Leute oder wie viele Leute welche unserer Feeds abonnieren. Hm. Das ist so das eine.
Ja, da weißt du wenigstens, dass die Leute so
Download-Zahlen finde ich wichtig, ist mir egal, ob der den Feed hat, zeigt er dir auch, weil es ist ja nur ein Podcast-Feed, das werden ja, also es geht ja um, wie viele Hörer wir haben, nicht wie viele Leute den Feed abonnieren.
Ja, das auch.
Deswegen schaust du dir einfach die Download-Zahlen an, würde ich sagen. Also ich habe
Download-Zahlen sieht er auch.
Ja, Feedburner kann das Ganze dann auch noch ein bisschen auf ein Format normalisieren, was auch ganz nett ist. Der kann dann noch
Wenn dein Feed mal kaputt ist, kann der den wieder ganz bauen.
Ja, oder halt, wenn dein Feed kaputt ist, noch die ganze Version wieder ausliefern. Und das Ding ist halt, wenn sich unsere Feed-URL ändern würde, dann können wir das halt einfach nur... Also wir haben eine Indirektion mehr und wir können dann halt einfach, ohne dass die Leute, den Feedburner-Feed eingetragen haben, die müssen davon gar nichts mitbekommen und wir könnten unser Hosting umswitchen. Das ist alles ganz nett, aber das Ding ist halt so, Feedburner ist halt momentan so auch so am Sterben.
Erstens ist es am Sterben und zweitens hat es irgendwie diese blöde Einschränkung, die irgendwie nervt.
Ja. Können wir alles in OwnCloud einfach einbauen.
Du hast den Job.
Ja.
Bam, Feedburner-Plugin, bam, Linkshortener-Plugin, bam, Internet-Plugin.
Das Ding ist, wir arbeiten
Kannst jetzt... Kannst du im Young Internet reinmachen direkt.
Total gut.
Wir arbeiten ja gerade zwar ein bisschen schleppend, weil es halt zeitlich gerade auch nicht so richtig super läuft, arbeiten wir so ein bisschen an Potting weiter.
Schläft nachts, aber will nicht programmieren. Unglaublich.
Ja. Macht gar keinen Sinn.
Nee, die Idee ist dann halt irgendwann sowas mal vielleicht auch in Potting mit reinzubauen oder sich selber halt irgendwie einen kleinen Feed-Proxy zu bauen, der dann das Ganze mit den Statistiken und mit der Indirektion und mit dem Caching löst. Gibt es, glaube ich, auch schon Lösungen. Also ich habe da so ein paar Sachen in Node gesehen, aber ich weiß halt auch nicht, wie gepflegt die alle werden und so
Nodes
weiter.
Sind alle sehr ungepflegt. Alle Leute, die Node machen, sehr ungepflegt.
Sehr ungepflegte Hippies.
Ja. Aber Feedburner ist so,
ist Krätze und wir wollen wir davon weg.
Sollten aber wir gucken, dass wir davon wegkommen. Das Problem ist halt wirklich bloß, jetzt haben halt alle den Feedburner-Link in ihren Readern drin und die müsste man dann mal alle dazu bekommen, den umzutragen.
Ja. So. Kann Feedburner nicht? Nee. Nee, 301er nicht?
Nee. Schade. Nee. Das Ding ist halt, ja, nee, geht halt nicht anders.
Ja. Ja, damit beschäftigen, wenn es dann, wenn es soweit ist. Jetzt war es immer Mimimi, ist blöd, aber wir haben noch nichts Neues. Flighty, Amazon und
ja. Adblock. Also Gedöns. Hauptsächlich Amazon.de. Auf Amazon.com surfe ich jetzt nicht so oft rum. Ich hatte oft das Problem, wenn ich Artikel angeklickt habe und habe dann auf den Backbutton geklickt oder halt mit dieser Fingerwischgeste wieder zurück. Also so, ich möchte jetzt in Browser eine Seite zurückgehen. Dann hat bei mir genau die gleiche Seite, die gleiche Artikelseite, die ich gerade angesurft hat, wieder geladen.
Ja, Gott, und zweimal zurückmachen.
Das
ist, ganz schnell.
Nee, da musste das ich genau, genau, da musste ich zweimal, das nervt einfach, wenn ja. Ich irgendwie die ganze Zeit in der Gegend rumsurf und muss dann ständig zweimal kurz hintereinander auf diesen Backbutton klicken, damit es endlich mal funktioniert.
Ja. Ich habe mich aber schon dran gewöhnt bei Amazon.
Du hast es auch.
Ja, ich habe es auch.
Ich kann dir nämlich sagen, an was es liegt. Ja. Es ist auch nicht so, ich habe auch einen Fix dafür gefunden.
Ah, okay.
Nee, ich hatte das Problem auch und meine Konfiguration ist wahrscheinlich ähnlich wie die von Ingo. Ich habe einen Chrome mit Adblock Plus mit der EasyList EasyList Filterliste.
Ja.
Und surf auf Amazon.de. Ich habe dann mal rum, weil mich hat's wirklich dann echt sehr genervt. Ich habe dann mal angefangen, alle meine Browser-Extensions hart genervt. Ich habe alle meine Browser-Extensions deaktiviert und habe dann geguckt, eine nach der anderen wieder angemacht. Und bei Adblock Plus war es dann so. Ich habe dann so ein bisschen rumprobiert. Ich habe nicht richtig herausgefunden, an was es liegt. Aber irgendeine Filterregel macht da komische Sachen. Und ich habe dann halt gedacht, ja gut, auf Amazon ist jetzt eh nicht so super viel Werbung, ab und zu werden dann halt so Angebote und Gedöns eingeblendet. Ja, da kommt
auch teilweise Flash-Gedöns.
Ja gut, Flash wird bei mir standardmäßig nicht geladen, weil ich habe da so Click-to-Gedöns, das wird bei mir gar nicht angezeigt. Nee, das Ding ist, ich habe dann einfach Amazon.de in die Adblock Plus Whitelist geschoben und seitdem funktioniert's wieder. Nee. Ist jetzt auch nicht unbedingt optimal, aber deshalb ist es ja auch ein Mimimi. Das hat halt einfach genervt. Ich hatte das irgendwie monatelang, das hat irgendwann mal begonnen. Ich habe dann in der Gegend, ich hab Bug-Tracker durchsucht und geguckt, ob es da irgendwelche Leute gibt, die sich über sowas beschweren. Und scheinbar war ich irgendwie einer der wenigen, die dieses Problem hatten oder sich da irgendwie...
Ja. Also ich habe das Problem auch, aber ich habe mich irgendwie dran gewöhnt, dass ich immer zweimal klicke.
Boah, ich hatte das letztens auch, dass der fucking Flash-Plugin unendlich viel Energie verbraucht hat und mein Computer geowned hat. Aber das Amazon-Problem habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber auch einen Firefox mit irgendwie Adblock Plus.
Also es scheint eine Kombination Chrome, von Firefox, von Chrome mit Adblock Plus.
Oder wie gehst du denn zurück?
Ja, Rechtsklick,
Back. Nee, ich gehe mit dem auf die Seite wischen, mit dem Trackpad oder halt oben auf dem Pfeil. Das ist die gleiche Geste.
Warte, ich schon mal.
Also guck, okay, dieses hier, mit zwei Fingern hin und her
swipen. Okay, nee, bei mir ist es tatsächlich nicht.
Nee, ja. Im Firefox wird ja auch anders geblockt als im Chrome, von daher kann das schon so sein, dass das ein Unterschied
ist. Ja, war auf jeden Fall. Hat mich genervt und jetzt bin ich's los und hab halt ab und zu Sachen eingeblendet, die ich nicht unbedingt haben möchte, aber damit kann ich eher noch leben, als dass meine Browser-Navigation nicht mehr funktioniert.
Ja. KabelBW.
Ja, nach der ganzen Drosselgeschichte habe ich gedacht, KabelBW habe ich mal geguckt und die bieten ja mittlerweile, bieten sie schon für eine Weile an.
Nur Internet. Hä? Die bieten auch nur Internet
an. Ja, das habe ich auch schon. Genau. Ich habe diesen nur Internetanschluss, 32 Mbit, nichts anderes, irgendwie den billigsten, den es da so gab, mit der meisten Bandbreite, die ich zur Verfügung hatte. Irgendwann konnte man den ja auf 100 Mbit upgraden. Habe ich damals nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ja, brauche ich jetzt nicht zwingend. Jetzt hätte ich so langsam Lust, weil ich gesehen habe, dieser 100 Mbit-Anschluss, der hat ja mittlerweile 5 Megabit Upload und nicht mehr die 2,5, die er früher hatte.
Oh, oh.
Also die neuen Tarife, wirklich? Die sie haben.
Is it?
Ja.
Ich habe trotzdem 10 Megabit. Beste, was mir je passiert ist.
Ja. Und ich hätte gerne mehr Upload. Und da habe ich überlegt, ja gut, 10 Euro mehr im Monat wäre gar nicht so ein Ding. Habe mich versucht, in dieses Kundenportal einzuloggen. Und dann so, nee, geht nicht. Wir lassen dich nicht rein.
Kommst du nicht rein?
Dann gucke ich halt mal wieder, okay,
musste ich mal wieder das PDF meiner Rechnung bruteforcen, um an meine Kundennummer zu kommen. Das
mache ich auch gerade.
Ja, PDF-Crack for the win.
Ja. Das Gute ist, ich habe das irgendwann mal...
Schreib ich mal bei den Pics rein.
Nee, das habe ich vorhin gerade tatsächlich nachgeschaut mit In-URL-Binärgewitter, PDF-Crack oder was, aber genau das Richtige.
Ja.
Ach, so viel Gewinn. Das dauert aber ein bisschen gerade.
Das geht, wenn man das Alphabet, was man da zum Cracken benutzt, einschränkt.
Du darfst und so. nur bis 9.
Ja. Genau, also das Ding ist ja, die Rechnungen sind mit der Kundennummer verschlüsselt und da ist es meistens der einfachste Weg, an die Kundennummer zu kommen, die Rechnung zu bruteforcen.
Ja.
Ja, was man halt so macht.
Okay. Macht Sinn. Dann habe ich rausgefunden, dass ich bei meinem Umzug letztes Jahr meine Kundennummer geändert hat, dass ich davor eine andere hatte.
Hast du gar nicht mitbekommen, was quasi heute irgendwie wieder gebrutforst
hast. Ja, genau. Und mein Problem ist, ich wollte upgraden und dann kommt da so Tarifwechsel und dann kommt da hier groß, du kannst erst deinen Tarif wechseln, wenn dein Vertrag ausläuft.
Richtig, die Variable heißt, du kannst uns mal gern haben, du Spast.
Genau,
Spast.
Ja.
Bitteschön. Und das darf man auch nicht sagen.
Nee, und dann habe ich,
mehr bezahlen und sie sagen ja, einfach nein. Ja,
also ich werde da demnächst mal anrufen und mal den Kundenservice nerven. Ich werde mal den Kundenservice nerven, ob das nicht irgendwie anders geht, weil das Ding ist halt, ich habe mich da ein bisschen so durchgeklickt und habe halt gedacht, ja okay, dann hole ich es mir halt, wenn irgendwie so ein paar Monaten, wenn dieser Vertrag ausläuft. Weil meine 2 Jahre Mindestlaufzeit sind ja schon vorbei.
Dann musst du aber jetzt kündigen, dass du überhaupt danach wechseln kannst.
Das Ding ist nicht mal das, sondern ich habe dann so ein bisschen durchgeklickt und dann war das halt so, ja, und dann zahlst du nochmal Anschlussgebühr und dann zahlst du nochmal und dann hast du nochmal eine 2 Jahre Mindestlaufzeit.
Kabelwesen sind schlimmer, ich sag's jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich...
Aber sie drosseln nicht.
Genau.
Was sie besser
machen. Aber ja. Also weißt du, das kann doch einfach nicht sein. Ich möchte denen mehr Geld in Rachen werfen, die lassen mich nicht.
Ja. Nee, die Kabelwesen, die machen dann auch so, ja, sie haben ihren Speed gewechselt, da haben sie natürlich auch die Sicherheitspakete
zugebucht. Ja, das Sicherheitspaket wäre dann auch wieder dabei gewesen und so.
Ja, ein Kleingedruckt.
Da haben wir schon
Kabelwesen und Verbrecherverein und dann sagst du ihnen, ihr dürft es gar nicht, Oberlandesgerichtsentscheidung, die so, ja, ist uns jetzt egal.
Ja, du musst trotzdem bezahlen, Hugo.
Ja, richtig, genau, verklag uns doch, du Arsch.
Wir haben mehr Geld als sie. Also, ja. Wir werfen einfach unsere Anwälte mit Geld.
Richtig.
Und dann verlierst du.
Ich stelle den Köffer schön hin, ja.
Mit Cash. Ich mach dich fertig.
Beim ersten Mal lehnst du es noch ab.
Ja.
Irgendwann mach ich dich Mühe.
Junge, ich will nur dein Bestes. So ähnlich ist dann das, wenn du anrufst.
Ja. KBBW.
KBBW, wir wollen doch nur ihr Bestes.
Ja. KBBW, ich mach dich fertig.
Das wäre nicht mal gut. Ich schick dir ein Sicherheitspaket. Das erste Mal bestellst du es noch ab. Das zweite Mal bestellst du es noch ab.
Aber das
irgendwann,
dritte.
Dann mache ich dich Mürbe.
Ja. Irgendwann wirst du es installieren.
Nee, du musst
dann haben wir dich im Sack.
Irgendwann wirst du es vergessen.
Ja.
Und dann bezahlst du jeden Monat 5,90.
Du kannst ja mal das Video
verlinken. Mario Adorf in Key Royale, glaube ich, war es irgendwie.
Ja, verlink das mal.
Du kannst es mal verlinken, das ist ein lustiges Video.
Ja. Irgendwann vergisst du es.
Es kommt dann auch in der Aftershow noch.
Ja.
Aber es ist Internet wie für sie gemacht, schnell, günstig, ohne Zeitlimit und es ist grenzenloser Surfspaß bei KBBW. Ja.
Nee, grenzenlos. Nee, das Ding ist ja, ich bin da mit meiner Leitung bisher eigentlich recht zufrieden. Die ist schnell genug, Ausfälle hatte ich bis jetzt nicht groß, mal 1-2 Stunden, seit ich den Anschluss habe. So. Also das passiert selten. Bei DSL-Anbietern, also ich war vorher bei Alice, hatte ich das schon öfters. Es ist relativ günstig und man bekommt halt irgendwie so, hat halt auch keine 24-Stunden-Trennung, was ich auch ganz nett finde.
Ja, gut, wobei.
Also ich finde es ganz gut.
Das Nachteil ist eben, dass sie nur 24 Monate.
Nee, der eigentliche Grund ist, dass ich in meinem Raum, was ich als Büro benutze, also in meinem Arbeitszimmer, da ist mein Kabelanschluss, aber mein Festnetz-Telefonanschluss, der ist im Flur. Und da wäre das mir halt nicht so, würde mir das nicht so gelegen kommen, da irgendwie dann noch Netzwerkequipment hinzulegen und Kabel zu legen. Und
die versuchen auch immer zu verstecken, wo dieser ohne Kabelanschluss Dingens ist.
Das ist irgendwie nur Internet.
Genau.
Wo?
Du gehst auf Telefon und Internet
und klickst
und dann Produktübersicht und dann nur Internet.
Da gibt's irgendwo
Produktübersicht. Ja. Ach, jetzt hier dann Produktübersicht, dann Internet.
Genau.
Ja. Also wie gesagt, ich hätte gerne mehr Upload. VDSL wäre vielleicht auch eine Option.
Upload ist so toll, seitdem ich VDSL habe. Ja.
Es ist 10 Megabit schon. Und die machen dir nur 5. Also ich meine, Downstream 100 Megabit ist.
Brauche ich nicht. Ich hätte gerne mehr Upload. Aber also Downstream 5 ist schon besser.
Fetzig.
Also gerade beim Podcast produziert.
Oder ja, bei uns, wir müssen immer diese komplette Puppet-Geschichte hochladen, was irgendwie 30 MB sind, was halt echt schnell geht mit so 30 Sekunden, flupp, durch. Und dann früher bei Kabel, ich kann mal Kaffee machen. Und ich mag nicht mehr Kaffee. Ich mach dann den Kaffee und lerne dann weg. Nur damit ich diese Wartezeit rumkrieg.
Nee, das ist echt.
Ja.
Okay. Ja, VDSL muss ich mir mal überlegen. Das ist jetzt vom. Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen.
Ja, hier Easybell irgendwo immer noch gut.
Easybell habe ich mir angeguckt. Easybell bietet bei mir in der Straße nur bis DSL 16.000 an.
Ja, bei mir auch. Dann hast du wahrscheinlich keine Telefonica Reseller-Möglichkeiten. Dann kannst du auch eine Congstar nehmen.
Ja. Nee, das Ding ist, also ich weiß, dass es bei mir VDSL 50 wäre absolut kein Problem, aber Telekom. Halt nur mit Telekom Reseller.
Richtig,
also irgendwie 1&1 oder Congstar oder sowas. Dann würde gehen.
Deslam irgendwie zu weit weg wahrscheinlich.
Gibt's einfach keine von Telefonica.
Gibt's wahrscheinlich
oder gibt's keinen.
Ja. Ja. Naja. Deswegen Bongstar über Kipu, dich selber werben, dann hast du die Anschlussgebühr wieder drin und dann hast du den monatlichen Vertrag. Ist okay.
Ja, muss ich mal schauen.
Dann muss er, wenn er einen monatlichen Vertrag nimmt, aber den Telekom-Techniker extra bezahlen, der kostet mal 40 oder 50 Euro extra.
Doch, das 29 waren es bei
das
mir.
Das war eine Schweinegebühr und ich habe gesagt, ihr spinnt wohl. Und dann habe ich mit dem Chat da noch rumdiskutiert und dann so, wir müssen das nehmen. Ich habe gesagt, dann nehme ich euch nicht. Das war so eine Frechheit. Ich habe gesagt, 60 Euro Anschlussgebühr hier und dann auch nochmal irgendwie den Telekom-Techniker vorbeischicken, um den extra zu berechnen. Wo gibt es denn sowas? Das war mein Bongster-Erlebnis. Und da habe ich gesagt, nee, geh mir nach Hause.
Ja, also irgendwie, ich glaube, zusammenfassend könnte man sagen, diese ganzen
Telekom
Techniker-Einsatz, Kongstar komplett 2, 25 Euro.
Ja. Also ich glaube die ganzen
Netto plus Mehrwertsteuer, also 30.
Ja. Oh, grob. Also zusammenfassend, Telcos sind einfach ein Haufen
Verbrecher.
Gottverdammte Huren.
Genau.
So. Huren.
Ja, Uhren, ist halt Kongstar, ist halt kein All-Inclusive-Ding, dafür ist es am Ende billig und das ist ein monatlichen
dafür
Vertrag.
Dafür ist billig, genau.
Das war
Pix.
Schweinchen. PDF-Crack.
Also PDF-Crack haben wir schon gesagt, ja.
OpenEMU.
OpenEMU ist so eine macOS-Geschichte, wo du alle Emulatoren quasi so vorkonfiguriert unter einem Ding hast. Ich habe es jetzt auf meinen Mac Mini drauf gemacht, dann hast du da quasi so ein Auswahlprogramm, wo du einfach sagen kannst, hier SNES da, N64 da und es geht mit meinem externen PlayStation Lookalike USB-Controller automatisch. Bedeutet, ich kann jetzt ohne zu ruckeln irgendwie Mario und Street Fighter und
Gedöns. Alles, was schon Public Domain geworden ist.
Geht das auch Multiplayer? So, also mit mehreren Controllern anstecken und sowas? Hast du schon mal probiert?
Ja.
Das fände ich nämlich cool.
Sollte aber eigentlich kein Problem sein.
Ist halt so ein netter Party-Gag, wenn man dann sagt, okay, ihr könnt jetzt die ganzen N64 und SNES und so weiter spielen.
Er macht auf jeden Fall Visual Boy Advance, also GBA, SNES, NES, Neo Geo, N64, Genesis und noch irgendwie ein paar andere Sachen. Man muss es sich aktuell noch selber kompilieren, also sie haben noch keine öffentlichen Binaries, das ist noch alles ein bisschen Beta, aber bei mir funktioniert es ohne Probleme. Und er lädt dann auch automatisch die Cover-Art runter und ist so...
Nett.
Es ist ganz nett, auf OS X halt nur. Und ich habe leider, ich suche gerade noch für Plex irgendwie, es gab mal so ein Emulator-Launcher-Dingens, dass du in Plex das Ganze machen kannst, dass ich quasi nicht irgendwie mit der Maus rumfrickeln muss, aber das gilt irgendwie nicht mehr, seitdem die Plex geupdatet haben. Schade. Das war's. OpenEMU. DAF.
Genau, DAF.
So wie DIF, nur anders.
Ja, so ähnlich. Habe ich mir mal angeguckt, also ich habe heute ging irgendwie durch so Arbeitsmailinglisten irgendwelche Tools, total toll für macOS und ganz bunt und kostet irgendwie $10, um irgendwelche doppelten Dateien auf deiner Festplatte zu finden. Da habe ich gedacht, das gibt's doch bestimmt auch in effizient und als Shell-Tool. Habe ich gefunden, DAF ist sehr performant implementiert, ist wirklich sehr, sehr schnell und findet halt anhand von bestimmten Attributen doppelte Dateien auf deiner Festplatte. Du kannst also sagen DAF-R, irgendeinen Ordner, und der sagt dir dann, welche Dateien doppelt sind und du kannst halt irgendwie sagen, okay, ab einer bestimmten Größe vergleich mal direkt und der ist auch oft...
Macht er auch Hardlinks, wenn er es kann?
Ja.
Cool.
Ist, glaube ich, auch alles erklärt, was wie wo funktioniert auf der Webseite. Und scheint eine Laufzeitkomplexität von O von N mal Log N zu haben, also relativ gut.
Okay. SimQuadrat.
Ja, ich mag, wie heißen sie? ZipGate? Heißen die ZipGate?
Der ist ZipGate.
Genau, ich mag ZipGate eigentlich so von der Verwaltung her. Ich habe da echt wenig Probleme mit und benutze die schon eigentlich recht lange. Die haben einen leider E-Plus-basierten Prepaid-Anbieter drauf gemacht. Ist ganz interessant, die geben dir eine Ortsrufnummer auf dein Handy, egal wo du bist. Du kannst SMS auf der Ortsrufnummer empfangen. Das ist so eine 9 Cent pro Minutentarif. Und du kannst für einen Zehner dir einen Gigabyte, glaube ich, hinzubuchen. Eine Festplatz-Fett für noch einen Zehner. Bedeutet, für, wenn du das Ding kaufst und du die Fetsnet-Flat buchst, Titelvorschlag, dann hast du für 10 Euro im Monat ein komplett deutsches, bist du auf einer, hier in Stuttgart zum Beispiel auf einer 0711-Nummer erreichbar, hast eine Festnet-Flat und bist im Grunde unabhängig von da, wo du wohnst. Und kannst das Ding in ganz Deutschland mitnehmen und das klappt dann. Überlege ich mir irgendwie, meine Mutter, die hat, im Grunde braucht sie nicht wirklich so einen Festnetzanschluss. Internet macht sie eh nicht, weil sie irgendwie alt ist. Und sowas kommt schon ziemlich cool. Nachteil ist E+, wobei ich nicht weiß, ob E+ in letzter Zeit nicht mal wirklich ihr Netz ausgebaut hat, weil die behaupten das ja schon lange.
Ja, klar, die behaupten das jeden Tag.
Das wäre...
Ist gerade immer noch der schlechteste der vier.
Ja, ja, ich habe ein paar Tests durchgelesen, die Stiftung Warentest hat irgendwie gemeint, so, ja, ist echt gar nicht so schlecht.
Bist du sicher,
Telekom ist besser und dann Nummer 2 war schon E+ bei denen.
Bist du sicher, dass nicht Ökotest war, dass sie irgendwie keine
wenig Strahlung. Wenigste Strahlung von allen, weil nirgendwo empfangen. Genau. Nee, aber gerade so für die Stadt, ich denke, die geben sich nicht sonderlich viel. Sie haben kein LTE bisher oder irgendwie, zumindest habe ich es nie gefunden. Deine
Mutter eh nicht.
Genau, und deswegen wäre es eigentlich eine echt günstige Alternative. Und das Coole ist, ich hoffe eben, ich hätte es eigentlich auch gern, wenn die dann nachher mit Zipgate zusammenarbeiten würden, dass ich meine aktuelle Nummer portieren könnte und quasi so eine Art Google Voice über die machen kann.
Zipgate hat doch auch so die Möglichkeit.
Zipgate One war
genau,
das.
Zipgate One.
Nur mit ASI-Nummern.
Ja, hätte ich vielleicht auch schon lange gemacht, aber du kannst da halt keine normalen Nummern drauf portieren.
Richtig, und du kriegst auch nur die ASI-Nummern, bedeutet niemand, der irgendeine Flat für irgendwas hat. Das sind diese 01379, glaube ich. Oder so, diese komischen Donnerrufnummern, die auch irgendwie Mobilfunk sind, aber nicht richtig.
Gibt's doch gar nicht mehr, oder?
Irgendwie, die haben auch riesige Probleme gehabt. Aber dieses SIM-Quadrat sieht nett aus, leider E+, aber sonst eigentlich eine recht interessante Geschichte.
Dafür ist billig.
Mhm. Ab dann nicht kleins.
Genau, ich habe ja am Wochenende, habe ich mir mal so ein bisschen ab.net angeguckt oder mal tatsächlich benutzt und dann dementsprechend auch ein paar Clients. Interessanterweise muss ich sagen, die meisten Clients sind kostenlos, weil da gibt es ja auch dieses Modell, dass die quasi dann über die Benutzung der Clients von ab.net von den Einnahmen ein bisschen was abbekommen und da quasi Geld von denen bekommen. Da habe ich, also auf dem Mac ist Kiwi ganz cool, hat so, ist so full-featured eigentlich, kann sehr viel. Hat allerdings das Problem, dass man momentan nur einen Account benutzen kann. Also nicht so ein Multi-Account, wie man es eigentlich von Twitter-Clients oder sowas gewöhnt ist, wird wahrscheinlich auch noch kommen. Und in der normalen Version, da steht halt unten links so, du kannst mich auch kaufen und dann kostet es irgendwie $10. Also ich denke, würde ich ab.net jetzt sehr oft und sehr intensiv benutzen, würde ich es wahrscheinlich kaufen. Ist ein ganz netter Client. Dann habe ich noch für Mobile NetBot, gibt es kostenlos im App Store für iPad und iPhone.
Den benutze ich auch.
Das ist so im Endeffekt Tweetbot in up.net. So, kann auch mehrere Accounts, benutzt sich, lässt sich genauso wie Tweetbot benutzen, kann auch Crossposts, auch wenn ein bisschen komisch, man muss da irgendwie auf die Titelleiste oben drauf klicken, wenn man einen Post absendet und dann kann man sagen, jetzt hier Crossposten auf Twitter.
Dann nimmt er die du in deinem iOS eingetragen
hast. Genau, dann kannst du da die Accounts auswählen, die du in deinem iOS konfiguriert hast. Das ist tut. Ja, und ich habe es halt so ein bisschen angefangen, dass ich sage, okay, ich benutze zum Posten die app.net Clients und poste dann quasi, mach dann Crosspost auf Twitter, dass es halt bei beiden ankommt. Und dann, was ich eigentlich am interessantesten an der ganzen Geschichte finde und was für mich vielleicht auch ein Grund wäre, mir einen App.net Pro Account zu holen und da mal ein bisschen Geld für Software auszugeben, wäre Petter. Petter ist so, benutzt die App.net API und ist mehr oder weniger Multi-User-Chat über App.net und zwar in funktionierend.
What? Multi-User?
Ja. Ja, also du kannst da quasi Chatrooms machen in app.net und es scheint dann auch...
Private und öffentliche.
Genau, private und öffentliche und es scheint dann auch zu funktionieren. Und das Schöne daran wäre halt, wir haben so in den Podcasts, die wir so machen, halt Chatrooms auf iMessage basiert. Oder so. vor allem auf halt bei Retinacast, wo jeder irgendwie ein iPhone hat. Und das ist halt ganz nett, weil du hast dann halt... Mac-Clients und mobile Clients, also iPhones oder iPads, und du kannst es halt von jedem Device benutzen, aber das iMessage funktioniert einfach nicht gut genug und das funktioniert halt nur so manchmal. Also vor allem in Multi-User-Chats ist es halt echt so recht doof.
Und Petter ist auch ein Web-Client, also ist auf der Seite gibt es nichts, da gibt es nur einen Web-Client, also nicht mal mehr eine Vorschau oder so.
Ja, und eine iOS-App, die kostet irgendwie 2,50 oder so, glaube ich.
2,99, ja,
Dollar. Also 2,50 Euro. Ich würde das auch mal gerne ausprobieren, aber ich bin mir momentan nicht sicher, ob die tatsächlich Push-Notifications kann und das will ich dann halt haben. Wenn da jemand was schreibt, dann soll das halt sofort bei mir auf dem Telefon rauskommen. Und ansonsten
aber das,
könnte man dann den Webclient benutzen.
Das geht dann aber wieder nur mit anderen Petter-Usern.
Ja. Also so wie ich das ich würde sagen, das geht auch mit anderen Clients, die dieselbe App.NET-Erweiterung benutzen. Also
genau, nein. Es geht mit allen.
Also mit doch, niemandem.
Es geht mit allen App.NET-Clients, die Petter können.
Also niemand.
Also mit niemandem.
Da gibt's einige schon.
Tatsächlich sind die Petter-Nachrichten auch bei mir im normalen App.NET-Client als Private Messages aufgetaucht. Allerdings war das jetzt auch nur ein Chat mit zwei Leuten. Also
es gibt einen anderen. Chimp, iOS-Client für App.NET includes Petter-Rooms.
Genau. Also funktioniert. Und das
für App.NET. Die kommen jetzt aber auch. Also
das wurde richtig first.
Also mehr. Und auf Dauer wird es wahrscheinlich vielleicht, das widerspricht sich gerade ein bisschen. Ich würde mal hoffen, dass so die normalen, in Anführungszeichen, Alternativ-Twitter-Clients, also die sowas machen wie Twitter nur für App.NET, dass die irgendwann auch dieses ganze Chatten implementieren. Und dann hätten wir halt so ein Cross-Plattform-System, was man halt vielleicht auch überall
benutzt. Also so wie XMPP nur.
Nur halt mit Push-Notifications, nur mit, du hast direkt dann einen Account angelegt.
Aber Push-Notifications gehen ja eh nur, wenn du sie über irgendwie Apple machst und dein Server das dann irgendwie unterstützt. Und das
geht ja nicht, aber App.NET.
Nur, dass so,
kann App.NET an Apple sich anbinden? Machen die das?
Oder die Clients dann halt? Nö, ich denke App.NET kann das. Twitter kann
Clients können es ja, das kann ja nicht der Client machen, weil das muss ja immer on sein, wenn dein Handy aus ist, dass er dann auch pusht.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei den ganzen Twitter-Clients? Haben die dann quasi für dein... Das muss doch dann. Ich bin mir nicht sicher, weil
die haben wahrscheinlich einen eigenen Server.
Haben die da einen Server dafür?
Weg schon.
Keine Ahnung.
Also ich hoffe mal, dass sowas wie Petter oder Geschichten irgendwann funktioniert. Und ich weiß nicht. Also zumindest mein Netbot, der kann ja auch pushen. Der macht ja auch Push-Notifications. Da muss es ja irgendwie funktionieren. Daher.
Ja, wissen wir nicht. Müssen wir mal ausprobieren.
Ja, also wie gesagt. Push-Notifications scheinen zumindest jetzt irgendwie bei Netbot zu funktionieren. Fände ich gut, wenn sowas halt mehr kommt. Das wäre für mich halt auch ein Grund, weißt du, wenn ich dann so Features habe, die Twitter einfach nicht bietet und die mir irgendwie gerade so dieses Multi-User-Chat Private Messaging über mehrere Devices und vor allem auch mobil, das ist halt momentan so ein Ding, das geht halt nicht immer, nicht gut genug und es geht halt auch vor allem.
Gibt es da eigentlich noch irgendwie einen Sync auf App.NET, dass ich irgendwie sagen kann, schau mal, wen auf Twitter gerade noch irgendwie.
Ja, da gibt es diverse Dienste. Du kannst mal irgendwie bei Clients gucken. Es gibt zwei, drei Dienste. Du kannst ja da deinen Twitter-Account bei App.NET eintragen und dann kannst du mal, das sind so App.NET-Apps, die API benutzen, um das quasi abzugleichen mit deinen Twitter-Followern. Das geht.
Also, aber da fällt euch jetzt rein zufällig keiner ein.
Da gab es von Matt Gammel einen Blogpost, der hieß irgendwie Conversations with App.NET und da sind zwei Dienste verlinkt, ziemlich weit unten.
Okay. Matt Gammel.
Ja, irgendwie App.NET Work Conversations und dann runterscrollen und dann ist es irgendwo verlinkt.
Finding people to follow.
Genau.
Ja, FriendFind.io und ADNFriends, was ich auch schon irgendwie benutzt habe. Ist ja total duft
hier
eigentlich.
Genau. Ja, das war die Geschichte mit App.NET. Also App.NET wird mir halt, je assiger Twitter wird, je sympathischer finde ich dann App.NET und dann bin ich irgendwann auch bereit, wenn es ein guter Service ist, bin ich auch da bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und würde ich auch gerne, aber momentan ist es für mich noch nicht so, dass so die ganzen Leute, denen ich folgen will, die sind halt nicht da, aber vielleicht kommt das noch. Jedenfalls mehr Dienste.
Mehr Dienste.
Ja. Proxy-Chains. Makeful.
Proxy-Chains würde ich gerne picken, direkt zusammen mit dem Tor Onion Routing, mal wieder mit dem Tor-Projekt, weil ich habe es mal wieder ausprobiert, nach Jahren
Abstinenz
quasi. Tor ist meiner Meinung nach, also es fühlt sich verdammt schnell an, im Gegensatz zu dem, was es damals war. Also du hast wirklich das Gefühl, auch echtes Internet zu haben und nicht irgendwie Edge. Und das ist schon krass. Du kannst jetzt wirklich das Internet vollkommen anonym, wenn du es richtig eingerichtet hast, surfen. Und es ist immer noch annehmbar schnell. Und das ist, das
einfach
ist eigentlich
schneller geworden? Da sind weniger Leute drin? Oder?
Also es, ich denke, die Exit-Nodes, es gibt mehr Exit-Nodes, die einfach mehr, viel mehr Energie haben. Also viel mehr Up- und Downstream. Und dadurch wird einfach das komplette Netz schneller, weil du schnellere Nodes hast, über die du schneller jumpen kannst, wird das komplette Netz schneller. Und ob es weniger benutzen, glaube ich nicht. Vielleicht gab es am Anfang mal so einen Hype, wo dann halt quasi es alle benutzt haben und deswegen es relativ langsam war, aber es fühlt sich recht schnell an. Und sie haben auch so für Windows-Benutzer haben sie da auch so einen direkt Browser, den du nur doppelklicken musst, dann bist du im Tor-Netzwerk und solche Sachen. Das ist sehr cool. Wenn du
Ich glaube, ich habe sogar auf dem Handy was ganz Cooles, so ein Tor-Netzwerk-Ding.
Ja, also es fühlt sich echt ziemlich schnell an.
Also und das schneller ist, und was ist Proxy-Chains dann?
Proxy-Chains ist quasi eine Möglichkeit, so wie was gab es da noch, Tezos oder sowas, deine Programme über einen SOX-Proxy zu fahren.
Zu zwingen sogar.
Zu zwingen,
der patcht irgendwie deine IP-Kernel-Call-Nupsis.
Ja, nee, also das ist quasi,
der macht
das
wie LD-Preload.
Genau, oder? Der macht einen LD-Preload und lädt dann quasi diese eine Library, die diese ganzen Netzwerkdinge macht, rein und die krepelt alles um in diesen SOX-Proxy rein.
So. Genau, da hatte ich auch mal einen Post geschrieben, nämlich noch drunter verlinkt, SOX und Proxy-Chains, das ist eine VPN-Alternative, weil ich hatte immer das Problem, dass man zum Beispiel ja vielleicht nur den fucking BitTorrent-Client darüber zwingen will und du willst auch sicher gehen, dass da alles drüber geht und nicht irgendwie, wenn du irgendwas einstellst, dann geht die Hälfte wieder nicht. Das war ganz cool. Oder auch, wenn du zum Beispiel kein VPN laufen lassen willst, sondern nur einen SOX-Proxy in den USA zum Beispiel stehen hast und dann dein XBMC nur bitte über die US-Verbindung laufen lass, weil du ja auch die ganzen Hulu und was weiß ich was Plugins damit nutzen willst. Genau. Da ist es zum Beispiel auch eine geile Sache.
Genau, und du kannst halt auch alle deine lustigen Security-Tools, wenn du quasi den Auftrag hast, für einen Kunden das Netzwerk zu untersuchen, kannst du zum Beispiel auch solche Sachen wie Nmap über Proxy-Chains fahren, ohne dass es da Probleme gibt.
Genau, und das Coole ist natürlich, SOX-Proxy kann man nach wie vor einfach mit SSH bauen, was den dynamischen bedeutet, wenn du irgendwo einen VPS hast, dann machst du da einfach deinen dynamischen SSH-Tunnel auf und kannst dann mit Proxy-Chains da alles durchbauen. Dann musst du nicht mal ein VPN aufsetzen, du musst gar nichts haben, nur einen Shell-Account und auf einmal geht aller Traffic darüber von Anwendung.
Genau, oder du kannst es halt auch echt über Tor machen und das geht ziemlich gut. Also wirklich, du hast das Gefühl, dass du auch einen Computer hast, den man benutzen kann. Sehr cool. Das Besondere halt an Tor, du wechselst deine Exit-Nodes durch. Das heißt, du hast nicht immer die gleiche IP-Adresse, besonders wenn du so böse Hacker-Dinge tust, wofür du aber bezahlt wirst, weil ansonsten würdest du es ja nicht tun.
Ja.
Und zwar nicht von den bösen Leuten bezahlt wirst, natürlich. Und das funktioniert sehr, sehr cool. Das geht auch so Metasploit und so, diese ganzen coolen Sachen halt.
Okay.
Und das ist echt sehr viel Gewinn. Und ich wollte es mal picken, ich wollte es einfach mal wieder hochholen, weil das Projekt cool ist, weil die viele Hardcore-Dinge tun für freie Welt und diese ganzen anderen Dinge, aber sie haben auch gute Software.
Ja, und Drogen werden auch viel verkauft bei Tor.
Ja, genau, im Tor-Netzwerk, dann könnt ihr mit Bitcoins in den Evil-Dingsnetzen direkt im Tor-Netzwerk euren Shit runterladen.
So ja, aus. Aber das empfehlen wir euch natürlich nicht. Aber
niemals würden wir sowas empfehlen.
Nein.
Uns ist es aufgefallen in unseren Untersuchungen.
Genau.
Genau.
Aber wenn ihr sowieso Drogen kauft, ja, dann benutzt bitte Bitcoin, weil jeder mag Bitcoin.
Genau,
Drogen sind mir eigentlich ziemlich egal, Hauptsache ihr benutzt Bitcoin. Ja. Ist übrigens gerade wieder gecrashed.
Echt? Wie viel? Ja.
Von 100... jetzt ist wieder hoch, schade. Ist gerade von 160 auf 120, aber jetzt schon wieder auf 133. Also da hätte er mal kurz ein bisschen Geld machen können.
Ja. Oder ihr macht einfach richtig schöne Sachen und ladet euch die Xenium Android App. Die gibt es jetzt nämlich. Also gab es ja vorher nur lange Zeit nur für Android, nur für iOS. Mhm. Jetzt ist halt auch eine für Android da. Also wer E-Podcasts hört, live hört, wie unseren jetzt zum Beispiel. Also ihr könnt natürlich auch weiterhin einfach nur downloaden und hören, aber
downloaden.
Hey, wer auch gerne live hört oder
ich habe mein Passwort gefunden.
Was ja auch geht, ist über HTTP Livestreaming, Relive, also nachhören, ja, wer jetzt zum Beispiel irgendwie 30 Minuten zu spät zu unserem Podcast kommt, kann aber trotzdem von vorne loshören.
Ja. Ich habe neulich mal im Auto euch gehört, da bin ich einfach auf die Binärgewitterseite den Live-Link angeklickt und es ging dann eigentlich auch ziemlich lange gut, aber hin und wieder bricht der Stream irgendwie ab, was doof ist. Also wenn du nur einfach auf die...
Aber scheinbar auch teilweise an uns liegt, also zumindest jetzt in den letzten drei, vier Sendungen. Ich habe es noch nicht rausgefunden,
was war ich, das ist. War dann, ich war im Auto, bin da gerade irgendwie heimgefahren von, keine Ahnung, aus Stuttgart oder so, wenn ihr da gesendet habt und es ging über UMTS total gut zu streamen, so ins Autoradio, plopp, dann live gepodcastet, gehört.
Genau. Gibt es auch für Android. Also mal anklicken, runterladen, dingsen. Und uns natürlich dann live hören beim nächsten Mal. Felix, AntennaBot.
AntennaBot.
Angeguckt. Haben wir letztes Mal drüber geredet, glaube ich.
Genau, wir haben vorletztes, das muss sogar letztes Mal gewesen sein. Ich habe gesagt, wie hieß das andere Teil? Du
hast BeyondPod gehabt und ich habe gesagt, guck dir doch mal.
AntennaBot, weil die haben uns irgendwie im Screenshot drin, deswegen muss es gut sein. Und ich muss sagen, es ist doch relativ gut.
Super.
Und also es ist sogar ziemlich gut und ich musste jetzt von BeyondPod umsteigen, weil irgendwie wurde mir gesagt, dass meine Premium-Bonus-Version abgelaufen ist und dass ich jetzt eine Basic-Version habe und jetzt habe ich gedacht, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, ich nehme was anderes. Ich weiß nicht genau, was sich geändert hat, das war mir eigentlich auch egal. Ich habe gedacht, das nehme ich einfach zur Chance, AntennaPod auszuprobieren. Mhm. Bis auf dieses Import, was ich ganz am Ende der letzten Sendung angesprochen habe, dass du es in irgendeinen komischen Ordner reinmachen musst, ist es eigentlich ziemlich cool und es funktioniert. Hm. Und das ist quasi schon alles.
Hätte ich dir eine License, also ich habe das mal gekauft und ich würde dir gerne diese License-File irgendwie geben, aber ich glaube, das geht nicht, oder?
Ich glaube, das geht nicht. Ist ja auch egal, ich brauch's ja auch nicht, weil ich habe AntennaPod und das ist ja eh cool. Total gut. Das Gute an AntennaPod, beziehungsweise das Besondere ist, dass sie die so eine Flatter-Integration haben und das habe ich bei BeyondPod nicht gesehen.
Mhm. AntennaPod ist dann auch mehr deutsch wohl.
Sind einfach maximal, also das ist von auf jeden Fall deutsch. Ist
ein deutscher Entwickler.
Sehr gut, was es automatisch besser macht.
Genau, hat
natürlich, außerdem sind wir da drin irgendwo.
Ja, im Screenshot.
Auf jeden Fall.
AntennaPod Lizenz. Jetzt gucken wir noch, ob er die richtige Lizenz hat.
Wir waren zumindest mal
der hat MIT-Lizenz.
Fuck, der hat wahrscheinlich gehört, was wir sagen.
Shit, der hat das wahrscheinlich das erste Mal gehört.
Tut uns auch leid ein bisschen.
Müsste MIT sein, wir hatten darüber diskutiert.
Ah, sehr gut, keine Nazi-Lizenz. Nee, ist ja quasi maximal gut.
Haben wir letztes Mal schon
alles gesprochen. Open Source, Free Software, Bonus-Feature, Gewinn.
Ist auch auf GitHub, können damit entwickeln. Gewinn.
Total GitHub.
Also wenn du Fehler findest, gleich patchen.
Dann, super.
Freddy.
MITM Proxy, Man the Middle Proxy. Das ist ein nettes Tool, das ist ein HTTP-Proxy, der auch SSL kann. Der ist, glaube ich, bekannt geworden, unter anderem durch die Geschichten mit, was war denn damals, Foursquare, Path und die ganzen...
So Firesheep nach Aftermath-Geschichte.
Nee, mit dieser
Auf deinem Android-Telefon irgendwie.
Nee, auf deinem iOS-Device auf dein Adressbuch zugreifen, das abschnorcheln und an einen Webservice schicken.
Abschnorcheln.
Dieses Tool haben da viele Leute benutzt, um quasi den SSL-Traffic irgendwie, du installierst dir dann ein Zertifikat auf deinem Device und biegst dann die Domain um und kannst dann quasi über den Proxy lokal auf deinem Rechner mitlesen, was zum bestimmte Programme mit ihrem Server reden. Ich habe das allerdings für was ganz anderes verwendet oder für was Ähnliches, aber jetzt nicht in dem Kontext, sondern ich entwickle gerade eine HTTP-basierte API für meine Masterthesis und da will man ab und zu mal debuggen, ab und zu mal schauen, was geht da alles drüber. Und da will man nicht immer irgendwo Print-Statements reinmachen oder sich irgendwie mit dem Debugger reinhängen, sondern einfach ab und zu will ich einfach nur mal meinen HTTP-Traffic, der über meinen Server geht, mitlesen und gucken, sind die Header alle richtig gesetzt, was wird wie wo was gesendet. Und da ist MITM-Proxy ziemlich cool, weil das ist in Python geschrieben, den startet man auf der Kommandozeile. Ist in
Ruby geschrieben?
Nee, das ist in Python geschrieben. Den installiert man mit pip.
Oh, okay.
Ja. Den startet man auf der Kommandozeile, sagt, auf welchen Port er hören soll und an welchen Server der Sachen weiterleiten soll, unter anderem. Und dann hat man da so nettes textbasiertes, buntes User-Interface, mit dem man dann quasi so schön Requests browsen kann. Und wenn der dann erkennt, oh, das ist JSON, dann tut er das auch noch richtig einrücken und so weiter. Das ist alles nett gemacht. Und funktioniert gut genug.
Und ist auf jeden Fall um Längen komfortabler, als jetzt sowas wie Wireshark auszupacken und dann irgendwie das im Textfeld zu lesen oder irgendwie TCP-Dump zu verwenden oder sowas. Ja. Es ist einfach auf HTTP zugeschnitten und ich kann dann...
Was sehr cool ist bei Man-in-the-Middle-Proxy, du kannst Traffic direkt intercepten mit Wildcards beziehungsweise mit Regex. Mhm. Und das ist super cool und super viel Gewinn. Dann sagst du, okay,
alles, was du mit Regex machen kannst.
Ja, ist super und du kannst auch genauso Sachen ignorieren. Das heißt, du ignorierst alle komischen GIF oder was auch immer.
Der kann dir tatsächlich auch on the fly SSL-Zertifikate generieren und du musst dann irgendwie so ein Root-Zertifikat auf deinem Device importieren, damit es keine SSL-Warnings gibt. Und dann kann dir quasi so als Inspecting-Proxy die Zertifikate direkt on the fly generieren und sich da als Man-in-the-Middle reinhängen. Ja. Das ist dann halt ganz cool, wenn man jetzt, sagen wir mal, du hast irgendwie eine App auf deinem Telefon, die redet mit einem Webservice und du willst mal wissen, was da drüber geht, dann kannst du dieses Tool benutzen, um das anzugucken.
Wenn sie doof sind, natürlich nur.
Ja, ansonsten...
Eigentlich, wenn man eine App schreibt, dann legt man quasi sein eigenes Zertifikat dazu und validiert nur dagegen und nicht gegen die globale Chain, weil das willst du niemals.
Entweder das oder sie machen dann halt nicht nur SSL, sondern eben halt auch objektbasierte Security und tun halt dann den Content, der drüber geht, nochmal mit was anderem verschlüsseln.
Ja, du kannst auch einfach SSL richtig benutzen.
Kann man
das
auch machen.
Das würde halt einfach schon reichen. Ja. Weil wenn du es wieder auf dem Client verschlüsseln würdest, dann müsstest du dich wieder entscheiden. Du willst es... asymmetrisch haben. Mhm. Das heißt, du machst quasi genau das gleiche wie SSL nochmal. Ja. Oder du machst es symmetrisch. Du hast irgendwo ein Key liegen. Und das ist ja auch blöd.
Ja.
Deswegen kannst du auch einfach SSL richtig benutzen, dann hast du nämlich nicht den Pain.
Richtig. Aber wie wir gesehen haben, tun das viele Leute nicht. Und da hat es funktioniert. Und allein zum Entwickeln ist es einfach ein Tool, was ich gerne benutzt und was halt auch komfortabler als die ganzen normalen, standardmäßig General-Purpose-Sniffer ist.
Okay, dann noch ein Vim-Shortcut.
Genau, das bin ich zufällig durch Twitter heute darauf gestoßen. Wenn man in Vim eine URL unterm Cursor hat und GX drückt, dann geht standardmäßig, zumindest bei mir, mein Default-konfigurierter Browser auf. Und das ist ziemlich cool, weil...
Ausprobieren.
Okay. Ja. Also zumindest bei mir auf dem Mac funktioniert das super cool, super gut. Und das ist einfach echt komfortabel, weil ich mache ja, wie schon gesagt, meine ganzen Notizen jetzt auch für die Sendung und so weiter in Markdown. Wenn ich dann irgendeinen Link aufmachen will, dann muss ich den nicht irgendwie nervig copy-pasten, sondern ich kann einfach GX drücken und zack, geht er auf. Okay. Voll gut. Und Yahoo hat eine Wetter-App rausgebracht und das hat mich ganz erstaunt.
Yahoo hat schon immer eine Wetter-App gehabt.
Ich weiß, aber nicht für iOS und nicht in hübsch. Also sie hat ein furchtbar hässliches Icon, muss man dazu sagen. Ich warne euch schon mal vor, das Icon ist nicht hübsch. Aber die App an sich, die ist cool. Die erkennt, wo du gerade bist. Die zeigt dir dann dementsprechend von dem Ort, an dem du gerade stehst, Bilder von Flickr an. Und wenn du dann so runterscrollst, dann werden die so im Hintergrund ausgeblurrt. Und die haben schöne Animationen drin, was aktuelle Wetterdaten angeht und so weiter. Was Wettervoraussagen angeht, ist kostenlos. Habe ich mal installiert, benutze ich ab und zu. Ist echt cool gemacht. Also hätte ich jetzt Yahoo ist für mich
zugetraut.
Ist für mich immer so altbacken und irgendwie kriegen die nichts mehr auf die Reihe und so weiter. Aber diese App ist echt hübsch geworden.
Okay, dann guckt ihr euch mal an.
Genau, was ich noch sagen wollte zu GX, ich habe gerade überlegt, wie ich das mache und ich habe den URL-Picker von der Z-Shell und der macht eigentlich das Richtige. Mit Alt-U kannst du dann halt durch die verschiedenen Sachen durchdrücken. Das, egal was halt gerade angezeigt
ist. Ja, ich habe halt einen G-Vim, der nicht in der Z-Shell läuft.
Okay, ja gut.
Also ich habe halt einen grafischen Vim.
Na gut, dann ist es natürlich die Lösung für
dein Problem. Beziehungsweise MacVim heißt der bei mir, aber das ist das gleiche wie GVim auf Linux.
Genau. Und eins will ich noch hinten rein tun, habe ich irgendwie ganz vergessen. Eigentlich ist es auch im Grunde eine News. Und zwar TokuDB. Die Version 7 ist geopen-sourced worden. TokuDB ist eine gepatchte MySQL-Version mit einer Storage Engine. Dazu, und die Storage Engine ist ganz interessant, die benutzt Fraktalindexe, die ein bisschen besseres Insertion- und Suchverhalten haben als die B-Plus-Bäume, die normalerweise bei einer anderen Engine benutzt werden. Und da gibt es auch eine nette Hacker-News-Diskussion zu. Und eigentlich eine echt coole Sache, weil du kannst gerade für so große Datenbanken wesentlich weniger Disk-Space dafür benutzen. Im Normalfall sind die Queries teilweise echt wesentlich schneller. Und es ist halt im Grunde eine Drop-in-Solution, die auch Asset-compliant ist und alles, alles in der Richtung. Es ist eine der wenigen schreiboptimierten Data-Stores, die auch transactional sind. Ich wollte das schon immer damals, als ich diesen Webcrawler irgendwie gebaut hatte, wollte ich schon immer mal dieses TokuDB ausprobieren, weil gerade bei dem Webcrawler ist es halt so, dass du echt ziemlich viele Writes hast, um irgendwelche Sachen hochzuzählen und neue Domains da rein zu klatschen. Und die sind jetzt Open Source geworden und ist ein bisschen spät, aber besser als gar nicht. Und schauen wir mal.
Okay, dann war's das für diese Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät. Und nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle.
Bitcoins.
Woo. Geht's wieder um Bitcoins, genau.
Natürlich. Yeah. Es geht immer um Bitcoins.
Immer um Bitcoins. Und immer und immer und immer wieder.
Mit den ganz schlechten Witzen, die wir sonst noch so drauf haben.
Ich hab...
Ja, das können wir.
Nächstes Mal sagen wir dann Bitcoins und lachen alle.
Bitcoin. Übrigens, ich habe mein Passwort gefunden. Wollte ich mal sagen.
Sehr schön.
Das,
sehr gut.
Was ich mein PDF
sehr gut.
Ich hatte halt irgendwie voll Glück, weil Average würde sie jetzt sagen, 2 Stunden. Mhm. Gebraucht hatte ich aber gerade 2 Minuten oder so.
Du, aber das geht bei mir auch immer relativ schnell.
Das ist halt schon cool eigentlich. Mhm. Achso, und ich habe das Multithread genommen, ich habe das mal dazu geschrieben. Ah. Weil es gibt das, was irgendwie nur auf einem Core rechnet oder super
hast
slow
du,
ist.
Hast du das nicht mal selber gemacht? Oder
war das? Nee, das war
da, auch. Da gab es ein fertiges.
Research, da muss man ja vordenken und so, wenn man das parallelisieren will. Und ich habe das auch wieder verlinkt,
wie letztes Mal auch. Nee, ich habe tatsächlich das standardmäßig, was man über Homebrew installieren kann, aber das hat bei mir auch schnell genug funktioniert.
Ja. So. Ich wollte jetzt nicht so lange warten, aber das hat echt voll schnell funktioniert.
Wir haben schon Tschüss gesagt, oder?
Tschüss.
Ciao. Tschüss.